So, hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 von Channelcast. Das bedeutet, wenn wir die Nullnummer wegrechnen, dass wir jetzt ziemlich genau 2 Jahre lang Channelcast schon machen.
Unglaublich.
Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Hätte man am Anfang nie gedacht, dass wir mal so lange durchhalten, aber 2 Jahre ist tatsächlich eine stolze Zeit. Einmal im Monat machen wir es. Eigentlich könnten wir viel öfter, ne, Andreas, aber
wir die Zeit. Das, wir könnten das erheblich öfter machen.
Die Zeit.
Silberhochzeit.
Bei Silberhochzeit. Man hört im Hintergrund schon eine vielleicht ungewohnte Stimme. Wie immer im Studio heute neben mir ist der Andreas. Servus.
Hallo in die Runde.
Und wer heute nicht mit dabei ist, sondern im wohlverdienten Urlaub gerade ist, ist der Damian. Wir haben aber quasi Ersatz, beziehungsweise heute einen Teilnehmer noch zu Gast im Channelcast, und das ist niemand andere als der Sigi Pfeffer. Grüße dich.
Hallo,
Sigi. Servus. Servus. So, dich drehen wir gleich mal ein bisschen hoch, weil du ein bisschen zu leise bist, aber das pegeln wir auch noch so langsam ein. Ja, 2 Jahre Channelcast, 25 Folgen. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, zum Jahreswechsel ausgerechnet, wie viel Sprechzeit das insgesamt bedeutet, nachdem wir dann doch meistens so 3 bis 4 Stunden irgendwie unterwegs sind. Da kommt schon ganz schön was zusammen. Das ist dann für die Nachwelt, die können dann da mal irgendwie einen Almanach draus machen. Wenn die Software dann so weit ist, dass sie all das, was wir gesprochen haben, dann mal übersetzt.
Ja.
Na, und dann kann man das dann irgendwie nachschlagen oder so, keine Ahnung. Ja, die Entwicklung ist jedenfalls sehr erfreulich. Ich schaue natürlich auch interessehalb immer wieder mal mir so ein bisschen die Statistiken an. Ich habe damals gedacht, wenn wir mal 300 Zuhörer haben, dann freuen wir uns schon richtig. Es sind doch deutlich mehr geworden inzwischen. Also wir liegen da so im größeren vierstelligen Bereich mittlerweile. Und genaue Zahlen kann ich nicht sagen, weil es natürlich immer dazu kommt, man kriegt es nie ganz raus, hat derjenige das komplett gehört oder nur Teile daraus, wie auch immer. Aber es ist eine Zahl, die uns schon ein Stück weit stolz macht, und wir glauben, da eben einfach auch das richtige Format gefunden zu haben. Für alle, die neu einsteigen, die das erste Mal Channelcast hören, es kommt ja immer noch der eine oder andere dazu. Nochmal der Hinweis an der Stelle. Channelcast kann man nicht nur über die Webseite hören, dort allerdings relativ elegant mittlerweile, weil man einzelne Kapitel auch anspringen kann und sich seine Themen zusammensuchen kann. Ansonsten meine Empfehlung, das irgendwie mit dem Smartphone zu synchronisieren. Das geht mit Apple iPhones natürlich relativ einfach. Dort empfehle ich persönlich die App Instacast. Die Podcast-App von Apple wird zwar ein bisschen besser, aber sie haben es irgendwie noch nicht raus mit der Kapitelmarkenunterstützung, aber auch mit allen anderen Smartphones auf Android-Basis. Oder der Sigi hat hier so ein schönes neues BlackBerry Z10 liegen, genau, das ich mir nachher nochmal ein bisschen anschauen werde. Bin ich mir sicher, gibt es auch einen Podcast-Client. Und dann meine Empfehlung, das einfach koppeln mit dem Autoradio, und dann hat man richtig schön Spaß, wenn man unterwegs ist oder auf dem Weg von oder nach der Arbeit kann man eben noch ein bisschen den Podcast hören, und soweit funktioniert das ganz gut. Dann auch noch ganz herzlichen Dank an unseren Unterstützer im Hintergrund, unser Schattenredakteur, der Michael Schickram, der wieder wohl genesen ist, nachdem er ganz fleißig wieder Themen eingetragen hat. Vielen Dank, Schicko. Schön, dass du uns da auch weiterhin unterstützt. Das ist immer sehr hilfreich. So. Jetzt hätte ich gesagt, bevor wir anfangen, stoßen wir erstmal an. Der Sigi kennt Club Mate noch überhaupt nicht, hat er gesagt. Wir machen mal auf,
und genau, dann schauen wir dann
mal genau sein Gesicht. Zum Wohl, schön, dass du da bist.
Zum Wohl.
Ich nehme keine Drogen.
Der ungewohnt, ne?
Der zweite Schluck ist immer der bessere, Sigi. Nimm noch einen. Max, jetzt gleich.
So nach Honig, oder?
Ja.
Ja, so eine dezente Note.
Ja,
also eine dezente Note. Rotwein wäre mir jetzt lieber.
Ja, 17 Uhr wäre auch schon vorbei. Also insofern.
Ist ja fast schon Fenster.
Ja, ja. Insofern könnte man das tatsächlich schon machen. Da hast du recht. Das stimmt schon. Nee, also das trinken wir halt immer, dieses Zeug da. Außer wir kriegen mal von Hörern was anderes zugeschickt, das auch schon vorgekommen ist. Diverse Schnäpse und Biere. Ansonsten gab es
jetzt... Also eine Kiste Rotwein.
Eine Kiste Rotwein, jawohl.
Ah, das ist ja sensationell.
Gut, dann muss ich aber mal ein Taxi nehmen. Dann einfach. Sonst überlebe ich das nicht. Anders wird das nicht funktionieren. So, jetzt mache ich mich hier mal ein bisschen leiser. So, jetzt ja. Okidok. Ja, dann... ja, wir haben gesagt, wir wollen im April auf alle Fälle noch eine Folge aufnehmen. Wir können bereits ankündigen, dass wir am, Andreas, korrigiere mich, 8. März, glaube ich.
Soweit ich weiß, ist das der 8.
März. 8. Mai.
Ah, 8. Mai.
8. Mai,
natürlich.
Werden wir uns dann bereits schon wieder melden. Und zwar aus Böblingen. Dort sind wir wo zu Gast?
Aus dem Hause. aus dem Hause HP.
Genau, da haben wir mal die Möglichkeit, mit dem HP-Management zu sprechen, über vorwiegend auch über Channel-Themen. Da ist ja doch viel im Umbruch jetzt gewesen in den letzten Monaten, hat sich viel getan.
Ja.
Große Umstrukturierungen.
Zum Mai startet das neue Partnerprogramm. Ich bin sehr gespannt, was es bringt.
Ja, und ich hoffe, dass wir dann auch schon erste Dinge dort einfach erfahren können, mit den Verantwortlichen auch ein Stück weit sprechen können und dann hören wir uns wieder, wahrscheinlich allerdings nicht live gestreamt ins Internet, sondern dann nachträglich, weil ähnlich wie bei Cancom, wo wir mal zu Besuch waren, ist in der Regel immer so, ist, dass dort nach außen immer alle Ports gesperrt werden und dann kann man da auch immer nichts ins Internet rein streamen. Aber wir
zeigen uns auf alle Fälle auf,
ja. Die haben bestimmt eine gute Firewall, ja, glaube ich schon. Okidok, ja, Posteingang haben wir zwar gehabt, hat Andreas gesagt, aber er hat es sträflicherweise
Posteingang
im Büro liegen lassen.
Liegt noch bei mir im Büro.
Machen wir das nächste Mal?
Machen wir das nächste
Mal.
Dann
musst du es nach Böblingen nehmen, ne?
Nehme ich mit, wir fahren mit dem Auto hin, das sollte nicht das Problem sein.
Das ist machbar.
Das machen wir nächste Woche.
Das denke ich auch. Gut, dann fangen wir vielleicht mal mit den paar wichtigen Personalien an, die sich ergeben haben. Das erste, was wir aufgeschrieben haben, ist tatsächlich auch eine Personalie aus dem Haus HP, nämlich der Frank Obermeier, der wechselt in die europäische Organisation.
Das war ja eigentlich so das Ding, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen hatten. Und dann war ja die interessante Frage, wer wird eigentlich Nachfolger in Deutschland?
Ja.
Mit wilden Spekulationen. Und seit vorletzter Woche
fest, ja.
Jochen Erlach ist zurück, ehemals Channel-Chef HP. Als Channel-Chef war er mal Nachfolger von Bärbel Schmidt, die mal Channel-Chefin war.
Ja.
War in der Zwischenzeit im Direktvertrieb, Leiter des Direktvertriebs in Dubai, glaube ich, im Mittleren Osten und kommt zurück als PPS-Chef zu HP mit jeder Menge Vorschusslorbeeren von den Partnern.
Ja.
Hatte seinen ersten Auftritt tatsächlich, seinen ersten halböffentlichen, sage ich mal, vergangene Woche in Bochum auf dem VIP-Abend der Also-Hausmesse.
Da war er da. Aha.
Da ja. war er da. Mhm. Und hat seinen
ersten... Das ist Pflichtprogramm für ihn, denke ich.
Das ist ein Pflichtprogramm. Wobei, da war er schon wirklich sehr vorbildlich, dass er hin ist, weil das war nicht unbedingt selbstverständlich. Wobei HP dort auch sehr hochrangig vertreten war. Da war tatsächlich auch Volker Smeed da, der sich auf solchen Veranstaltungen nicht unbedingt
blicken lässt. Ja, alleine durch Bärbel Schmidt und so weiter gibt es ja da wirklich auch eine Verbindung.
Die Verbindung der Häuser ist eng.
Ja.
Und am Donnerstag hat Jochen Erlach in München einen Auftritt auf einer Partnerveranstaltung. Mhm. Das ist so die offizielle Amtseinführung bei den Partnern.
Mhm, okay. Ja, dann wünschen wir dem Jochen Erlach einen guten Start und gutes Gelingen. Ich glaube, die Partner freut's. Also, was man so an Stimmen hört, sind doch alle ganz happy. Happy war man auch über eine zweite Personalie, nämlich dass der Herbert Köck auf den Erik Kador folgt.
Genau, das ist ja die zweite EMEA-Entscheidung. Mhm. Das heißt Herbert Köck, das ist, glaube ich, ein gebürtiger Österreicher.
Glaube ja, ja.
Der vorher das nordamerikanische Druckergeschäft, soweit ich weiß, geleitet hat, übernimmt von Erik Kador. Das ist ja auch schon ein bisschen her, dass es passiert ist. Inzwischen haben wir natürlich mit ein paar Leuten gesprochen. Man ist wirklich sehr happy und es hat tatsächlich jemand auch gesagt, im Gegensatz zu Erik Kador sieht der Köck auch den Menschen hinter den Excel-Charts.
Das soll auch noch was werden. Ne? Das ist heute auch nicht mehr unbedingt selbstverständlich.
Nee, ein schönes Zitat aus dem Channel.
Ja. Was wäre Irre die Welt Kador eigentlich ohne Excel, ne?
Ja. Na, der Irre Kador war weit weg von den Partnern.
Hat schon auch was Gutes, aber man sollte sicherlich die Menschen auch sehen. Das ist sicherlich
sehr absolut. Absolut.
Das vergessen ja auch abschweifend die meisten Hoteldirektoren.
Boah, das ist ein schöner Punkt. Erzähl mehr.
Ja, achso, ja, die richtig,
genau. Ja, ausgebildet auf Belegungsquote und Excel-Sheet lesen, aber nicht, was hinter der Gast am Tresen.
Ja.
Was ist dir im Urlaub passiert?
Nichts, aber ich kenne einen Bauern, also, ich weiß das leider.
Also der Sigi Braungebrannt sitzt da uns da gegenüber, der kommt gerade frisch aus Abu Dhabi, heute früh gelandet.
Jo.
Wir haben via Facebook den Termin auch noch fix gemacht, was dann auch geklappt hat. Also das ist in der heutigen vernetzten Welt wirklich eine schöne Geschichte, dass das geht. Geschlafen hat er nicht.
Nein.
Aber hast du jetzt eine Club Mate oder was du da
hast? Das soll
schon wieder wahr.
Habt ihr mir versprochen.
Wenn du Schnarchen anfängst, dann drehen wir nicht runter. Über dich selber, für alle, die dich noch nicht kennen, kommen wir nachher noch ein bisschen zu sprechen, dass du auch mal ein bisschen über deine Company sprichst und über den Bereich, wo du da unterwegs bist. Bist du auch schon ganz lange natürlich in der Branche und da kommen wir dann nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Ja, und die dritte Personalie auch noch HP, der Verwaltungsratschef, der Ray Lane, tritt zurück. Wohl nicht ganz freiwillig, da gab es auch ein bisschen Ärger. Aber auch hier gab es die Stimmen aus dem Channel, dass man da durchaus erfreut ist über diese Personalie.
Also man ist über die Entwicklung bei HP im Channel im Moment gar nicht sehr unglücklich.
Ja.
Ray Lane hat den Laden die letzten, ich weiß gar nicht, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre im Aufsichtsrat tatsächlich wie ein Alleinherrscher geführt. Der war da doch sehr selbstherrlich unterwegs und war auch beteiligt an diesem ganzen Apotheker-Desaster und am Kauf von Autonomy. Hat jetzt die Konsequenz gezogen, ist zurückgetreten. Zwei weitere Aufsichtsratmitglieder sind auch zurückgetreten. Diese haben den Aufsichtsrat verlassen. Ray Lane sitzt weiter drin. Ist aber nicht mehr Vorsitzender.
Ja. Also ich bin
mal gespannt, wie lange er noch drin ist.
Ja, da kann man natürlich gespannt sein, das ist richtig. Insgesamt, wenn wir das Rad der Zeit mal so 3-4 Monate zurückdrehen, als wir auch mitunter im Channelcast häufig über HP gesprochen haben,
oh ja,
über die Stimmung dann auch gesprochen haben und gesagt haben, den können wir jetzt nur mal die Daumen drücken. Also die haben, da ist viel falsch gelaufen und viel schief gegangen. Also die Partner haben sehr darunter gelitten.
Ja.
Kann man doch jetzt schon so langsam die Feststellung machen, dass sich vieles jetzt schon offensichtlich zum Positiven wendet. Also die Personalentscheidungen sind gut, sind klare Signale auch an die Partner. Auch die MEC hat auf der Partnerkonferenz klare Ansagen gemacht, deutliche Signale ausgegeben. Und insofern ist das eigentlich eine schöne Entwicklung, die man da gerade feststellen kann.
Die Entwicklung bis jetzt ist sehr positiv. Es wird das auch umgesetzt, was angekündigt worden ist. Die interessante Frage ist, es wird zum Mai das Partnerprogramm neu gelauncht. Das Partnerprogramm soll ja massiv vereinfacht werden. Die Bonifizierungsregeln sollen sich ändern. Das heißt, Boni ab dem ersten Dollar Umsatz und ohne Deckel nach oben offen. Und die interessante Frage im Channel ist jetzt, wie genau ist die Ausgestaltung? Die Bonifizierung soll erheblich enger an die Zertifikate geknüpft werden. Die interessante Frage ist, wie läuft das genau? Wie muss ich mich zertifizieren? Es soll ja ab Mai losgehen. Und wann mache ich das genau? Und wo es einen Unterschied geben muss in der Kommunikation oder wo es immer noch ein sehr massive Unterschiede gibt es in der Channel-Kommunikation von ESSN und PPS. Das heißt, die PPS ist doch sehr viel näher am Channel und an den Bedürfnissen des Channels als die ESSN.
Ja, mich erinnert es mit, wann du das Thema Boni noch angesprochen hast und engere Bindung an die Zertifikate, ein Stück weit an das Partnerprogramm, das Microsoft vor 3-4 Jahren gestartet hat, als es ja auch ganz klar in die Richtung ging, umso mehr du zertifiziert bist, umso stärker du dich auch fit machst zu bestimmten Bereichen, umso stärker ist auch die Unterstützung, die du von uns bekommst. Ne?
Ich bin gespannt, wie sie es ausgestalten, denn das war in der Vergangenheit schon so. Mhm. Es gab bloß merkwürdige Mechanismen, denn es gibt bei HP, ich glaube, 27 Spezialisierungen in den unterschiedlichsten Produktbereichen. Und jede Spezialisierung hat auch eigene Umsatzziele und eigene Boni und Rabatte. Und das ist für die Partner überhaupt gar nicht einfach zu durchblicken gewesen.
Mhm. Naja, das ist ein bisschen
Und wie man das dann aufbricht und wie man es auch für, wie man diesen massiven, ich sag jetzt mal Bonusmissbrauch, den es da gegeben hat, wirklich aufbricht, dass man sagt, okay, die Boni für die Händler sollen nicht hinten dran in die Projekte eingerechnet werden und im Prinzip verblasen werden dafür, dass man die Produkte billiger raushaut, macht, um sich gegenseitig in HP-Projekten niederzudumpen. Das wird die wirkliche Kunst werden, bin ich total gespannt, wie die einzelnen Units das lösen.
Mhm. Ja. Also interessant, der Jochen Erlach, ich kann mich noch erinnern, als er noch Channel-Chef war, war er mal zum Roundtable bei uns. Und da war einer derjenigen, der dieses Thema Boni da auch ganz konkret angesprochen hat und auch diesen Prozess, der ja da jetzt insgesamt stattgefunden hat, auch angestoßen hat. Also da war er auch ganz sehr stark dahinter. Und er war auch derjenige, der gesagt hat, wir alten HP oder bei HP, wir wollen nicht länger das Gießkannenprinzip. Wir wollen. Wir sehen also auch, dass 80% der Partner 20% des Umsatzes machen, also das übliche Pareto-Prinzip. Und er hat gesagt, was wir machen müssen, um weiter zu wachsen, ist die guten Partner noch stärker zu machen. Also prinzipiell ein sinnvoller Ansatz und nicht zu sagen, wir schleppen alles sozusagen mit, die auch ein paar Euro Umsatz mit uns machen, sondern diejenigen, die sich da wirklich auch fit machen, noch weiter zu unterstützen. Ja, bin auch gespannt auf die Umsetzung und vielleicht erfahren wir bei unserem Besuch in
Böblingen. Also ich denke, in Böblingen wird sich, gut, wir haben ja die richtigen Leute drin. Wir haben den Uli Seibold drin, ESSN Channel-Chef und die Gabi Pohl haben wir.
Ja.
Und also wenn es die nicht sagen können, dann weiß ich es auch nicht.
Sollten wissen, ne?
Ja, stimmt. Dann gehen wir mal weiter bei unseren Personalien. Der Georg Dietsch, der ist jetzt bei der Boston-Gruppe. Der war ja bei OCZ bekanntermaßen. OCZ war ja ein Unternehmen, was auch unrühmlich in den Schlagzeilen gelandet war. Da gab es ja einige Ungereimtheiten finanzieller Art.
Man hatte merkwürdig bilanziert.
Bilanziert, so kann man sagen. Kreativ bilanziert. Um es mal so zu sagen. Und die haben ja dann auch viele Leute freigesetzt, wie man das verschönend sagt, also rausgeschmissen. Ich glaube, das sind 30 Leute oder sowas mussten da gehen. Ja, und
Prozent weltweit, das war massiv.
Das war wirklich massiver Einschnitt. Ja, und Georg Dietsch ist da jetzt raus und eben bei der Boston-Gruppe.
Bei Boston verkauft jetzt Server und Storage.
Die auch Storage-Einheiten drin haben, unter anderem von OCZ, glaube ich. Ne?
Die sind auch OCZ, ja. Der Georg Dietsch ist ja relativ eng mit dem Wolfgang Walter, der deutsche Geschäftsführer bei Boston ist.
Ja.
Und der hatte vorher mit dem einen Distributionsvertrag oder einen Integrationsvertrag, weiß ich nicht genau, gemacht. Und der Wolfgang hat ihn jetzt rübergeholt, braucht noch ein paar gute Vertriebler. Und der Georg ist schon gut vernetzt und der kann was da.
Ja, man sieht es wieder, so ein gutes Netzwerk zahlt sich aus.
Ja, absolut. Also. Ich glaube, das ist ein schöner Schritt.
Genau. Die nächsten Personalien stammen aus dem Hause von Big Blue. IBM, auch da gab es mindestens zwei Personalien, die erwähnenswert sind. Die IBM bündelt nämlich die Organisationen in den Regionen Deutschland, Österreich und der Schweiz neu und im Zuge dessen ist die Martina Köderitz als Deutschlandchefin jetzt aufgestiegen und verantwortet die komplette Dachorganisation und im Zuge dessen auch der Stefan Wippermann als Channel-Chef jetzt auch in der Dachverantwortung tätig. Also die sind dort alle hochbefördert worden sozusagen. Gleiches gilt übrigens auch für den Vice President für die Softwareabteilung, für den Ivo Körner. Auch der ist befördert worden und dann auch noch der Andreas Wottke. Der hat dort den Bereich Banken und Finanzen, Gedöns, Kundenmarkt, wie auch immer, geleitet und schlussendlich noch der Wolfgang Wendt, kenne ich aber auch alle nicht, Vice President STG.
Sagt der mir auch. Wolfgang Wendt war früher mal Präsident von X, von X-Serie, und zwar zu den kenne ich noch.
Also ein langjähriger IBMer offensichtlich.
Richtig, zu dem Zeitpunkt, wo die mit Lenovo den ersten Deal gemacht haben, über die PCD. Mhm. Und der ist dann in den Vertrieb gewechselt als Geschäftsführer auf dem Telekom-Account. Mhm. Ach, und das ist sehr interessant.
Ja.
Ach, haben wir gar nicht gelesen, ne?
Ich habe gelesen, dass die umbauen. Ja. Aber den Wendt habe ich nicht gesehen.
Ja, stand noch ganz unten.
Den kenne ich von früher, das ist ein guter. Mhm.
Ja, Zeixel hat einen neuen Geschäftsführer. Das ist der Andreas Dölker. Den kennt vielleicht der eine oder andere auch. Der war vorher bei Western Logitech. Digital, ja, genau. Ganz früher Logitech.
Ja.
Dann später bei Western Digital, wie gesagt. Tech Data war er auch mal, Mediamarkt war er auch mal tätig. Daher kennst du vielleicht sogar. Ja, genau. Und der ist jetzt der Geschäftsführer von Zeixel. Auch ihm einen guten Start. Dann eine Personalie von außerhalb Deutschlands sozusagen, aber die ich auch durchaus erwähnenswert finde. Da haben wir auch im Channelcast schon mal drüber gesprochen. Apple hatte ja damals seinen Retail-Chef verloren, also den Mann, der diese ganzen Retail-Stores, so wie wir sie heute weltweit kennen, designt hat, ausgestattet hat, das Konzept dafür entwickelt hat. Und wir haben mal Statistiken hier auch vorgelesen. Es gibt ja keinen profitableren Laden als diese Apple-Shops, die pro Quadratmeter, ich weiß nicht, wie viel Geld abwerfen. Da kommt lange, 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 lange nichts. Und dann kommt irgendwie irgend so ein Schmuckbude. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, aber irgendwie so, wir waren das nochmal? Cartier? Nee, irgendwie, ist auch egal. Also aber mit deutlichem Abstand jedenfalls. So, dann ist der jedenfalls raus. Ron Johnson ist übrigens der Name. Der ist irgendwann raus. Wurde dann angeheuert von der Kaufhauskette JCP,
ja.
Genau, weil denen ging es nämlich auch nicht wirklich gut. Also die haben ja richtig rote Zahlen geschrieben und man hat gehofft, dass er diese ganze Kaufhauskette wieder auf Vordermann bringt. hat er dann auch versucht. Also gab es dann auch allerlei Berichte drüber. Der war dann nach wie vor sehr im Fokus der Presse. Man hat natürlich genau geschaut, wie macht er dort, was macht er dort. Er hat leichte Erfolge erzielt. Könnte man jetzt sagen, zumindest ist der Umsatzeinbruch nicht mehr ganz so dramatisch. Dennoch haben sie ihn jetzt gefeuert und jetzt gibt es tatsächlich schon wieder erste Gerüchte, dass er zurückkehrt zu Apple, weil die waren mit dem Nachfolger von dem Ron Johnson, der dann bei Apple angetreten ist und, glaube ich, aus einer ganz anderen Branche auch kam.
Na, der kam von Dixon.
Der kam von Dixon, richtig. Dixon.
Der kam aus England von Dixon.
Richtig, da war man ja auch nicht wirklich zufrieden. Das war ein ziemlich kurzes Intermezzo.
Der hat als erstes Haufen Leute rausgeschmissen.
Genau, da hat die Chemie auch überhaupt nicht gestimmt. Also der hat
den überhaupt nicht verstanden.
Nee, der hat
nicht so richtig.
Der hat offensichtlich überhaupt nicht den Stallgeruch auch gehabt. Also es hat irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst. Und jetzt gibt's wohl Gerüchte, dass Ron Johnson wieder zu Apple zurückgeht, um dort das Geschäft wieder weiter voranzubringen. Das ja nicht unerfolgreich ist, das muss man schon sehen. Aber vielleicht kommen wir auf das Thema stationärer Handel von Herstellern nachher auch noch ein bisschen zu sprechen. Eine interessante Meldung noch im Nachgang zur Cebit, die aber, wie man uns zumindest per Pressemitteilung glaubhaft versichern will, nichts mit der Cebit selber oder dem Besucherschwund dort oben zu tun hat. Dennoch der Natürlich Chef nicht. Der Deutschen Messe AG, der Herr Pörschmann, Frank Pörschmann, hat die Deutsche Messe AG verlassen müssen. Also man hat sich da getrennt. Pörschmann kam ja von der IBM. War vorher bei der IBM, also ist ein IBMer und hat ja die Cebit auch versucht, so ein bisschen umzubauen und ein bisschen neuen Schwung reinzubringen. Der vorherige Messechef Ernst Raue war ja auch sehr lange Zeit dort.
Ja.
Jedenfalls, die offizielle Begründung ist, Herr Pörschmann habe die Kosten nicht im Griff gehabt und der Umbau dort oben infrastrukturell mit Hallen und Ähnlichem sei ihm da doch etwas aus dem Ruder gelaufen. Die Kosten hätten weit über dem gelegen, was eigentlich avisiert war. Und da hat man jetzt wohl die Notbremse dann auch gezogen.
Also wenn ihr mich fragt, ich halte diese Begründung für
ach
für interessant.
Interessant, ja. Also kann
da, wirklich.
Ja, ich denke, da kann man sich schon
und das ist vorsichtig ausgedrückt
ein Stück weit seinen Teil dazu denken, was das alles für Gründe hatte. Aber man hat in der Pressemitteilung da natürlich nochmal Wert drauf gelegt, zu betonen, dass es also mit der Entwicklung der CeBIT selber nichts zu tun hat. Warst du dieses Jahr eigentlich um?
Ich war da. Ich habe es mir seit, ich weiß nicht, jetzt 25 Jahre, gebe ich es mir jedes Mal. Auch wieder fast die ganze Zeit. Das erste Jahr, dass ich sage, nee, also man muss da nicht fast eine ganze Woche sein.
Warum?
Zwei Tage reichen. Die Hallen sind gefüllt. Früher gab es einen Bayern-Stand oder einen Nordrhein-Westfalen-Stand. Jetzt haben die Städte auch noch eigene Stände, wenn man die Hallen vollkriegt. Also das ist, wenn man all die Dinge, die man in der Form als Anwender nicht braucht, wegrechnen, dann ist nochmal ein Drittel weniger Ausstellungsfläche.
Also du würdest sagen, die CeBIT hat an Relevanz verloren?
Ja.
An Relevanz verloren.
Ja.
So vom die Leute, die man da trifft, nach wie vor gut, aber das kann man deiner Meinung nach verdichten auf zwei Tage, genau, sozusagen.
Also zwei, drei Tage reichen. Also ich glaube, wenn jetzt einer hingeht und sagt, ich will da irgendetwas Neues für meine Firma erfahren, vielleicht findet er irgendetwas, aber im Normalfall, aus meiner Sicht, läuft es in die Richtung einer Systems.
Mhm. Eines Systems?
Ja.
Die ist ja nicht gut gehend.
Nein.
Wie wir alle wissen. Und wurde ja trotz aller Wiederbelebungsversuche auch nie wieder was draus. Ne?
Also
da gab es doch dann diese Discuss and Discover oder was die da
für... Ja, genau.
Gott, mit der Discuss and Discover hat man immerhin 40.000 Besucher, die auf der letzten Systems waren, tatsächlich noch auf 1.500 geschrumpft.
Einmal noch, ne?
Nein, auf 1.500 geschrumpft.
Auf 1.500 geschrumpft. Muss man auch erstmal... Wenn man
Planet Reseller jetzt in den API-Stand nimmt. Toll gemacht, alles wunderbar. Nur wenn wir mal zurückgehen... Da hat die Messe beschlossen, sie wollen die Distis nicht mehr.
Ja.
Jetzt machen sie im Planet Reseller, was ja eigentlich eine Gemeinschaftsveranstaltung sein sollte, einen Disti zum mehr oder weniger Hauptdarsteller. Also da gibt's, aus meiner Sicht gibt's keinen Fahrplan, der sagt, wo soll das hingehen mit dieser Messe.
Ja. Ja, da tun sich, glaube ich, viele schwer, da wirklich ein gutes Konzept zu sehen. Und ich denke auch mit der bloßen Herausgabe irgendwelcher Anglizismen, die man da irgendwie so versucht, da irgendwie drüber zu stülpen, ja, dass man sagt, also dieses Jahr steht die CeBIT unter dem Thema Shareconomy, ja, also super. Haben wir ja das letzte Mal drüber gesprochen, keine Sau weiß, was da dahinter steckt, ne? Und dann fährst du da auf diese CeBIT und denkst, oh, jetzt schaue ich mir mal diese Shareconomy an, ne? Genau,
gibt's nicht.
Und du findest sie nicht.
Man also, es begann mit, aus meiner Sicht, Distis raus, dann auch so Geschichten, dass ich glaube Sony war das, dass die PlayStation nicht gezeigt werden durfte oder dass man nicht spielen darf damit.
Logitech durfte die Lenkräder nicht zeigen,
genau,
weißt du das noch?
Genau. Und dann eben die CeBIT Home einmal versucht, nicht das Durchhaltevermögen gehabt. Ich meine, die Gamescom würde es heute nicht geben, wenn man die CeBIT Home richtig durchgezogen hätte.
Ja.
Ja, und die Gamescom hat irgendwie 150, 180.000 Besucher.
Ja, die hätte man gut integrieren können. Also um das einfach attraktiver zu machen, das dort oben, dann hättest du da wenigstens auch nochmal verstanden. Was ich das letzte Mal schon kritisiert habe, war, was mir dort oben auf der CeBIT auch fehlt, sind die ganzen Startups in Deutschland. Da gibt es so gute Software-Buden, die tolle Lösungen machen, die werden da ganz stiefmütterlich in irgendeine Halle reingepackt. Ja,
die werden halt versteckt.
Bei dunklem Licht. Aber es wird überhaupt nicht exponiert. Ja. Also auch der Standort Deutschland, Softwareentwicklung und Ähnliches wird überhaupt nicht gezeigt und nicht gespielt. Ja, das müsste man eigentlich auch noch viel mehr fördern, um solche Unternehmen da auch ein Stück weit nach vorne zu bringen. Ja, da lasse ich mich ja auch gerne mal inspirieren davon. Ja, da kriege ich wenigstens mal eine Vorstellung davon, was überhaupt läuft. Ne?
Ja.
Aber das wird alles nicht gemacht. Anstattdessen muss ich mir, wie du sagst, irgendwelche Gemeinschaftsstände von sowieso anschauen. Ja, unter staubtrockene Beamtensoftware. Genau. Ne, auf DOS, in DOS-Fenstern oder so. Ne? Da habe ich ja echt keine Lust mehr drauf.
Die Geldautomaten.
Ja, aber gut, was,
die waren schon immer da, aber ist das heute noch ein Thema?
Ja. Aber was hat Deutschland zu sagen im Bereich digitalen Business? Ja? Was entsteht da? Ja. Was gibt's? Nichts? Nichts?
Nein.
Ich prangere das an.
Es ist anzuprangern.
Ich prangere.
Aber aus all diesen Gründen ist der Perchmann nicht von der CeBIT, sondern weil er nicht rechnen kann.
Weil er nicht rechnen kann, ja. Entweder er oder seine Mitarbeiter, wie auch immer. Keine Ahnung. Es gibt ja eigentlich immer noch sowas wie ein Controlling. Aber gut.
Ja, es hat doch der Aufsichtsrat gewechselt bei der CeBIT.
Ja.
Es waren noch Niedersachsenwahlen.
Ja.
Das heißt, der Aufsichtsrat ist ja jetzt nicht mehr CDU, sondern Rot-Grün.
Ja, und?
Das hat die falsche Farbigkeit gehabt.
Ach so. Also im Politikum auch noch mal. Ja, wer weiß.
Ja, man weiß es immer nicht.
Man weiß es immer nicht, genau. Das stimmt schon. So, der Markus Hollerbaum geht zu Kyocera. Auch eine ganz interessante Meldung. Der
schöner Schritt,
Hollerbaum ja. Kommt ja von Also.
Von Also, genau.
Und wandert darüber. Und die nächste Personale fand ich auch hochinteressant, nämlich der bisherige Deutschlandchef von Computer Center, der Oliver Tuschig, wechselt in die Industrie und geht zum Netzwerker Cisco. Auch ein interessanter Schritt, dass jemand aus dem Systemhausbereich in die Industrie geht. Klappt aber manchmal ganz gut, manchmal aber auch nicht, ist auf alle Fälle eine schwierige Geschichte, weil vom Computer Center aus einem, ich will es nicht sagen hemdsärmlich, Computer Center ist hochprofessionelles Geschäft, was die da natürlich machen, aber es ist ein Handelsunternehmen und da ticken die Uhren einfach immer noch ein bisschen anders. Dann zu so einem Konzern zu gehen wie Cisco, der glaube ich schon mittlerweile, ich sag's mal höflich, zuerst die Verkrustungserscheinungen zeigt, also nicht mehr die Agilität hat, wie damals in der Zeit, als die Cisco hochging. Ja. Ne? Kannst du ja noch dran erinnern, wenn du da, ich weiß nicht, vor 10 Jahren mal den Börsenkurs immer so angeschaut hast. Ne? Also, jetzt geht's doch gar nicht. Wo endet das denn? Ne? Die haben ja nur noch das Telefon abgenommen. Ne? Wie viel können wir liefern? Ne? Also es war halt gut, Internet wurde ausgebaut, Infrastruktur wurde natürlich gemacht und
war
das notwendig.
Also was ich bei der Personalie ehrlich gesagt nicht verstehe, ist, der Tuschig war Computer-Center-Chef Deutschland. Und ich denke, als Computer-Center-Chef Deutschland hat man schon was zu sagen, was im Laden läuft. Vielleicht ist das auch zentralisiert, aber ich weiß nicht, ob das... Aber bei Cisco ist doch dermaßen zentralisiert. Hast du da als Deutschland-Chef irgendwas zu sagen, außer... Excel-Sheet und repräsentieren.
Ja. Also das kann er aber gut.
Das kann er
sehr gut.
Das kann er hervorragend, aber das ist doch irgendwie verschwendet, oder nicht? Oder fängt Cisco jetzt an zu re-regionalisieren oder was? Ich sehe das nicht. Also ich verstehe es stumpf nicht.
Also eine Theorie, die ich mir zurechtlege, ist natürlich, dass man sagt, also der Oliver Tuschig halte ich für einen durchaus ehrgeizigen Manager, auch übrigens einen sehr guten Manager, also
würde ich teilen.
So die Zeit, wo ich ihn immer wieder persönlich erleben durfte, muss ich sagen, Hut ab. Also der hat klare Vorstellungen von dem, was er machen will, klare Visionen, spricht es auch klar an, hat sich auch unheimlich engagiert. Er war ja auch in der Bitkom als einziger Vertreter aus dem Handelsbereich, um dort ein paar Themen auch voranzutreiben, also sehr engagiert. Hat auch sehr um das Thema Fachkräftemangel sich bemüht, hat sich in die politischen Dinge auch eingemischt und ich denke, der hat schon ein Stück weit auch nach Höherem gestrebt. Möglicherweise hat man ihm die Chance bei der Computer Center auch nicht unbedingt gegeben, dass er da noch mehr Verantwortung nimmt und dann kam die Industrie um die Ecke, die er dann in der Regel meistens noch ein paar Pfund drauflegt und mehr bessere Gehälter auch noch bezahlt und vielleicht habe ich gesagt, gut, dann probiere ich mal meine Karriere in der Industrie. Ich bin gespannt, wie er sich dort machen wird.
Bin sehr gespannt.
Und ob er da auch irgendwelche Akzente setzen kann, ob er den Freiraum auch dazu hat, es in diesem engen Verbund eines solchen Konzerns tun zu dürfen. Ich glaube, der hat bei der Computer Center schon mehr Freiheitsgrade gehabt, als es in so einem
Konzern
hatte. Ne?
Also Gestaltungsmöglichkeiten hast du sicherlich mehr.
Ja, das denke ich auch. Ne? Also... gehe ich auch schon davon aus.
Aber ich muss jetzt mal eine Frage loswerden und schaue jetzt auf den leeren Stuhl. Damian ist ja im Urlaub.
Ja.
Es gab ja bei dieser Computer Center Meldung, die hat ja so eine interessante Vorgeschichte pressetechnisch, weil Damian hat ja die heiße Kolumne geschrieben vor 5 Wochen oder sowas und hatte den Tuschig angeschrieben und hatte geschrieben, es gibt eine Studie, die zeigt, die Manager, die CEOs wechseln immer nach 4 oder nach 5 Jahren den Job. Mhm. Und Sie sind doch jetzt schon so lange dabei. Sie sind doch eigentlich schon viel zu lang dabei.
Meinst du, dass der Name ja ihm da...
Und die nächste Kolumne war dann Tuschig wechselt.
Ja.
Und mich haben dann ein paar Leute darauf angesprochen und gesagt, der Zicking hat das auch 100%ig gewusst vorher, also so vor 4 oder 5 Wochen. Und da habe ich gesagt, Ich glaube es eigentlich nicht. Und jetzt hier Frage an Damian für die nächste Sendung. Hier schon mal zum Festhalten. Damian, hast du es gewusst? Interessiert mich brennend.
Damian kann uns ja Leserpost schicken.
Er könnte uns eigentlich im Chat verfolgen. Ich glaube, da ist aber nicht drin. Aber das sollten wir nächste Woche nochmal, weil das interessiert mich wirklich brennend und da bin ich nicht der Einzige. Hm.
Ja, also die Wechsel vom Handel in die Industrie und andersherum, ich habe es gerade schon angesprochen, geht manchmal gut, manchmal geht es auch nicht gut. Ich erinnere mich beispielsweise an, wie hieß der kam von der IBM und ist zu Bechtle gegangen.
Jürgen Renz.
Mhm. Das ging überhaupt nicht gut. Ne? Nee. Und sitzt jetzt, glaube ich, bei Dell ist er jetzt, glaube ich, gerade.
Ist bei Dell.
Man hört auch nichts mehr von ihm.
Bei Dell ist er schon länger für Service, glaube ich, zuständig, oder?
Ich glaube, ja.
Einige Zeit, ja.
Hat dort aber, glaube ich, sogar Geschäftsführerposten, wenn ich mich nicht irre.
Nee, das scheint gut zu passen, weil er war ja ein bisschen am... Also er ist ja eine Zeit lang sehr oft gewechselt, aber bei Dell ist sehr stabil. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
Oder wir denken an Markus Ade, der seinerzeit mal zu Max Data ging als Geschäftsführer.
Das war kein glücklicher Karriere-Rückschritt.
Nein. Ging auch nicht wirklich gut.
Also hing natürlich auch mit der Firma zusammen.
Ja, das ist allerdings,
richtig.
Business an sich, ne? Nein. Ja,
das stimmt.
Da hat er versucht, oder da sollte er was retten, was so nicht zu retten war.
Und man muss natürlich zur Ehrenrettung sagen, oft solche Dinge fallen dann natürlich immer auf. Dinge, wo es gut geht, kriegt man dann meistens auch gar nicht so mit. Aber naja, wie auch immer. Ja, in dem Zusammenhang, der Ex-Cisco-Manager, der Carlo Wolf, der wechselt dann zu Allied Telesis. Das kann man, glaube ich, noch bekannt geben. Dann hat sich noch etwas getan bei Avnet. Fabian von Kuhnheim verlässt nämlich die Avnet.
Hattest du den nicht neulich auf eurer Veranstaltung erst zum Gewinner des Jahres gekürt?
Nein.
Hast du das nicht?
Das war Klaus Meinmann.
Du hattest du den
Fabian? Ach so, ja, doch, richtig. Doch,
natürlich, weil er hat die Firma...
Die Magirus halt unter Dach und Fach gebracht.
Ja,
richtig.
Ja, aber
dann habe ich da ausgezeichnet, das stimmt.
Schon, gell?
Ja, stimmt schon.
Ja, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass er bei Affen wirklich...
Nein, hat, glaube ich, keiner damit gerechnet. War eben klar, dass es noch irgendwie so eine Übergangszeit wahrscheinlich sein wird, bis die Geschäfte auch wieder laufen und er sich dann zurückzieht. Die Entscheidung ist ja dahingehend gefallen. Jetzt ist es jedenfalls soweit.
Bin mal gespannt, wo der wieder auftaucht.
Ja. Fujitsu,
wenn überhaupt,
ich glaube...
Wie der Deal gelaufen, ja.
Der könnte jetzt Business Angel machen. Ne, und so Startups
beraten
und so wie Dschunke oder so. So wie der Dschunke, ne, der dann so als graue Eminenz im Hintergrund da die Fäden zieht und da Unternehmen wie einer Ecobility, Günter Schüssel, vielleicht
hört er uns
dann unterstützt in ihrem Werdegang. Bei Fujitsu gab es noch eine Personalie, der Jürgen Walter ist Dachchef bei Fujitsu geworden. Haben wir da nicht eigentlich das letzte Mal schon drüber gesprochen?
Ich glaube, wir haben schon mal kurz drüber gesprochen und hatten gesagt, kennst du den?
Kennst
du den?
Auch nicht, ne?
Interessant. Echt. Das ist wirklich ein Ding.
Tja. So ist es. Ja, dann sind wir mit dem Personalien doch auch schon durch. Aber war ja mal ganz interessant. Und wir kommen in den Bereich Distribution. Da fangen wir vielleicht mit einem aktuellen Thema an, das jetzt gerade mal sozusagen 2 Tage alt ist, zumindest für uns Presseleute, aber natürlich schon eine längere Vorgeschichte hat. Devil und COS, beide Distributoren derzeit in großen Schwierigkeiten. Jetzt am Freitag soll bekannt gegeben werden oder soll es mal wieder eine neue Information geben, wie es denn weitergeht. Die Geschichte ist, also nach meinen Informationen, die ich habe, aber vielleicht habt ihr auch noch andere Informationen, ist, dass das eigentlich alles mit in dieses Konglomerat oder in diesen Strudel der BCom mit reingehört. Das heißt wohl, dass die BCom relativ viel Ware über die COS bezogen hat, wohl Subdistribution gemacht hat. Gelder nicht zurückgezahlen konnte, weil ja die BCom bekanntlich in die Insolvenz gegangen ist und deswegen auch die COS stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Fakt ist jedenfalls, beide Online-Shops, sowohl bei der Devil als auch bei der COS, sind zurzeit abgeschaltet. Mhm. Man kann nichts mehr bestellen. Devil und COS bestellen auch nichts mehr in der Industrie. weil natürlich auch die Kreditlinien enorm runtergefahren wurden und laut eigenen Aussagen wird derzeit verhandelt über oder mit einem Investor, der dort möglicherweise mit einsteigt, wird natürlich auch mit Banken und Ähnlichem verhandelt, um die Geschäftsaktivität dort wieder weiterzumachen. Also ja, ich glaube, der von MSI zu COS ging, der
Werner Dau
hat sich das wahrscheinlich auch anders vorgestellt.
Ja. Bei dem, das hat er sich bestimmt ganz
bei,
anders
vorgestellt. Bei dem Wechsel. Und ja, also Gerüchte halber, weil es schon wieder um das Thema Investoren ging, es wird ja tatsächlich schon wieder Wortmann genannt, der dort als möglicher Retter einer weiteren Unternehmen, weiterer Unternehmensgruppen ins Gespräch gebracht wird.
Das wäre die ewige Wiederkehr
Wahnsinn.
Des Immergleichen.
Ja.
Weil
war ja schon mal.
Weil Siegbert Wortmann hat ja Starthilfe gegeben für die Devil. Der Carsten Hartmann war ja sein ehemaliger Mitarbeiter, der hat sich dann mit seiner Hilfe in Braunschweig selbstständig gemacht, wurde dann die Devil draus.
Sehr viel sinnvoller wäre ja, die Hersteller würden mal drüber nachdenken, wie viel Subdistribution braucht man wirklich.
Ja.
Und nicht immer die Subdistribution zu benutzen, um die Quartale zu erfüllen.
Mhm. Was da dann irgendwann mal dabei rauskommt, ne? Und wie schnell das funktioniert und wie schnell das geht und was das dann auch für einen Domino-Effekt haben kann, ne? Genau. Das ist schon enorm, ne?
Ja.
Und ja, aber Excel ist geduldig,
genau.
Ne? Da kann man schön reinschauen.
Dann unten hast rechts passt, ne? Aus dem Lagerbestand der Dist ist und damit kannst du als Umsatz reporten und fertig. Was sinnvoll ist dieses Businessmodell nicht.
Nicht.
Ja. Nein. Insbesondere bei Hardware, wo die Marge eh nicht existiert.
Mhm.
Ich kann es nicht nachvollziehen.
Naja, sagen wir mal so, wenn die Konsolidierung jetzt stattfindet, und es wird ja schon lange gesagt, dass sie stattfinden wird, und im Moment passiert es ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein BCom-Effekt ist, und ich habe das Gefühl, dass es im Moment eher so ist, dass der Markt, also was du sagst, die unterschreibe ich hundertprozentig. Diese Schieberei ist kein sinnvolles Geschäft, man sollte das lassen. Ich habe das gerade wieder mit jemandem aus einer ganz anderen Ecke diskutiert, jetzt am Wochenende auf der ISO-Veranstaltung, da reden wir später drüber. Mhm. Auf der anderen Seite, was man, glaube ich, sieht, ist, es wird sehr viel schwieriger, Distribution zu machen, es sauber zu machen und keine Fehler zu machen. Das heißt, die Fehler werden sehr viel schneller bestraft. Und jetzt, wenn man sich mal anschaut, eine BCom, aber auch eine COS oder eine Devil, was man ja gesehen hat bei einer BCom, die hatten HP mal als Hersteller und die sind mit dem HP-Geschäft überhaupt nicht zurechtgekommen, so gar nicht. Die haben das Spiel nicht verstanden, also dieses Bonusspiel, dies mit den Zertifizierungen, mit den Programmen, mit den Backend-Geldern, haben sie überhaupt nicht gebacken gekriegt. Interessanterweise ist vor der BCom eine COS an exakt derselben Sache gescheitert. Und was ich bei Devil jetzt auffällig fand, ist, es ist bei Devil kürzlich erst dem Finanzchef, also gekündigt worden oder auf jeden Fall das Unternehmen verlassen. Mhm. Und das finde ich auffällig. Bei BCom war das auch so. Mhm. Da war der Finanzchef auch mit beteiligt, der Hoffmann.
Hoffmann, ja.
Und dann war er irgendwie plötzlich weg und nur noch im Aufsichtsrat. Und das ist bei Devil auch passiert. Habe den Verdacht, die haben irgendwo einen Rechenfehler gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Aber es kommt mir total komisch vor. Also es kommt mir so vor, als hätten sie irgendwie über längere Zeit
hat den gleichen Taschenrechner von dem CB-Chef gehabt.
Gut, der, wo die Kommastelle immer verrutscht hat.
und was du ja siehst, ist, es kommt selbst bei so großen Distributoren, die professionell arbeiten und die sich eigentlich sehr gut in der Materie auskennen, wie bei einer Techdata vor. Die müssen die letzten drei Jahre nachbilanzieren wegen einem Vorkommnis in England.
Ja.
Und ich denke, dieses Geschäft ist inzwischen so komplex geworden, dass halt wirklich nicht mehr jeder durchblickt.
Ja, ich denke, es ist halt schon auch ein Stück weit ein Überlebenskampf, den man da jetzt auch gerade sieht und wo vielleicht der eine oder andere auch tatsächlich auf der Strecke bleibt. Das ist insgesamt, denke ich, ein Stück weit aber auch gesund für den Markt. Muss man einfach auch teilweise klar ansprechen. weil natürlich gerade jetzt sagen wir mal Distributoren im mittelständischen Bereich natürlich sagen, wir müssen weiter wachsen. Organisches Wachstum ist oftmals nicht möglich. Ja, also es geht einfach nicht, das so weit auszugrenzen. Also versucht man auch, Geschäft zu erweitern. Man versucht, zusätzliche Hersteller an Bord zu bekommen. Das ist dann oftmals B- und C-Liga, weil du die mit den großen die Verträge kriegst du nicht. Brauchst aber irgendwie für dein Portfolio, um einigermaßen gut dazustehen, dann fängst du das Thema Subdistribution irgendwie an. Ja. So, und dann wird's, ja, und dann wird's irgendwann schwierig. Also gerade bei den Margen, die dort laufen, da wird ein kleiner Fehler nicht verziehen. Ja. Ja. Das endet gleich richtig böse, ne? Und wenn du da nicht liquide bleibst und, deine Hersteller nicht mehr bezahlen kannst und, dann geht es halt auch ratzfatz, ne? Und dann lassen die dich auch sofort fallen wie eine heiße Kartoffel. Muss man auch sehen, ne? Also, so weit geht die Liebe dann auch nicht, dass man dann sagt, wir investieren nur noch in einen Distributor rein, insbesondere wenn es dann einer ist, der auch noch Subdistribution und Ähnliches macht, ne? Da ist man dann tatsächlich schon eher vorsichtig und geht dann doch schnell auf Distanz,
ne? Bei 1 oder 2% Marge, 30% wachsen zu wollen.
Ja, ist ein hehrer Anspruch, ne? Also, ja. Das ist sicherlich nicht ganz einfach. Ja. Also ich finde das schon eine sehr interessant und es bringt mich wieder zurück auf das Thema, über das wir das letzte Mal auch ein bisschen gesprochen haben. Wenn ich mir hingegen halt ein Unternehmen anschaue wie Wortmann, die solide wirtschaften, wo man einfach merkt, dass dort in der Geschäftsführung jemand sitzt, der Kaufmann ist, der dieses Geschäft einfach auch versteht, der keine völlig überzogenen Vorstellungen hat, aber eine klare Linie fährt, der macht es einfach richtig. Ja? Und bei den anderen, glaube ich, das war einfach eine Nummer zu groß, was die sich da so insgesamt vorgestellt haben. Ne?
Könnte ich mir schon vorstellen.
Das Auto war zu schnell unterwegs.
Ja. Dann bist du auch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen. Ja.
Wobei, was mich immer wieder wundert, ist, um deinen Punkt von vorhin nochmal aufzugreifen, Sigi. Es gibt ja so mehrere Motivationen, warum du als Hersteller auch mit einem kleineren Distributor arbeitest. Und eine Motivation, oder warum du mit mehreren arbeitest, eine Motivation ist ja zu sagen, die hängen sich einfach anders rein als die Großen. Beim Großen bin ich eine Nummer 25 und bei einer Devil bin ich halt eine Nummer 2 und die hängen sich ganz anders rein, die tun richtig was, die sind engagiert, nicht umsonst ist ja Devil, und da habe ich keine Theorie zu, da hätte ich aber gern eine zu. Ist euch mal aufgefallen, dass die Großdistribution im Bereich Microsoft gar nicht so stark ist? Die Devil war stärkster Microsoft-Distributor und ich glaube, die Devil ist natürlich logischerweise jetzt nicht mehr, ich glaube, jetzt ist es die API.
Ja. Könnte sein, ja.
Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Normal ist das nicht. Also eigentlich, das ist eine komische Situation. Also
da führt ob es bei allen Produkten ist, weiß ich nicht, aber bei manchen Produkten ist es so, dass einfach zweimal bonifiziert wird. Also der Disti bekommt Boni für das, was er rausverkauft. Er verkauft dann den Subdisti. Der Subdisti bekommt nochmal einen Boni, wenn sie er dann an den Händler verkauft.
Was okay, dazu das ist führt, ja ein starkes wenn der Modell. Disti
seinem Boni zum großen Anteil an den Subdisti weiterreicht, der seinen auch mit reinrechnet, ist der Subdisti günstiger und macht mehr Marge als der Disti.
Dann ist ja ein sensationelles Prinzip. Wer hat sich das ausgedacht?
Microsoft, ich glaube Marktführer, oder?
Hey, Marktführer ist auf der Donnerwetter.
Und die kümmern sich nicht um sowas, weil sie sagen, es wird eh gekauft.
Was ich in diesem Zusammenhang, also nicht nur in dem, sondern überhaupt, was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, ist, warum die Hersteller in der Masse nicht in der Lage sind, mit der Distribution zu arbeiten. Das ist mir komplett unbegreiflich. Wenn ich jetzt überlege, ich autorisiere einen neuen Distributor, was weiß ich habe ein paar Mal jetzt schon festgestellt, ich habe Ingram, TechData, nämlich die ISO dazu. Und dann kommt es in den meisten Fällen zu einem unglaublichen Gemetzel zwischen den Großen, die dann anfangen, auf die Kunden drauf zu hauen. Es kommt ganz selten zu einer Kundenerweiterung. Und das verstehe ich eben nicht. Man kann das als Hersteller doch steuern. Du kannst als Hersteller doch da reingehen und sagen, okay, die Boni kriegst du auf Neukunden, auf existierende nicht. Die sind, wo sie sind. Also warum sind die Hersteller nicht in der Lage, mit dem Distributor tatsächlich strukturiert zu arbeiten, dass eine saubere Geschäftserweiterung stattfindet? Es würde ja gehen. Manche machen das auch.
Manche machen es auch.
Manche sind da sehr gut.
Adobe.
Beispielsweise, ja. Ja. Gutes Beispiel. Ja. Auch Apple hat es lange Zeit sehr
gut. Adobe hat es irgendwann angefangen. Die haben am Anfang massive Probleme gehabt, als sie damals die Arcevis dazu genommen haben. Und ich glaube, die haben einfach daraus gelernt.
Ja. Das kommt halt eins dazu für den Hersteller. Mit dem Subdisk ist es halt dann leichter, weil die Broadliner, zwei davon zumindest, sind börsennotiert. Mhm. Gehen halt Quartalsgeschäfte, nur bedingt. Das ist die eine Daseinsberechtigung. Ich gebe dir recht, es gibt natürlich auch Händler, die nur beim Subdisk kaufen, weil sie einfach sagen, der ist viel beweglicher. Großteil davon ist noch inhabergeführt. Ja. Und da haben sie eine Daseinsberechtigung, aber die Vermischung von eben diesem sinnvollen Geschäft und dann das Volumen, dass man halt unbedingt 500 Millionen oder mehr machen möchte, die ist halt nicht gesund.
Ja. Absolut, stimmt, absolut.
Naja, sind wir mal gespannt, was da rauskommt, wie es da weitergeht.
Glaubt ihr, die melden
so eine Lösung an? Kommt? Ich persönlich gehe jetzt mal ein Stück weit davon aus, aber ich habe da nicht genügend Einblick, als mir da irgendwie ein Urteil erlauben zu können. Nur die Vergangenheit lehrt mich oder die Geschichte lehrt mich, dass es im Distributionsgeschäft meistens nicht gut endet.
Und ich meine, das Krankheitsbild der COS ist ja schon ein bisschen älter.
Ja. Deutlich. Ja. Deutlich. Ja. Ich habe die Motivation, die COS zu übernehmen, von der Devil auch nicht wirklich verstanden.
Es kam ja auch noch das Thema, es gab ja Werner Dau, haben wir ja gerade gesagt, den Wechsel dort auch noch an der Spitze von nicht allzu langer Zeit.
Was auch mutig war.
Was auch mutig war,
ja,
richtig. Und keine Ahnung, wie das da auch alles noch mit reinspielt. Weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Also es ist schwierig zu sagen.
Das ist halt doch mehr ein Herstellermann, der Werner Dau, als jetzt ein Distimann. Das ist ein vollkommen anderes Business.
Ja, ja. Kanntest du eigentlich die Mascha Speyer?
Nein.
Auch nicht.
Werner Dau kenne ich.
Ja, aber die Mascha Speyer, also ich weiß nicht, die war ja auch viele Jahre bei der CS. Die hat man ja nie irgendwo gesehen, auch bei keiner Branchenveranstaltung oder ähnliches. Ne? Die war quasi nicht präsent.
Naja. Hat jetzt der Compi-Check-Manager geheißen, der so COS?
Ja, ich weiß, wen du meinst. Jetzt, wenn mir der Name wieder nicht einfällt.
Ich habe jetzt auch nicht drauf.
Im
Prinzip so lang geht das Krankheitsbild.
Ja, wir fragen den Andreas, wenn er wieder zurück ist. Der muss jetzt dann gleich wieder kommen, weil das nächste Thema, was hier nämlich draufsteht, hat er nämlich eher eingetragen. Aber vielleicht vorab noch eine andere Meldung zur Also. Die hatten ja eigentlich ursprünglich geplant, einen niederländischen Distributor zu übernehmen, nämlich die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sapin oder Safin, keine Ahnung, wie man die richtig ausspricht. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie doch Abstand nehmen davon und man sich geeinigt hat, keinen Kauf zu machen. Aber nähere Hintergründe kenne ich dazu auch nicht. Weißt du da noch irgendwas dazu, Andreas? Zu Safin, dem niederländischen Distributor?
Nein, ich weiß,
auch nicht.
Ich weiß nur die eine Zeile und ich hatte nicht wirklich, ich hatte den Gustavo Müller-Herk, der es ja irgendwo entschieden haben muss, zu kurz nur im Zugriff auf der Veranstaltung. Wir wollten eigentlich noch fragen.
Ja,
okay. Aber das müssten wir mal anrufen. Die Safin, da ist ja dieser Supplies-Disti in der Gruppe. Und über den Supplies-Distributor hört man, es ist mehr Graugeschäft als alles andere.
Mhm. Haben wir es doch schon.
Das hätte natürlich in der also für richtig Stimmung gesorgt.
Haben wir es doch schon. Ja, dann hat er.
Hey, gerade noch drüber gesprochen.
Michael Krings.
Ja, genau.
Michael Krings, COS.
Schattenredakteur Schicko hat hier im Chat gleich mal drauf geantwortet. Wir haben gerade einen Namen gesucht.
Michael Krings, COS. Ja. Ihr habt über COS.
Genau. Ja, genau. Haben wir drüber gesprochen, richtig. Genau, dann kommen wir vielleicht zur Hausmesse, zur Also Hausmesse in Bochum. Du warst dort. Warst du auch dort?
Nein. Also Hausmesse.
Bei mir war es ein bisschen wärmer.
Ja, bei dir war es, genau, du warst ja im wohlverdienten Urlaub.
Richtig. Doch, Wetter, ja, allerdings war es das. Es war aber gar nicht so furchtbar kalt. Es hat dann abends angefangen zu regnen. Also Hausmesse war etwas größer als letztes Jahr. Von der Messe, vom Aufbau in der Jahrhunderthalle ist es ja immer. Und ich denke mir immer, die Jahrhunderthalle ist doch irgendwie begrenzt. Und es gibt immer eine dunkle Ecke irgendwo und es gibt immer gut frequentiertes und in der Mitte gibt es so einen Gang. Mhm. Aber sie haben es dieses Jahr wirklich deutlich schöner hingebaut als in den letzten Jahren. Es war viel offener, es war viel, viel heller. Die haben die einzelnen Lösungszonen haben sie in der Halle gleichmäßig verteilt mit den Herstellern. Drumherum hat mir vom Konzept sehr viel besser gefallen. Sie hatten nach eigenen Angaben 4.700 Besucher. Kann ich schlecht einschätzen, könnte ich mir vorstellen. Mir kam es voller vor als die letzten Jahre. Was ein bisschen kurios war, der Rainer Schwitzki gab die Zahl bekannt auf dem heißen Stuhl, den mein Kollege Michael Frey moderiert hat, und sagte dann so, ja, also es sind 7.400, mein Gott. Und er so, nein, 4.700. Besucher sind da. Es war recht gut besucht. Ich habe dann mit einigen Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja, sie fanden es auch recht gut besucht. Und dann hatte aber jemand moniert, die Hersteller schicken nicht unbedingt die Top-Leute hin. Es war am Vorabend auf der VIP-Veranstaltung schon so. Da waren von einigen Herstellern wirklich sehr hochrangige Manager dort. Aber auf der Veranstaltung selber waren die Hersteller nicht so hochrangig vertreten wie die Jahre vorher.
Aber das ist doch mittlerweile fast normal. Also finde ich so.
Ja, das.
Wenn du Ingram VIP haben, das ist auch alle da, aber am nächsten Tag.
Ja, das sehe ich auch so. Bloß meine Anmerkung dazu ist, wenn die Hersteller die Hausmessen ihrer Partner nicht wertschätzen im Sinne von, wir schicken wirklich gute Leute und Top-Leute dahin, die mit den großen Partnern sprechen, müssen sie sich mittelfristig auch nicht wundern, wenn die Top-Leute der großen Partner und die Geschäftsführer der mittelständischen Partner auch nicht mehr hingehen, weil sie sagen, mein Gott, wen trifft man denn da? Mhm. Und Hostessen, da kann ich auf der C-Bild auch besichtigen. Und dann müsst ihr sich nicht beschweren, dass sie viel Geld ausgeben und die Besucherschaft wird.
Also du meinst nicht nur Top-Level-Management, sondern auch Top-Leute, was jetzt das Know-how betrifft?
Auch Top-Leute, was das Know-how betrifft. Also das... Ich hatte mit jemandem gesprochen, der meinte, also auffällig wäre es bei HP gewesen. Da waren am Vorabend zwei Geschäftsführer da und dann am Tag danach hochrangige Leute gar nicht mehr. Wir hatten vor Jahren eine Kooperation mit der damals noch Actebis Peacock, genau für diese Veranstaltung mit der CRN. Und hatten dann gesagt, Mensch, die Microsoft sollte doch mal so einen richtigen Top-Sprecher bringen. Da war Windows 7 neu oder Windows Vista, weiß ich nicht mehr. Ja. Und das war wirklich ein Ding. Und wir haben uns dann einen ausgeguckt, der wirklich ein Top-Sprecher von denen ist. Den haben die da nicht hingeschickt. Da haben die sich total gemacht. Nein, der muss zum Kundentermin. Aber ich sag, Freunde, da sind doch so und so viel tausend Partner, ihr habt doch was zu erzählen, ihr habt doch gerade was Neues. Und da haben sie jemanden geschickt, der präsentierte schon nicht schlecht, aber das war so eine ganz normale Feature-Schlacht. Das war dann wirklich sehr enttäuschend. Und es war nicht möglich, CRN und Actebis Peacock hatten zusammengeholfen, es war nicht möglich, den auf die Veranstaltung zu bringen. Ich war völlig entsetzt.
Ja.
Ich war wirklich völlig entsetzt. Und dann hatte ich auch gehört, das Vortragsprogramm wäre nicht ganz so gut gewesen wie in den Vorjahren. Kann ich aber so nicht sagen.
Dann hättest du natürlich recht. Also dann ist die Frage, wie lange gehen da die guten Kunden noch hin?
Also wenn das immer mehr zur Butterfahrt wird, dann, dann haben wir hier ein Problem. Von der ALSO-Seite muss man
Frage sagen. Frage ist natürlich auf der anderen Seite auch noch, ist es die Erwartungshaltung der Besucher, dort das Top-Management zu treffen?
Nein. Das glaube ich auch nicht, aber wenn der Level des Wissens nachlässt.
Das ist schlecht.
Das ist schon.
Dann denkst du, was soll ich da eigentlich? Ne?
Dass der Betriebsleiter nicht hingeht und nur noch der Key-Account oder so. Also dass der Geschäftsführer nicht hingeht, je nachdem wie groß jetzt die Firma ist, das kann ich noch nachvollziehen. Ja. Aber Sales und die Produktleute, die sollten schon da sein.
Ja.
Also das war eine Sache, die bemängelt worden ist. Mhm. Von der ALSO selber, gut, die sind dann immer alle da. Und die sind da auch sprechbar. Die ALSO hat recht interessante Dinge gezeigt, fand ich. Die haben dieses Jahr natürlich zum ersten Mal gezeigt, die ESD und die und die Prosa-Lösung. Konnte man sich live anschauen, konnte da Produkte bestellen, hat gesehen, wie nahtlos sich das in die Shops einfügt, wie schnell die Bestätigungen kommen, wie dieser Digital Locker aussieht, in dem man seine ganzen Bestellungen sieht und in dem der Händler auch die Bestellungen seiner Kunden sehen kann. Mhm. Sie hatten die Holländer da, die diese Lösung entwickeln, sowohl den Geschäftsführer, den holländischen, wie auch den Chefentwickler. Und dann habe ich noch eine interessante Sache gesehen. Es wird ja immer über Finanzierung so viel geredet im Channel, die immer noch relativ unterbelichtet ist oder von der Akzeptanz noch nicht da ist, wo sie hin soll. Und die hatten dann gezeigt mit der GE Bank, also mit GE Capital eine Lösung. Da kannst du die Finanzierung direkt aus dem also Online-Shop anfragen. Man kann einmal die Finanzierung unabhängig von der Bestellung anfragen. Man kann tatsächlich aber dann auch einen Warenkorb zusammenstellen und eine Finanzierung anfragen, die in der Regel sehr, sehr schnell überprüft und freigegeben wird, wenn die Bonität des Kunden in Ordnung ist. Und das Erstaunlichste bei der Geschichte war, das hatten die in ganz kurzer Zeit vor der Messe noch realisiert und es fehlt noch irgendwie ein Prozessschritt bei den GE Capital Leuten, dass das auch live gehen kann. Da war ich wirklich sehr verblüfft, wie schnell die Entwicklungen bei denen gehen.
Also für mich ja immer wieder erstaunlich, mit welcher Bereitschaft der Consumer-Kanal dieses POSA-Thema annimmt.
Ist das so?
Ist für mich pervers, weil damit schicke ich meinem Kunden, der zu mir ins Haus kommt, ins Internet.
Ja, natürlich.
Aber er muss ja bei mir immerhin noch was kaufen.
Das erste Mal vielleicht, genau. Ja, irgendwann weiß er dann, wie es auch anders geht. Genau. Das ist schon richtig.
Für mich kontraproduktiv.
Meinst du, das ist so ein Schubhebel, um die Leute dann tatsächlich an den Onlinehandel zu bringen?
Aber was habe ich heute für einen Grund noch im Handel, egal ob das jetzt ein Mediamarkt ist oder ob das ein Händler ist, mir irgendein Paket zu kaufen, wenn in diesem Paket ein Code ist, in der ersten Stufe noch nicht, sondern in der zweiten Stufe dann auch die CD nicht mehr.
Ja.
Und ich muss es downloaden. Dann kann ich gleich auf welche Seite auch immer, Hersteller, gibt es ja genügend andere Anbieter, und mache meinen Download, dann brauche ich nicht mehr durch irgendeine Einkaufstür gehen.
Kann ja doch nur ums Thema Beratung dann gehen, dass du dir vielleicht noch nicht sicher bist, was du für eine Software haben willst. Also da gibt es dann, was weiß ich, verschiedene Produkte dann, wo du dann sagst, welche Version nehme ich denn da jetzt? Und
Also eine Softwareberatung habe ich mir im Retail noch nie geholt. Ich weiß auch nicht, wie die qualitativ wäre.
Das weiß ich. So nicht. Wie beim Rest auch.
Also ich hatte mal eine hervorragende Staubsaugerberatung, muss ich sagen. Der war echt gut. Ich habe das Ding dann auch gekauft. Okay. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. War richtig gut.
Wenn der dich richtig hat, dann kaufst du es immer auch ab.
Und die Leute, die drumherum standen, haben den auch alle gekauft. Das war echt der Hammer. So was habe ich noch nicht erlebt.
Ja, der gehört eigentlich dann auf dem Marienplatz hier.
Also der war...
Als fliegende Händler. Der, um nochmal kurz auf die Hausmesse zurückzukommen, es gab ja dort oben einen sogenannten heißen Stuhl.
Ja.
Zumindest wurde er als solcher betitelt. Ich habe jetzt von verschiedenen Seiten schon gehört, der sei nicht mal lauwarm gewesen, dieser Stuhl. Also heiß sei da überhaupt nichts gewesen. Es wäre eigentlich nur eine Selbstbeweihräucherung letztlich gewesen. Aber ich habe es nicht mitbekommen. Wie war so die Empfindung?
Der heiße Stuhl war, das war ja ein Format, bei dem wir als Freiraum beteiligt waren.
Und jetzt bin ich ins Fettnäpfchen
getreten. Ja, das kannst du aber wissen. Riesengroß war der und dein Fuß steckt noch drin. Oh Gott.
Ich fahre schon mal hier alles runter.
Also der ist folgendermaßen, ich kann ein bisschen ausholen, ich weiß ja, wie er zustande gekommen ist. Der ist folgendermaßen zustande gekommen. Die also Geschäftsleitung hat gesagt, wir möchten die Fragen unserer Kunden beantworten.
Ja.
Hersteller wie Händler, sammelt die mal ein und macht das mal und stellt die und wir beantworten jede Frage, die kommt. Mhm. Wir haben da einen Aufruf gemacht, die Also hat einen Aufruf gemacht. Bei den Aufrufen kommen immer übersichtlich viele Fragen rein. Ja. Also da wird einem nicht die Tür eingetreten. Ja. Okay, also sind wir dann noch hergegangen und haben, wir sprechen ja mit verschiedensten Leuten, haben immer gesagt, Mensch, hast du auch noch eine Frage? Und haben wirklich einen großen Pool Fragen gesammelt. Die haben wir dann ein bisschen geclustert. Mhm. Und mir hat jemand gesagt, die Fragen waren gut, die Antworten waren so lala, so hätten Politiker auch geantwortet. Das ist in so einem, es ist in so einem Rahmen immer schwierig, rüberzukommen, es rüberzubringen. Was für mich, also eine Sache war, der Michael Frey, der die Fragen gestellt hat, der es moderiert hat, hat das recht gut gemacht.
Ja, logisch.
Er war aber, er hat das sehr gut gemacht, ja. Und er war noch nicht ganz oft auf der Bühne gestanden.
Okay. Ja.
Und eins muss man auch sagen, ich war im Publikum total nervös, er total cool auf der Bühne. Ich habe gedacht, verkehrte Welt.
Aha.
Ich stehe ja relativ häufig auf Bühnen, aber so cool bin ich nicht.
Aha.
Dann gab es am Anfang noch ein technisches Problem mit den Mikros, was ein bisschen doof war. Was für mich ein interessantes Feedback war, wo ich mit den Kollegen gesprochen habe, die waren am Tag vorher schon auf dem Presseabend,
mhm.
Und die haben gesagt, na, also ihr habt ja im Prinzip die ähnlichen Fragen gestellt, wie wir auch gestellt haben.
Mhm.
Ich dachte, ja, von den Fragen war das echt anscheinend gar nicht so daneben und ich fand die Antworten jetzt nicht so doof. Es gibt halt immer so eine Art Fragen zu stellen. Zum Beispiel eine Frage, die reingekommen ist, war Soest und Straubing nebeneinander, zwei Standorte, wie lange noch?
Ja.
Klar. Und jetzt kannst du natürlich hergehen und kannst sagen, also eine Frage, die reingekommen ist, ihr habt ja die zwei Standorte und wie lange habt ihr die eigentlich noch? Du kannst aber auch die Frage anders stellen. Du kannst natürlich hergehen und sagen, hier mit den beiden Standorten, das ist doch sauteuer, alles doppelt, alles parallel. Ihr habt doch bestimmt in Straubing schon die Bude gekündigt, oder wie sieht das aus? Und dann kommt das von der Frage natürlich ganz anders rüber und dann...
Das ist ja eigentlich schon eine Unterstellung.
Ist die Antwort vielleicht auch ganz anders. Aber letztendlich, ich fand den heißen Stuhl durchaus nicht lauwarm.
Mhm.
Und ich glaube nicht, dass die Kollegen von den anderen Medien am Tag vorher groß viel andere Fragen gestellt haben.
Ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich war ja, wie gesagt, nicht
mehr
dabei.
Ich war natürlich am Vorabend nicht da, keine Ahnung. Und natürlich kann man sowas immer aggressiver spielen oder immer...
Und ja, natürlich können die bringe Leute es halt immer so in Verbindung mit der damaligen Fernsehsendung. Ne?
Also sagen wir mal so, ich denke, wenn der Gustavo Möller-Hergt oben gestanden hätte, der hätte die Antworten ganz anders gegeben als die vier Geschäftsführer. Na klar, der ist aber auch vom Persönlichkeitstyp ganz anders und der steigt dann auf solche Dinge auch ganz anders ein.
Ja. Dabei.
Der war, das ist auch interessant, er war auf der Veranstaltung, er hat auch eine Keynote gegeben, er hat eine sehr, sehr gute Keynote gegeben. Ich persönlich fand's wirklich sehr gut, auch erheblich stärker als im Vorjahr.
Mhm.
Und hatte auch mit einigen Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, also Donnerwetter, das kam wirklich sehr gut über. Und Botschaft der Keynote war auch interessant. Er hatte ein paar Trendthemen benannt und hat dann gesagt, wir haben gut abgeschlossen. Wir haben die Ergebnisse sehr schön steigern können. Vielen Dank, wir haben es ja euch allen zu verdanken. Ihr habt ja alle mitgearbeitet. Und sagt dann, okay, und wir investieren in wichtigen Bereichen. Was ich gar nicht wusste, die haben SAP HANA, SAP HANA angeschafft. Das heißt, dieses In-Memory, um ihre Daten besser und schneller analysieren zu können. Die investieren in Business Intelligence. Sie investieren in Kundennähe und in einige Bereiche, kaufen ja auch zu. Und seine Botschaft war, der Markt ändert sich, wir müssen uns ändern. Wir kaufen zu, wir investieren in Technik, wir investieren in Leute. Ihr da drüben im Publikum, ihr solltet es auch tun. Denn nur wer investiert, wer neues Know-how drauf schafft, wird diesen Wandel mitvollziehen können. Für uns ist der Wandel eine Chance.
Hm.
Wir müssen hier gar nicht lamentieren oder weinerlich sein. Und ihr solltet das auch so begreifen und auch mit investieren. Und das fand ich schon eine wirklich gute Botschaft und die ist auch angekommen.
Mhm.
Gut, das kann er ja. Also
das kann er ja.
Ja.
Bühne ist sein Leben.
Ja. Absolut.
Das ist wohl wahr, ja.
Absolut. Danach kam übrigens, das muss man der Vollständigkeit halber auch noch sagen, das muss jetzt auch loswerden, weil ich habe es mir extra angeschaut, obwohl ich es nicht wollte, Joey Kelly.
Ach, dieser Marathonläufer
Der Marathonläufer, der Rebell der Kelly. Oh Mann, das ist ja ein Poser, Donnerwetter.
Ich halte überhaupt nichts von dem.
Muss Donnerwetter. Ich ganz ehrlich sagen. Der hat eine sehr vergnügliche Keynote gehalten. Und dessen Botschaft
zu war... Zu welchem Thema?
Austauschbar.
Ja.
Durchhalten.
Ja, der Körper, die Hysterie des Körpers hieß
echt?
Das. Die Hysterie des Körpers. Und das ist nämlich der Hunger. Der hatte so eine Tour durch Deutschland gemacht, ohne Geld und nur mit einer Plane. Und
ja, genau.
Durfte der keine...
hattest du auch zum Nordpol mit dem Lanz.
Ja, da gab es auch diese Teams,
hat er auch erzählt. Ja,
gegen
ja, ja.
Die Österreicher, ja. Die auch irgendwie so ein Team hatten und so.
Genau, das hat er auch erzählt. Mhm. Und der Kelly kann nicht normal reden, hinter jedem Satz, den er sagt, stehen Ausrufezeichen. Sensationell.
Hört sich dann wahrscheinlich ein bisschen komisch an.
Es ist wirklich schräg und der ist aber auch, der ist recht vergnüglich und der ist auch so ein bisschen selbstironisch und muss ich mir nicht jeden Tag anhören, aber hat mir schon gefallen. Seine Botschaft war, man braucht ein Ziel und wenn man sich ein Ziel vornimmt und dann wirklich diszipliniert darauf hinarbeitet, funktioniert das auch.
Das ist ja so Hausfrauenpsychologie irgendwie.
Das stimmt.
Ganz eine neue Aussage.
Ja, das stimmt. Also überrascht mich jetzt doch irgendwie.
Aber wenn du den Schluffi da vorne stehen siehst und dann seine Bilder von der Kelly Family siehst, dann denkst du auch so, Donnerwetter. Der, also der war ganz vergnüglich. Also da haben sich schon witzigen Top-Eck gesucht. Und man kann das im deutschen Channel auch ruhig mal sagen. Freunde, seid nicht weinerlich. Die Welt wird nicht immer schlechter. Die Welt verändert sich. Und verändert euch mit, sonst wird das halt alles ganz bitter. Das ruhig mal plakativ sagen.
Ja, ja. Ich glaube, da adressierst du aber auch nur eine bestimmte Zielgruppe, die im Moment, sagen wir mal, die bis dato das Geschäft auch nicht wirklich professionell macht und jetzt natürlich noch mehr unter Druck kommt, weil sich noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben, wie es weitergeht. Wenn wir uns mal die aktuellen Zahlen anschauen von den Systemhäusern, bei denen brummt das Geschäft ja ohne Ende. Ich meine, die legen ein Rekordquartal nach dem anderen hin. Ja.
Keine Frage, also, unterschreibe ich sofort.
Das ist, hat schon... Meine alte These, es hat ja auch immer etwas mit dem Grad der Professionalisierung zu tun, wie gut so ein Unternehmen einfach auch aufgestellt ist und sich auch Gedanken macht. Ja. Ich glaube, dass in diesen großen Systemhäusern sich sehr viel Gedanken gemacht wird um die Zukunft.
Ja, ja,
du
das glaube ich
erinnerst
auch.
Dich an das Gespräch mit Klaus Weinmann, was wir hatten. Der denkt heute über das Thema 3D-Druck nach, beschäftigt sich beispielsweise damit. Das finde ich super, weil man einfach merkt, der ist mit einem wachen Geist dabei und kriegt auch mit was aus dem, also er macht sich Gedanken für die nächsten Stufen Evolution seines Geschäftes sozusagen. Und es gibt leider viele Händler, die so in sich zurückfallen und rumjammern und sagen, es kauft keine mehr PCs. Die Leute kaufen mal im Internet. Und dann muss ich sagen, ja, tun sie, das ist richtig. Aber du hast Möglichkeiten, gegenzusteuern. Es gibt Möglichkeiten der Differenzierung und. Vielleicht kommen wir nachher alles noch auf das Thema. Da wird gejammert, ja. Und jetzt dem die Botschaft zu geben, du musst dir nur ein großes Ziel vornehmen und dann erreichst du es auch, glaube dran. Ja, da denke ich mir darüber, naja, also hallo. Das ist dann eher wie so eine Durchhalteparole oder...
Meinst du, hätte auch zur Tapete sprechen können?
Ja, ehrlich. Also,
nein, ich weiß es nicht. Also
ich weiß, dass es schwierig ist, solche Themen auch zu vermitteln, aber ich denke mir, umso konkreter es ist, umso besser die Ansätze gezeigt werden, wo aufgezeigt wird, hier gibt's diesen und jenen Markt, den erreicht man so und so, das ist die und die Klientel, das und das musst du dafür können, die und die Produkte gibt's dafür, die und die Unterstützung bekommst du. Denke ich mir, haben wir da eben eine mehr davon, als von so einer, wie sagt man immer, von so einem Impulsvortrag. Ja? Das ist, finde ich, immer...
Der keinen Impuls liefert.
Der keinen Impuls liefert, wirklich. Ne? Mhm. Weil du gehst dann raus und denkst, genau. Dir, na, war jetzt schön, den Kelly mal auf der Bühne gesehen zu haben, aber das hast du doch am nächsten Tag eigentlich vergessen. Ja? Und ich denke, umso tiefer du dort reingehst, wenn du heute Besucher oder Händler dazu bringst, dass sie am nächsten Tag zumindest mal drüber nachdenken, vielleicht etwas Neues anzufangen oder sich weiter zu informieren, dann hast du was richtig gemacht.
Ja, das ist absolut richtig. Und das war ja auch, und das ist ja auch Sinn dieser Veranstaltung.
Oder auch aus einem anderen
Die Leute mitzunehmen, dem was zu zeigen.
Oder der zeigt, wie, ob das jetzt Klamotten sind oder was auch immer.
Völlig egal, hochinteressant. Der
zeigt, wie funktioniert bei uns das Thema.
Wie geht der Fahrradhandel?
Ja.
Mit welchen Problemen haben die zu kämpfen? Wie geht die dagegen an? Und.
Also oder wie lange kann Zalando sich das noch leisten? Ja. Und all diese Geschichten.
Ne? Aber eins kann ich euch sagen. Der Vortrag über den Fahrradhandel wäre nicht so voll gewesen wie der von Kelly.
Weiß ich gar nicht.
Gepackt.
Weiß ich gar nicht.
Das Ding, ich bin ja auf der Veranstaltung schon oft gewesen und habe, eigentlich bis auf einmal, jedes Mal glaube ich, und habe das und habe auch die unterschiedlichen Keynote-Speaker gesehen und mitgekriegt, wie viel dann los war. Mhm. Der Vortrag vom Kelly war bis jetzt am vollsten. Der Frank Lehmann war nicht so voll, der Dück war nicht so voll, die waren brillant. Der Dück hat einen großartigen Vortrag gehalten.
Dück Lehmann ist aber
war,
schon
Lehmann war
sehr
super.
Abgehoben, ne?
Die Leute kamen auch, aber bei Kelly war die Bude rumsvoll. Also unglaublich. Hm. Da war ich auch von den Socken. Das hat mobilisiert.
Tja.
Mal. Tja. Ja, aber so ist das halt.
Tja, ich weiß auch nicht. Meine Meinung habe ich jetzt jedenfalls nicht geäußert.
Also was ich ja also ganz schlimm finde, so unter uns sind diese
ja, nicht unter uns ist hier
oder was heißt unter uns Gemeinde sind diese Motivationstrainer, also die noch nicht mal irgendwie auf den Berg gestiegen
ganz
sind,
schlimm.
Sondern die dann so mit Chaka und
ganz schlimm.
Ach du meine Herren.
Aber das also der Höhepunkt,
damit kann ich gar nichts
ist auch
anfangen.
Vorbei. Ja. Da kommt jetzt nicht mehr so viel.
Das also war das mal
so ein bisschen eine Modeerscheinung.
Also das geht gar nicht.
Und ich meine, da gibt's auch die Starverkäufer, die dir alles Mögliche erzählen und so weiter. Ne? Ich glaube, das ist nicht das, was dem Handel fehlt. Im Handel fehlen Impulse, wie man sein Geschäft weiterentwickeln kann. Das ist, glaube ich, halte ich im Moment für wesentlich, weil viele kommen einfach aus der Hardware-Schiene heraus, haben vielleicht ein bisschen Software noch gemacht, haben vielleicht Ladengeschäft gehabt, versuchen sich mehr auf gewerbliche Endkunden zu konzentrieren da geht's eigentlich eher um das Thema Business Development und das gemeinsam ein Stück weit zu gestalten und da ein bisschen Hilfestellung angedeihen zu lassen, fände ich vernünftiger. Ja, und da sehe ich relativ wenig. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, da ist so ein Format wahrscheinlich auch nicht das geeignete.
Es gab auf der Veranstaltung schon Ansätze, also von der Keynote vom Möller-Hergt, wo die Botschaft wirklich sehr deutlich war, der inhaltlich einiges gesagt hat, auch bis hin zu so Themen wie, zum Beispiel hat man MPS gezeigt. Und dann habe ich mal gesprochen und gesagt, wie ist das Thema denn angekommen? Und dann kommt darüber, ja, also es gab viele Leute, die sehr interessiert sind, mit denen man sehr tief einsteigen konnte, die dann auch gesagt haben, ah, super Sache. Mhm. Bloß die meisten so, na, MPS, das ist ja Drucken und wir machen doch Server und das sind doch ganz andere Leute und das sind doch ganz andere Ansprechpartner beim
ja,
Kunden.
Klar.
Und dann sagte die Verantwortliche, die Yvonne Schlottmann ist das, glaube ich, die sagte, wir kriegen so viel Anfragen von Systemhäusern, die sagen, wir machen nur Server. Unsere Kunden wollen, dass wir das Thema Drucken auch abwickeln. Die wollen das aus einer Hand haben. Und bitte Hilfe. Und ich sage, wenn die anderen sich noch ein bisschen lang umgucken, dann kommen die MPS können und übernehmen den Infrastrukturpart. Und dann ist aber der Bock fett.
Ja.
Und da hat sie auch recht.
Ja.
Und was ich halt oft nicht verstehe, ist diese Antriebsschwäche zu sagen, oh, na ja, müssen wir das, sollen wir das? In dem Zusammenhang übrigens habe ich vor Jahren einen super Vortrag von Michael Schickwam gehört, der ja aus dem Server-Thema kommt, irgendwann in MPS mit HP eingestiegen ist. Mhm. Der hat sich dahingestellt, war ein Vortrag von einer Viertelstunde, der hat in einer Viertelstunde ganz klar auf den Punkt gebracht, vor Systemhaus-Kollegen, warum er MPS macht, wie man es angehen sollte. Und war ein sensationeller Vortrag. Und die anderen haben wirklich Maulaffen.
Ich erinnere an die Veranstaltung von der Tech Data, die Konferenz, die dort stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob du dort warst, aber da gab es eine Konferenz, die parallel dazu gab. Die hatte der Damian mit konzipiert. Ja. Dort saßen Händler, die Best Practice präsentiert haben. Und das fand ich sensationell. Die haben einfach mal ihre Geschäftsmodelle, so wie sie es tun, transparent gemacht, haben gesagt,
toll,
wie sie es machen,
ja,
welchen Erfolg sie damit haben, was so die Erfolgsfaktoren auch sind. Und da waren sensationelle Sachen dabei. Ein Händler aus Gröbenzell, der macht nur Epson-Geschäft. Ausschließlich Epson. Der hat einen Laden und da findest du auch nur Epson-Produkte drin. Er macht es aber extrem erfolgreich. Und er hat erzählt, warum er erfolgreich ist und wie er das macht. Und das finde ich toll. Da kommt bei mir dann irgendwie die Botschaft an. Sagt, damit müsste man sich eigentlich auch mal beschäftigen. Ja? Kann ich denn ein HP-Only-Händler irgendwie werden? Oder. Aber da hast du wirklich was Konkretes und du hast einen Kontakt zu ihm. Du kannst ihn ja danach noch ansprechen und sagen, darf ich sie nächste Woche nochmal anrufen? Ja, das finde ich gut, sowas.
Also ich
will nur noch mal sagen, es geht auch anders.
Na klar. Was ich generell in der Kommunikation bei Distributoren und bei Herstellern nicht verstehe, ist, warum man, die machen ja viele interessante Projekte. Bei der ALSO laufen interessante Projekte, bei der Ingram, bei der Aslan, bei den Herstellern. Es sind meistens Systemhäuser drin. Aber es gibt kaum Ansätze, mal zu zeigen, oh, hier ist ein tolles Projekt gelaufen, der Händler war drin und wir haben zusammen gemacht, die Aufgabenteilung war, oder vom Hersteller ausgehend, der Distributor war drin, der Händler war drin, die Aufgabenstellung war, die Aufgabenverteilung war. Es gibt einzelne Ansätze, das zu machen. Ich kenne drei, vier Beispiele. Und danach ist wirklich Schweigen im Walde. Ja. Das ist so bitter. Und die paar Praxisgeschichten, die man findet, wo Händler dann vom Hersteller mitgenannt werden, sind so wenig konkret, dass man als Systemhaus wirklich auch nicht sieht, was der andere gemacht hat oder was die Erfolgsfaktoren
gewesen sind. Es ist wahrscheinlich tatsächlich die irgendwo ein Stück weit die typisch deutsche Neiddebatte, die dann auch stattfindet. Also dass man das nicht zeigen will. Wenn du in amerikanischen Foren von Branchenblättern sozusagen reinschaust, ja, was die Händler drüben teilweise pausen, ja, und sagen, stolz sind und sagen, ich habe dieses und jenes Projekt gemacht und das habe ich so und so gemacht. Also dieses Thema Knowledge Sharing, ja, dass man auch sagt, ich erzähle darüber, wie ich das gemacht habe, das findet dort viel, viel stärker statt als in Deutschland. Ja, hier wird immer eher versucht, alles zusammenzuhalten. Ja. Man ist nicht so bereit, das auch alles öffentlich und transparent zu machen. Man hat immer Angst, ja, komm, dann nimmt der mir das Geschäft weg und.
Also die Angst kenne ich auch, was mir aber häufig begegnet, wenn ich es anspreche, ist dieser Zeitfaktor. Wir haben auch keine Zeit für. Weil wer soll sich da denn jetzt? Ach und Gott, wenn wir dann eine Freigabe brauchen, dann dauert das und dann denken die immer auf Konzernebene. Das Problem ist doch, es geht dann auf Konzernebene. Ja, wir haben beim Daimler was gemacht. Ja, natürlich brauche ich da 2 Jahre, bis die Freigabe kommt, wenn sie überhaupt kommt.
Ja, ja.
Wenn ich dann hergehe und sage, das interessiert doch, der Daimler ist ja schön, aber Daimler ist groß und bei Daimler ist alles teuer und natürlich kann sich Daimler deine Lösung leisten. Zeig doch mal deinen kleinsten Kunden. Zeig doch deinen kleinsten Kunden, der eine Lösung von dir im Einsatz hat. Nicht ein Stück hat, sondern eine Lösung. Das ist doch interessant. Dass die Leute mal sehen, hey, das ist ja auch in unserer Liga. Wir können uns das ja auch leisten. Ach, guck mal, der macht das. Das ist ja toll, brauche ich vielleicht auch. Und da geht es noch mit. Erstens dieser Größenwahn zu denken, wir wollen nur die ganz Großen. Und das ist dann nicht praktikabel. Und dann halt die Partner nicht reinzunehmen und zu sagen, wenn ich über mein Systemhaus eine Case-Story einkippe beim Mittelständler, dann kümmert sich das Systemhaus um den Ansprechpartner und dann oft auch um die Freigabe. Das geht total unbürokratisch.
Ja.
Das ist völlig unpolitisch. Das geht auf einen kleinen Dienstweg. Sensationell, könnte man einfach machen. Wird aber nicht, weil wir haben ja keine Zeit. Wir müssen ja irgendwas anderes, machen wir halt am Mailing.
Ich glaube, Zeit
das ist. Das wird zwar keiner lesen, aber haben wir was gemacht.
Zeit ist, glaube ich, immer nur eine Ausrede.
Dann Wahnsinn.
Das bedeutet immer nur, ich habe Wichtigeres zu tun, aber es gibt verschiedene Ansätze auch.
Also das ist
in Deutschland Foren für was weiß ich, geht es darum, wie macht man eigentlich Cloud-Geschäft richtig und so weiter. Wenn du da mal reinschaust, das tote Hose. Da passiert einfach nichts da drin. Aber wenn du mit den Leuten zusammenstehst, dann kommst du in total interessante Diskussionen, ja. Da kommst du dann schon ins Gespräch. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie macht man das und.
Ne? Und die erzählen es, ja?
Die erzählen es auch.
Es wäre gar nicht frei, so, dass sie es nicht erzählen.
Ja, die Telekom tut ja jetzt auch was für die Cloud, ne?
Die tut jetzt auch was für die Cloud, genau. für die deutsche Cloud.
Die Datenrate zu
genau, also das ist, da darf man überhaupt nicht dran denken, ja. Also das ist so ein, also das ist so unglaublich, was da gerade passiert.
Das zum Thema Innovation.
Ja, da läuft politisch einfach so viel schief. Da muss man sagen, das kann echt nicht sein, ja.
Also
wenn du nach Island fährst und du gehst dort in die hinterste Bucht rein und da steht ein kleiner Kiosk, dann hat er einen Megabit-Anschluss da dort. Hat er einfach. Weil die isländische Regierung sagt, Rohstoffe haben wir relativ wenig, ja. Aber was wir haben, ist Wissen. Und wenn wir Wissen weiterbringen wollen, müssen wir es miteinander vernetzen. Also bauen wir euch da eine Leitung hin. Und der Rest funktioniert. Ich verstehe es einfach nicht.
Also
ich kann da wirklich immer nur den Kopf schütteln.
Das DSL endet hier übrigens, das ist ganz interessant, ungefähr 14 Kilometer außerhalb von München, wo der Michael Frey wohnt.
Ja.
Bliening heißt das. Da ist Ende DSL-Ausbau.
Ja.
Der hat kein DSL.
Ja, super.
Der muss Handstände machen, dass er irgendwie online kommt.
Ja, das ist.
Es ist so albern.
Unverständlich. Also da könnte ich mich auch in Rage reden. Wie auch immer.
Ja, du hast es gerade getan,
sensationell. Lassen wir uns vielleicht noch eine Sache zu Also sagen. Bei Also ist ja derzeit noch neben der Dröge ein weiterer Minderheitsaktionär drin, nämlich einer der großen Lüftkonzerne, Schindler. Die planen jetzt offensichtlich ernsthaft den Ausstieg aus Also. Die besitzen derzeit noch 28,4% und es sollen jetzt in den nächsten Monaten Wandelanleihen ausgegeben werden. Und damit ist eigentlich relativ ein klares Signal gesetzt, wohin es auch gehen wird. Und ja.
Ja, der Verkauf der ISO an Dröge war ja eigentlich das Ausstiegsszenario für Schindler aus der ganzen Angelegenheit. Ja. Also Schindler wollte eigentlich raus, sonst wäre dieser Merge so gar nicht zustande gekommen. Ja, genau. Und jetzt ist der nächste logische Schritt.
Das richtig. Das kann man vielleicht mal noch anfügen. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch im Bereich Distribution. Wir haben ja noch ein paar Themen, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht heute machen. Wollten mal noch ein bisschen über die Tarock sprechen. Ist ja auch so ein Distributor aus dem, den ich jetzt so ins Umfeld Devil COS, ich meine es nicht ins Umfeld, sondern Größenordnung, wie auch immer von der Größenordnung damit reinbauen. Die gehen ja auch ganz interessante Wege. Da können wir dann vielleicht das nächste Mal ein bisschen.
Also da muss ich gerade noch eine Personalie fallen lassen, weil ich das so interessant fand. Habe ich doch auf der Abendveranstaltung bei der ALSO Roman Klampke getroffen, der das Server- und Storage-Geschäft bei Tarox mal aufgebaut hat, der dann von heute auf morgen plötzlich weg war und ist jetzt wieder aufgetaucht bei Rhombus. Ganz, ganz aktuell. Übrigens auch so ein Distributor der Größenordnung.
Ja. Wobei ist bei Tarox das Subdistributionsgeschäft vergleichbar mit den anderen?
Nein, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht.
Also die Tarox, in manchen Bereichen agiert die Tarox wie ein Subdistributor, also das gibt's.
Aber ich glaube, der ist kleiner, der Anteil. Also gefühlt,
ich weiß es nicht. Ja, ich denke, die Richtung, in die die gehen, ist ganz klar, Value-Add, High-End, ja, genau. High-End-Server und Storage, viel Projektgeschäft, das ganze deutschlandweit, die machen auch große Projekte, und die haben, ich glaube, einen EMC-Vertrag oder was.
Die haben jetzt einen EMC-Vertrag bekommen. Das ist,
ich weiß nicht, ob es Distribution ist oder was, aber die sind anders aufgestellt. Ja,
ich glaube, denen würden wir Unrecht tun, wenn wir sagen, das Geschäftsmodell ist ähnlich der anderen.
Ja, also es gibt aus der Historie so eine Historie vom Bernd Tillmann, die so im Brokerage liegt. Und ich glaube, das macht er auch ab und zu noch in einem wie auch immer gearteten Stil. Das
ist als Typ, also nicht monetär.
Ich glaube, man kommt da nicht wirklich von los. Aber die Tarox entwickelt sich schon eher in eine Richtung wie eine Wortmann, nur dass das ganze Thema High-Endiger stattfindet. Bei einer Wortmann ist das ja sehr stark PC, Notebook, und so kleine Server und so.
Baut die auch sein Rechenzentrum gerade auf.
Die entwickeln sich nach oben und eine Tarox ist in diesem höheren Bereich eingestiegen. Also das PC-Geschäft hat bei denen nie so eine große Rolle gespielt, wie viel mehr Server. Die machen auch diese großen APC-Lösungen und sowas. Die hatten kürzlich Hausmesse, die Tarox. Ist ein interessanter Laden. Ist auch so ein bisschen wie eine Bluechip oder sowas. Die sind das ist ja so eine Riege an Distributoren, die so Herstellerhybriden eigentlich sind.
Ja, wie der Wortmann ja auch.
Ja, genau. Ja. Also das ist schon eine andere
Kiste. So, jetzt bringen wir mal den Sigi bisschen ins Spiel. Jetzt haben wir ja den Bereich Distribution abgeschlossen. Wir zwei kennen die VOD, verfolgen sie natürlich auch schon viele Jahre, aber es gibt natürlich einige, die VOD nicht so kennen. Magst du mal ein bisschen was über dein Unternehmen erzählen?
Gerne.
Wir essen unterdessen mal das Gebäck, was du mitgebracht hast.
Endlich, oder?
Ich habe nämlich Hunger.
Das könnte ich ja fies machen und ich mache es ganz kurz.
Ja. Der Sigi war ja der war tatsächlich der Ansicht, dass wir in einer Stunde fertig sind und den Zahn haben wir ihnen aber jetzt mal gezogen. Lecker. Nee, schieß los. Erzähl mal ein bisschen was über dich, wie du in das ganze Thema überhaupt mal reingerutscht bist, so ein bisschen deine Historie.
Okay.
Und genau.
Also ihr habt ja am Anfang viel über HP gesprochen. Insofern, da kann ich jetzt die Brücke schlagen, weil ich war mal bei Digital Equipment, was ja dann irgendwann bei HP aufgegangen ist. Und damals dann bei DEC und bei Electronic 2000, also beim Disti heute.
Bei Check?
Bei Digital Equipment.
Achso, bei, ja, okay.
Und dann bei Electronic 2000, heute würde man sagen, das ist ein Value-Add-Disti. Und da habe ich dann meinen damalig beziehungsweise zukünftigen Partner für die VOD kennengelernt, den K.O. Schmidt. Und der hatte eben die Idee, eine Channel-Service-Firma zu machen. Die ursprüngliche Idee, Rack-Shopping zu machen, vor 20 Jahren. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Er war überzeugt davon, dass das sein muss.
Super ist.
Er war zu diesem Zeitpunkt der Europachef von Packard Bell. Und hat Packard Bell in Europa aufgebaut und war sehr vertraut mit den Amis und wusste halt, was da drüben passiert. Ich habe mich dann breitschlagen lassen und wir haben die VOD gegründet.
Steht dann, für?
Ja, das war die Idee vom Klaus. Wir hatten eine Kooperations- oder wir sollten eine Kooperation machen mit einer amerikanischen Firma, die heißt oder hieß Sales Support Services. Und die direkte Übersetzung ist vertriebsunterstützende Dienste.
Mhm. Ganz schön deutschlicht.
Und damals war es ja auch noch so, dass man im Firmenlogo ausgeschrieben das auch haben musste. Das ist ja Gott sei Dank heute nicht mehr, deshalb ist es weg, aber die VOD als Abkürzung ist geblieben. Ich fand es nie wirklich spannend, aber okay, es dann zu ändern, als er dann weg war, das wäre auch blöd gewesen. Und ich musste dann schmerzhaft lernen, dass Rackjobbing, also ich habe dann Rackjobbing, was das ist, gelernt und dann auch gelernt, dass es nicht sehr viel Sinn macht, Rackjobbing anzubieten für Software, wenn Microsoft Word beim Mediamarkt in der Vitrine ist und die ist zugesperrt.
Kommt keiner hin.
Da braucht man jetzt nicht wirklich einen Rackjobber, der das Regal auffüllt. Also mhm. Das habe ich dann auch irgendwann begriffen und wir waren einfach viel zu früh dran, was dazu geführt hat, dass wir eben wirklich fast 1,5 Jahre Umsatz null gemacht haben. Und als dann das Thema langsam hochkam mit Sales Services und Merchandising Services, waren halt wir die Firma, die die längste Erfahrung hatte. Mhm. Und sei es nur eben Leute, das verkaufen wollen, ohne großen Erfolg. Aber wir waren dann die, die am längsten im Markt waren. Und dann ging es auch relativ schnell, also angefangen an Microsoft, Logitech und so weiter und so weiter. Das hat sich, also ursprünglich war es wirklich ein Rackjobbing-Thema. Die Distis haben nicht wirklich große Vertriebsorganisationen in den Consumer-Kanal gehabt und so weiter. Es hat sich gewandelt, das Geschäft, mehr und mehr in Vertriebsthemen, also wirklich Sales-Support zu geben. Wir haben heute knapp 60 Vertriebsleute, die in einzelnen Teams für verschiedene Hersteller, zum Teil exklusiv, Logitech ist ein exklusives Team, für Softwarehersteller Adobe, Acronis, geteilte Teams, Semantic Nero teilt sich ein Team, Buffalo, Seagate und so weiter, das sind unsere Kunden. Mhm. Und für die betreuen wir den Consumer-Kanal. Mhm. Und nicht die Zentralen, also das normale Key-Account-Geschäft macht der Hersteller selber. Alles, was danach kommt, über POS-Services, über Aktionsverkauf bei den Mediamärkten oder wo auch immer, das ist das, was wir jetzt seit ungefähr 20 Jahren machen. Nur in Deutschland. Wir haben eine Kooperation mit Osteuropa, mit einer anderen Firma. Deutschland, Österreich, Schweiz ist das Thema, was wir tun. Und ja, läuft gut.
Du bist zufrieden?
Ja.
Also die Aufgabe hört sich ja schon sehr stark nach viel Organisation an.
Ja, ja. Also People Management ist das A und O. Also
ist das A und O. Man muss gut mit Leuten kennen, man muss gut Teams führen können.
Also der Per Kahler, der die Vertriebsleitung bei uns macht, der sehr gut vernetzt ist mit Media Saturn, der war früher mal Country Manager bei Pinnacle, kennt also sowohl die Hardware als auch die Software-Leute. Mhm. Der hat die ehrenvolle Aufgabe, diese ganzen Vertriebsmenschen zu organisieren und zu rekruten. Und also wir haben logischerweise eine Vertriebssteuerungsdatenbank mit Besuchsreporting und all die Geschichten, die dazugehören. Und die Heike Öffner, die früher in der Distribution war bei Ingram, die ist jetzt seit 7 Jahren dabei, die organisiert alles, was zum Hersteller und zum Distributor geht. Mhm. Also insofern, aber People Management ist unser Hauptthema, absolut.
Ja. Und du gehst noch jeden Tag in die Arbeit?
Ja, ja.
Ich weiß, ich hätte fast das Alter, es nicht zu tun.
Nein. Nicht deswegen, vielleicht könntest du ja sagen, ich schaue mir das alles von Abu Dhabi oder sonst wo aus an, keine Ahnung.
Nicht so reizvoll. Also ich, klar, überlegt man sich immer wieder, wie oft oder will man wirklich jeden Tag hingehen? Klar, es ist ein Thema. Aber selbst wenn ich jetzt morgen aus der Firma rausgehen würde, dann würde ich mir in irgendeiner Form ein anderes Betätigungsfeld suchen.
Weil es dir Spaß macht.
Ja, also nicht nur, klar kann man jetzt irgendwie 3 Monate mal zusammenhängend Golf spielen, aber nach 3 Monaten wird man feststellen, dass hoffentlich das Handicap besser ist, aber der Frustrationslevel der gleiche. Also, oder einen ganzen Winter Skifahren, klar kann das Spaß machen oder Weingüter besuchen. Also es ist nicht so, dass ich nicht weiß, was ich tun könnte.
Ja.
Aber ich stelle es mir nicht lebenserfüllend vor, das dann zu tun. Mhm. Also ich habe einen Freund, der viel in der Mongolei unterwegs ist und solche Geschichten. Also ich wüsste sofort, was ich dann machen würde. Also daran bist du also sicherlich nicht irgendwo hinsetzen und Golf spielen, schwimmen, Skifahren oder solche Geschichten. Mhm. Kann nicht lebenserfüllend sein.
Jetzt bist du eigentlich ja geradezu auch ein Stück weit ein idealer Gesprächspartner heute mal für uns zu einem Themenfeld, über das wir relativ häufig sprechen im Channelcast. Nämlich ein Stück weit über die Zukunft des Retail-Geschäftes. Ich meine, du bist ja ein Stück weit mit dem Retail auch groß geworden.
Ja, ja.
Das war ja 20 Jahre lang im Prinzip die Geschäfte, wo du Rackshopping rein verkauft hast oder dort abgewickelt wurde und so weiter und so fort. Wir reden ja immer sehr stark davon, dass wir das Retail-Geschäft, so wie es im Moment läuft, sehr kritisch sehen. Wir kriegen das ja an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich mit, in welchen Schwierigkeiten sich Mediamarkt und andere große Großflächenvermarkter derzeit befinden. Wir sehen, dass es da im Moment einen großen Wandel gibt. Wir sehen natürlich auch, wie das mit dem Thema, mit dem ganzen Internet-Shopping vorangeht, mit Online-Shopping vorangeht. Wie nimmst du denn das ganze Thema so aus deiner Warte heraus wahr?
Also da kann man mir jetzt unterstellen, dass ein Stück Zweckoptimismus dabei ist. Also ich glaube nicht, dass der stationäre Handel stirbt. Auch da wird es eine Selektion geben, ganz klar. Da werden welche sterben, weil sie eben nicht lernen bei dem, was passiert. Mhm. Aber ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, okay, irgendwann kaufen 70% der Bevölkerung ihre Sachen übers Internet.
Was macht dich da so sicher?
Weil wenn man die meisten der erfolgreichen Online-Händler nimmt, verdienen sie kein Geld. Das heißt, sie kaufen sich
Marktanteil. Stimmt, also ja, so wenn so. Du die Amazon, das sagt das ja auch ganz klar. Ich kaufe
dann Zalando.
Zalando oder ähnlich.
Die verdienen kein Geld. Also wenn ich, und was ist der Hauptgrund des Kundens im Internet zu kaufen? Es ist der Preis. Mhm. Also ist dieser Vergleich zwar rechtfertigt den Umsatz, einverstanden, aber in dem Moment, wo ich mir nicht mehr Marktanteile kaufe, wird dieser Preisunterschied nicht mehr in der Form existieren. Das ist die eine Geschichte und ich glaube zum Beispiel auch Zalando. Die kommen nicht umhin, Eigenmarken zu machen. Damit werden sie nicht mehr so attraktiv sein für die Hersteller, sondern im Gegenteil, sie machen ihren Lieferanten Konkurrenz.
Warum müssen die Eigenmarken bringen?
Weil er mit dem, was er macht, kein Geld verdient.
Und du glaubst,
er muss den Preis verschleiern.
Eigenmarken sind ein starkes Instrument.
Ja, muss. Also meines Wissens macht er es ja heute nicht, aber er wird es machen müssen. Weil er sonst nie auf den grünen Zweig kommt. Und es gibt ja auch bei den Investoren bei Zalando mittlerweile so die eine oder andere Überlegung, dass man sagt, wie viel müssen wir denn jetzt noch nachschießen? Und das andere, warum ich glaube, dass der stationäre Handel eine Daseinsberechtigung hat, ist, weil als gedroschenes Thema, Einkaufserlebnis und so weiter, also für mich persönlich auch ein Thema. Ich kaufe relativ wenig online. Ich will das Fernsehbild sehen oder ich will den Stoff von dem Hemd oder dem Anzug fühlen. Mhm. Ich kaufe mir auch keine Schuhe online. Und ich glaube, das ist auch weiterhin ein Thema. Also das wird jetzt nicht morgen aufhören, nur weil die Schuhe im Internet noch ein Stück günstiger sind.
Aber glaubst du nicht, dass es immer mehr Leute geben wird, so die heranwachsende Generation, die so stark mit diesem Thema aufwachsen wird, die einfach sagen, aus Bequemlichkeitsgründen und weil es ein Stück Zeitersparnis auch ist, ich lasse mir halt mal diese 5 Paar Schuhe einfach zukommen, probiere die anderen, kann ich den Stoff ja auch testen und so weiter. Weil wir haben jetzt so leicht gemacht, die Dinger wieder in Karton zu packen und wieder zurückzuschicken, dass da irgendwie ein gelerntes Verhalten sozusagen draus wird. Also wir sind ja noch anders sozialisiert. Mhm. Also wenn ich als Kind neue Klamotten gebraucht habe, dann hat mich meine Mutter an die Hand genommen und dann sind wir selbstverständlich in die Stadt gegangen und da habe ich dann den ganzen Nachmittag verbringen müssen. Es war nicht immer schön für mich und angenehm, aber da ist man halt einkaufen gegangen und hat da alles Mögliche ausprobiert und ich war froh, dass wir dann irgendwann beim Salamander-Schuh waren und ich das neueste Salamander-Heftchen noch bekommen habe. Ne?
Genau, Lurie.
So. Ich glaube, das... Da weiß ich nicht, ob sich das ein Stück weit sozusagen verschiebt, weil diese Digital Natives, von denen wir heute sprechen, die eben mit diesen ganzen Themen groß werden, noch diese starke Bedürfnis haben nach so einem Erlebnis. Das weiß ich nicht. Also ich kann für mich die Frage nicht beantworten.
Also wissen tun wir es wahrscheinlich alle nicht, aber ich glaube es nicht. Ja, der Anteil online, der wird steigen, das glaube ich schon, natürlich, insbesondere für bestimmte Produktgruppen. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Trend auch von der Jugend sich wieder ändern kann, dass die hingehen und sagen, jetzt bin ich lang genug bei mir irgendwo im Zimmer oder wo auch immer gesessen und habe mir Schuhe oder Dinge gekauft.
Jetzt muss ich mal raus.
Ja. Oder das Beispiel, was...
Mit Freunden vor allen Dingen auch und so, ne?
Also das Thema, glaube ich, Kommunikation, das wird wiederkommen. Weil, also wir sollten es uns auch wünschen, dass es wiederkommt und dass das nicht weiterhin alles nur über SMS oder Messenger und Facebook läuft. Mhm. Und auch wenn das Erlebnis, was der Andreas vorhin hatte mit dem Staubsauger, das Problem aus meiner Sicht des stationären Handels ist nur bedingt der Onlinehandel. Das größere Problem ist er selber.
Das sehe ich auch.
Weil wenn er es nicht schafft, den, der jetzt kommt für einen Staubsauger, zu behalten, dann hat er einen schlechten Vertriebsjob gemacht. Mhm. Nicht der Onliner ist die böse Konkurrenz, sondern erstmal hat er seinen Job nicht gemacht. Und das muss der stationäre Handel erkennen. Und wenn wir uns heute die Flächenmärkte anschauen und mit denen beschäftigen wir uns ja zwangsläufig sehr intensiv, dann muss man sich halt auch die Frage stellen, als flachen Flächenmarktbetreiber, bin ich jetzt ein Aldi oder bin ich ein Feinkostgeschäft?
Alles andere dazwischen funktioniert derzeit zumindest irgendwie nicht, ne?
Genau.
Musst dich entscheiden, welche Richtung du gehen willst. Ne?
Und alle, die wir im Moment, oder die meisten, sind dazwischen drin. Mhm. Und wenn ich einen Anspruch erhebe, dass ich sage, ich bin ein Feinkostgeschäft, dann muss ich halt auch einen haben, der mir einen Käse oder der auch eine Auswahl dementsprechend hat, haben wir heute nicht.
Aber Feinkostladen finde ich ein interessantes Stichwort, Sigi, weil Feinkost erinnert mich immer daran, dass du auch exklusive Produkte hast in deinem Laden. Die gibt es doch in der IT gar nicht. Es ist doch, du hast doch da im Prinzip eine austauschbare Ware, Notebooks in einer Vielfalt, aber wenn du genauer reinschaust, bieten sie alle dieselben Leistungsdaten irgendwo, ist es alles vergleichbar ein Stück weit geworden. Wie würde es denn deiner Meinung nach, oder sagen wir, würdest du plädieren dafür, dass dem stationären Handeln exklusive Produkte seitens der Industrie zur Verfügung gestellt werden, wenn ihnen etwas daran gelegen ist, den stationären Handel auch zu stärken oder behalten zu wollen?
Eindeutig, ja.
Eindeutig?
Ja.
Also du würdest auch, so wie es die Unterhaltungselektronik im Übrigen ja teilweise macht, die ja bestimmte Sondermodelle ausschließlich über den stationären Fachhandel verkauft. Die kriegst du im Internet schlicht und einfach nicht. Und da auch versucht, ein paar Mehrwerte mit reinzupacken.
Ich glaube auch, der Hersteller muss es tun, weil wenn wir die Fernseher jetzt mal nehmen, wenn das alles übers Internet läuft und ich mir die Eindrücke des Qualitätsunterschiedes nicht mehr in einem Shop machen kann, zuführen kann, dann konkurriert der Fernsehhersteller im Internet nur noch über den Preis. Also auf mittlere Sicht tut er sich selber keinen Gefallen, wenn er den Online-Umsatz pusht. Weil heute kann er noch, und das ist ja ein Teil unseres Geschäftes, den Verkäufer am POS beeinflussen.
Kann er, ja, ja.
Oder aus meiner Sicht müsste, und das war die ursprüngliche Idee, die der K.O. Schmidt damals hatte, als wir uns selbstständig gemacht haben, wir wollten ja mal Superstores machen. Also bei uns im Lager liegt noch ein Konzept für Superstores. Nur das Konzept war ein vollkommen anderes. Also damals hat ja Phobis die sogenannten Superstores gemacht. Ja. Nur unsere Überlegungen waren eine vollkommen andere. Wir haben das Rad auch nicht neu erfunden. Wir haben uns IKEA angeschaut. Heute ist es ein bisschen anders, weil das Accessories-Geschäft anders läuft. IKEA war damals, das sind ja in München, in Eching, erster Stock, Showroom. Da konntest du nichts kaufen. Da war keine Kasse, da war nichts. Du konntest dir, gut, der Vorteil von IKEA ist natürlich, hat Eigenprodukte, macht nicht andere Brands und so weiter, macht das Leben da sicherlich einfacher. Und dann hast du die Ware aus dem Regal genommen. Also bin ich doch nicht mehr so personalintensiv. In diesem Showroom kann ich mir Promotoren vom Hersteller holen.
Ja.
Und im Lager brauche ich Lagerarbeiter und Lagerfläche. Heute sind die Flächenmärkte, Verkaufsfläche mit mehr oder weniger vielen Menschen, ohne Infocorner, IKEA, Küchenabteilung, Infotheke, du stehst als Fünfter, kommst als Fünfter dran. Flächenmarkt,
kommst du halt überhaupt nicht dran eigentlich.
Genau. Entweder kommst du sozusagen. Entweder kommst du gleich dran, manchmal genau. Aber auch nie.
Also ich gebe mir das ja zweimal im Jahr und schaue da in diese Flächenmärkte auch rein. Ich gehe bevorzugt, ich sage jetzt nicht wohin, es spielt auch gar keine Rolle. Aber es ist einer, der dafür bekannt ist und ich bin jedes Mal immer wieder erschüttert, wenn ich dort reinkomme. Und dann drehst du dich um und schaust und dann gehst du am Regal und schaust dir irgendwas an, denkst dann, ja, jetzt wird bestimmt gleich mal irgendwie einer auf dich zukommen. Genau.
Und so. Ja, und nichts passiert.
Nada. Null. Es passiert überhaupt nichts.
Und die Steigerung ist, du gehst zu einem, der gerade jemand berät, der geht mit dem zum Regal, der kommt aber zu dir nicht zurück.
Ja. Nee. Ja, genau.
Nee, der verschwindet.
Ja, der verschwindet.
Der Küchenabteilung, der kommt zurück zu diesem Infopoint und nimmt den nächsten Kunden mit. Hm. Also da müsste man jetzt nichts neu erfinden. Ich muss mir nur den Weg der Beratung überlegen.
Warum klappt's nicht? Deiner Meinung nach? Ist das Geschäft, wäre das so personalintensiv, dass man sagt, damit rechnet sich ein Großflächenmarkt nicht mehr?
Ich glaube, es wäre weniger.
Geht nicht?
Ich glaube, es wäre weniger Personal.
Okay.
Vielleicht ein dummer Spruch, aber es läuft noch zu gut. Mhm. Also sie verdienen ja noch Geld. Im Gegensatz zum Onlinehandel verdient ja der stationäre Handel immer noch Geld. Mhm. Immer so viel, wie sie schon gemacht haben. Also kann ich mich jetzt als Geschäftsführer von einem stationären Handel ja hinsetzen und könnte sagen, also wenn ich das Gap jetzt vom Minus des Onlinehandels zu Profit stationärer Handel machen, dann bin ich doch ein Hero. Mhm. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum sie diesen Wechsel, der aus meiner Sicht passieren müsste, im Moment nicht machen. Mhm. Aber ich glaube, der muss kommen.
Gut, ich meine, Mediamarkt ist jetzt nochmal ein spezielles Beispiel, weil es da natürlich auch politische Konstellationen im Moment gibt und die jetzt auch nicht die volle Handlungsfreiheit haben. Also eine Metro-Konzern zumindest nicht, ist einfach gelähmt. Ja. Das Thema haben wir ja hier auch schon oft diskutiert. Interessant ist ja, dass es ja auch die anderen Ausprägungen gibt. Es gibt ja auch reine Onliner, die mehr stationär gehen. Notebooksbilliger.de hat ja unlängst wieder eine Filiale noch in Düsseldorf eröffnet. Cyberport breitet sich langsam aus. Auch da gibt es ja verschiedene Aktivitäten. Aber das Thema Multichannel, wie siehst du das?
Unbedingt.
Hältst auch du da, schon verpflichtend?
Auch da, neben IKEA. Was ist das Gleiche? Der hat seinen Katalog, der hat seinen Online, der hat seinen stationären Handel. Wieder hat seine eigenen Produkte, ist mir schon bewusst, dass es nicht so eins zu eins vergleichbar ist.
Ja.
Aber trotzdem kann es funktionieren. Und Konrad geht da einen guten Weg. Kommt halt aus dem Online, kommt aus dem
Katalog gerne. Mit.
Schon gut, dass du es gesagt hast,
interner Scherz.
aber das ist definitiv wahr.
Die machen auch diese Infotheken jetzt.
Richtig. Bei Konrad hast du auch einen ganz anderen Verkäufertyp. Weil die Jungs bei Konrad sind wahnsinnig technikaffin, die da arbeiten. Die finden die Produkte gut und die bringen das natürlich per se dann ganz anders rüber.
Das Schlimme ist, glaube ich, also da kann man, glaube ich, mal Media Saturn als Namen nennen, dass dieser Gesellschafterstreit die Geschäftsführung weniger lähmt als die Mitarbeiter.
Ist das so?
Ja.
Ah, Donnerwetter.
Weil die Fantasie der Mitarbeiter zu groß ist.
Das ist ja interessant.
Der Einfluss im täglichen Leben auf den Geschäftsführer ist minimal. Klar, emotionell, die Leute kennen sich alle und.
Ja.
Aber das Hickhack ist bei weitem, und das weiß ich wirklich, ist bei weitem nicht so groß, wie wir alle das meinen. Aber wenn ich jetzt da zwei Stufen drunter bin, dann habe ich ja jetzt einen Grund dafür zu sagen, ist alles so kompliziert bei uns. Und deshalb wieder das Problem von diesen Flächenmärkten, das sind sie selber und nicht der Mitbewerber, aus meiner Sicht.
Interessant. Hausgemacht.
Ja. Lähmen sich selber.
Donnerwetter.
Ich habe hier einen ganz interessanten Beitrag gelesen zu dem Thema auch in einem Blog, das nennt sich Kassenzone. Die beschäftigen sich auch ein Stück weit mit dem Thema Zukunft des stationären Handels. Die haben eine sehr provokative Überschrift jetzt hier in dem Beitrag, der heißt Das letzte Zucken.
Ah, den habe ich auch gesehen.
Hast du ihn auch gesehen gehabt? Ich habe den
mal abgespeichert. Das ist ein sehr guter Blog.
Inhaltlich sehr guter Beitrag, weil er sagt, es wird immer viel über die Themen geredet, was nach Meinung von Beratern, Experten, wie auch immer, den stationären Handel nach vorne bringen würde. Da wird einmal davon gesprochen, von sekundären Sonderleistungen, die der stationäre Handel erbringen kann. Vermessen, Produkttests, Verleihservices, keine Ahnung, Services in welchem Umfang auch immer. Logistikleistung, Bringservice, Same-Day-Delivery, keine Ahnung, noch irgendwie was. Dann das Thema, was ich auch interessant finde, natürlich mehr Erlebnis reinzubringen, mehr Spaß, schmecken, riechen, fühlen, keine Ahnung, haptische Erlebnisse. Das Thema Vermarktung, auch andere Vertriebskanäle zu nutzen, Social Media, Online-Plattformen etc. pp. All das wird immer häufig genannt, nur der Schreiber hier dieses Blogs kritisiert und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht und sagt, es schafft aber kaum einer, das mit Leben zu füllen. Mhm. Und da möchte ich jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema, oder warum ich ein Stück weit glaube, dass das im IT-Handel so extrem schwierig ist, weil diese Produkte alle so austauschbar geworden sind. Ja? Also würde es da unterschiedliche Möglichkeiten geben, damit zu variieren, wie ich denn mein Sortiment sozusagen gestalte, dann könnte ich mich auch gut differenzieren. Mhm. Ja? Aber ich kann mir keine andere Ware in meinen Laden reinstellen, weil die ist einfach so ubiquer, die gibt's einfach überall. Mhm. Schönes Beispiel finde ich ja dort die Lebensmittelbranche. Da hast du jetzt den Aldi und den Edeka. Der Edeka sagt, wir sind der frische Garant, was weiß ich, da kriegst du auch nur Weihenstephaner-Joghurt, da kriegst du nur die Edelmarken an Produkten, an Lebensmitteln. Darauf haben die sich aber spezialisiert. Das sind alles Dinge, die kriege ich beim Aldi aber nicht. Da gibt es eine klare Differenzierung. Mhm. In der IT sehe ich da keine Möglichkeit.
IT, ja.
Und wenn dann wäre es doch eigentlich nur über Services. Mhm. Du kannst dich nicht über Produkte differenzieren, ja, sozusagen.
Also aber Christian, du hast das Beispiel vorhin gebracht vom Gröbel aus Gröbenzell, der nur Epson macht.
Ja.
Der differenziert sich sehr wohl übers Produkt, wenngleich Epson natürlich breitenverfügbar ist. Und auch interessant, der Michael Schickram macht HP only, außer in Randbereichen, wo es dann zufällig kein HP-Produkt gibt. Und der differenziert sich auch über den Hersteller und über ein Produkt. Hm. Also und unter anderem. Also ich glaube, es wäre schon möglich.
Ich könnte ja auch als Flächenmarkt mittelständische und Industrie, also jetzt nehme ich eine VOD, wir brauchen 10 neue PCs oder Notebook oder was auch immer.
Ja.
Ich bin doch heute nicht mal in der Lage, einen Termin im Flächenmarkt zu machen zu einem Beratungsgespräch.
Ja. Eigentlich gehört da so ein kleines Business Center rein.
Genau.
Für Zahnarztpraxen, Rechtsanwälte und Unternehmen wie deins, keine Ahnung. Ja. Irgendwo so hinter Glas, ne? Gehst du rein, nehmen Sie Platz.
Genau. Dann habe ich zwar wie ein Autoverkäufer.
Ja, ja.
Dann habe ich keine anderen Produkte, aber ich habe ein Riesensortiment, was auch nicht mehr der Hit ist, weil die Produkte immer ähnlicher werden, gebe ich dir recht. Mhm. Aber ich fühle mich aufgehoben. Mhm. Und spätestens, wenn ich dann in braune Ware gehe, also wenn ich mir eine Stereoanlage kaufe, dann will ich das Ding hören. Mhm. Ich will die Boxen hören. Ich kaufe mir doch nicht irgendwelche Boxen und stelle mir die ins Wohnzimmer. Also bei PC-Industrie schwieriger, außer du hast, aber das haben wir im Moment halt nicht, bis damals mit dem iPad war. Da kann ich dann sagen, ich hab's hier. Mhm. Aber wenn ich jetzt hingehe und nehme den BlackBerry und ich habe als stationärer Handel dann keine Cases für den BlackBerry. Schlecht gemacht. Oh.
Schlecht gemacht.
Blöd irgendwie.
Fläche wäre doch da.
Ja.
Siehst du denn so aus deiner Beobachtung und deiner Warte heraus bestimmte Retailer, wo du sagst, die machen im Moment viel richtig, also die haben die Zeichen der Zeit sozusagen ein Stück weit auch erkannt und versuchen sich da auch neu auszurichten und Dinge neu umzusetzen.
Das mag auch zusammenhängen mit der Größe. Ich glaube, was wir vorhin schon hatten, dass der Konrad sich da im Moment leichter tut, ist bei Media Saturn natürlich schwierig aufgrund der dezentralen Organisation,
ja,
die zwar nicht mehr in der Massivität ist, die bröckelt ein bisschen, aber letztendlich ist es nach wie vor so. Da ist der Weg natürlich länger. Das ist ein Riesentanker, bis der um die Kurve fährt. Ja. Das wissen wir alle. Und deshalb werden die sicherlich länger brauchen.
Was hältst du von Ansätzen, wie es beispielsweise eine PC-Spezialist zurzeit macht, dass die versuchen, das Servicegeschäft massiv auszubauen? Einerseits dadurch, dass man in langer Arbeit es endlich mal hinbekommen hat, dass einheitliche Servicepreise überhaupt angeboten werden in jedem PC-Spezialist, Franchise-Unternehmen, und auch neue Online-Services ja auch macht mit 101 heißen sie, glaube ich. Ne? Die sind so nach meinem Dafürhalten, glaube ich, gehen die den richtigen Weg. Mhm. Also so grob die Richtung. Es gibt auf der anderen Seite so Läden, da hast du das Gefühl, die bewegen sich überhaupt nicht weiter. Ne?
Also das glaube ich auch. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn diese Firmen heute nicht in Richtung Service denken, dann werden sie verschwinden. Mhm. Das wird nicht anders funktionieren.
Mhm. Ja.
Weil gut, Lieferung und all die Geschichten, das ist ja heute kalter Kaffee. Ich meine, ich war auf dem Weg hierher.
Kalter Kaffee, ja.
Da macht ein, was war das für ein Geschäft, ein WMF, ab 700 Euro freie Hauslieferung. Hat ein großes Schild vor seinem stationären Laden.
Mhm. Nein.
Wo kommt denn der her?
Mhm. Ach komm,
der ist noch irgendwie vor 20 Jahren.
Mhm. Naja.
Kann heute kein Thema sein.
Nein, es kann eigentlich kein Thema sein, das stimmt schon, ja. Also, ich glaube, es spitzt sich schon ein Stück weit tatsächlich auf das Thema Services zu. Ein Thema, wie siehst du das Thema Einkaufserlebnis? Kann man sowas auch in Großflächenvermarkter, Retailer, Geschäfte, so wie wir sie kennen, in der IT reinbringen?
Ich glaube, wenn, dann kann er es. Ich kann ein Büro aufbauen oder könnte mit Erbsendruckern, mit Print-Services, mit allem drum und dran. Also ich könnte Firmen bis, was weiß ich, 20, 30 Arbeitsplätze, die könnte ich in einem Flächenmarkt alle bedienen, wenn ich mir das Know-how ins Haus hole. Und ob das jetzt ein eigener Mensch ist oder ob das einer vom Hersteller ist oder ob das einer übergreifend über verschiedene Hersteller ist, das ist ja letztendlich vollkommen egal. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was die unbedingt machen müssen.
Passt aber zurzeit nicht so zu ihrem Slogans, die sie auch reiten, ne? Geiz ist geil und was hat Mediamarkt zurzeit? Wir können nur eins billiger oder keine Ahnung, wie auch immer.
Da war ich nie in Freitag.
Schaffen sie ja irgendwie auch nicht, ne? Ich meine, da kriegst du ja so einen Stempel aufgeprägt und nimmst dir ja eigentlich alle Freiheitsgrade. Ne? Also du kommst ja nicht mehr raus aus der Nummer.
Ja, und hinten dran sind die Leute dann völlig vergrätzt, weil sie im Internet deutlich sehen, so billiger können die auch nicht.
Nee, nee.
Ja. Eigentlich ist das nur bla bla.
Insofern ist Konrad Elektronik da schon tatsächlich interessant. Also wenn ich da an...
Christian.
es gab Zeiten, da war ich durchaus Kunde auch im Konrad Elektronik.
Das war, als sie noch Dioden verkauft
bin ja haben. Alter, und genau, bin ja ein alter Hacker und ich habe früher gelötet. Hieß es immer, Kinder betet, Papa lötet. Aber da habe ich schon den Eindruck tatsächlich des Wandels. Die gehen eigentlich sehr stark in Richtung modernes Fachgeschäft. Also du kriegst wirklich eine exzellente Beratung da drin. Die Ware wird mittlerweile auch besser präsentiert. Früher war alles hinter der Theke. Da war das eine Autorität, der da dahinter stand, ne? Weil der wusste alles. Mhm. Er kannte jeden Widerstand und alles. So, und ich denke, die haben den Wandel da tatsächlich ein Stück weit auch mitgemacht. Ne?
Auch da nehmen, also ich habe keinen Beratervertrag mit IKEA, ne? Ich habe auch keine IKEA-Möbel zu Hause. Aber sie machen halt verdammt viel richtig.
Richtig.
Die hatten das gleiche Image. Das war der, wo du billig Möbel kaufen oder preisgünstig Möbel kaufen konntest. Das ist heute keine Aussage mehr. Der hat seine Marketing-Aussage in diesen Jahren vollkommen geändert. In unseren Köpfen ist wahrscheinlich immer noch, ja, zumindest günstig, könnte er ja sein, ob es ist oder nicht.
Ja, das kann ist man tatsächlich,
das tatsächlich das
Image.
Aber der hat es geschafft.
Und sie sind im Vergleich, ich hab neulich eine Studie gesehen, im Vergleich der Möbelketten ist der IKEA mit Abstand am teuersten und hat aber das Image, sie wären günstig.
Ehrlich?
Wenn jemand günstig was kaufen will, geht er zu IKEA. Mhm. Alle anderen sind tatsächlich günstiger, aber keiner weiß und ja,
wahrscheinlich ist nur das Zeug dann im Erdgeschoss günstig, was du dann am Schluss dann auch immer mit reinpackst in deinen Einkaufskorb. Deine 500 Teelichte und sonst irgendwas, die du dann halt da für 2 Euro mitnehmen kannst. Und dann hast du das Gefühl, billig hier beim IKEA, ne? Ja, Servietten eingekauft und
der schafft die Beratungsecke.
Ja.
Der hat ja mittlerweile wirklich Arbeitsplätze, wo du dir jetzt deine Küche oder deinen Schrank konfigurieren kannst. Wenn du Hilfe brauchst, dann holst du einen. Also du kannst das zu Hause machen, du kannst das auch im Geschäft machen.
Und die beraten auch gewerbliche Kunden im Übrigen.
Ja.
Ne? Da kannst du tatsächlich Termine,
genau.
Kundenkarte, kannst du hingehen und sagen, hier, ich muss Büro erweitern.
Ja.
und hat den Wandel geschafft von Einstieg billig, heute nicht mehr über Preis reden, aber trotzdem einen Mörderumsatz machen.
Ja.
Ja. Also die haben vieles richtig gemacht.
Mhm. Was ein recht interessantes Format ist, um mal noch eine ganz andere Geschichte ins Spiel zu bringen. Hier in München stationärer Einzelhandel, Foto Sauter. Mhm. Großer Fotoladen zwischen Stachus und Sendlinger Tor. Auf mehreren Stockwerken, wirklich großer Laden.
Wir haben ja übrigens noch was übrig gelassen.
das
schmeckt ausgezeichnet.
Die tatsächlich den Wandel geschafft haben, einmal in die Computerei, was die Fotohändler oft nicht geschafft haben. Und was der Sauter vor Jahren gemacht hat, ich denke, das machen die immer noch, der macht einmal im Jahr Hausmesse, total clever, im Zoo. Mhm. Das heißt, die haben im Zoo so ein paar Vortragsräume, das gibt es da ja auch. Da gibt es dann so Vorträge.
Wie fotografiert man richtig?
Wie man richtig so einen blöden Vogel mit dem Spektiv fotografiert. Und das Schöne ist, du gehst dann da an die Stände, die Kamerahersteller und Ferngläser und stellen alle aus, na klar, auf der Wiese vorm Vogelhaus. Und du gehst hin und leihst dir Objektive aus. Das geht immer stundenweise. Objektive, Kameras, Ferngläser. Leihst dir eine Stunde aus, hinterlegst halt einen Pfand. Mhm. Und gehst dann mal durch den Zoo eine Stunde fotografieren, probierst das aus. Mhm. Ich habe mir mein Teder habe ich mir da gekauft, ausprobiert, gesagt, Donnerwetter, was sensationelle Ergebnisse mitgenommen. Und natürlich, das ist Kauferlebnis.
Mhm. Das ist Kauferlebnis, ja klar.
Und die haben im Laden eine gute Beratung, wobei, was man sagen muss, die Beratung im normalen Kamerageschäft ist gut. Sensationell ist die Beratung an der Gebrauchtheke. Die verkaufen also Wahnsinn. Die verkaufen gebrauchtes Equipment für ganz günstig. Natürlich sind so analoge Geschichten, zum Teil auch wirklich historisches. Und die Jungs, die dort stehen, die haben es richtig drauf. Das sind halt so ältere Leute wie wir. Und die haben richtig was drauf. Die sind mit Liebe zum Detail dabei. Und wenn dich dann interessierst, dann kannst du bei denen Sachen kriegen. Das ist toll. Und also das ist ein Beispiel, die haben es richtig gut.
Die haben ja auch einen tollen Flohmarkt da noch drin, also mit alten Kameras. Also Antiquariat sozusagen.
Die Gebrauchgeräte sind richtig großartig, ja.
Das stimmt, ja.
Und das ist sehr innovativ. Und das ist auch inhabergeführtes Unternehmen, Ladengeschäft.
Also deshalb nicht.
In teurer Innenstadtlage.
Ich glaube an dieses Einkaufserlebnis, abgedroschenes Wort. Ich glaube, wir werden nicht alle zu Hause sitzen und uns die Dinge im Computer anschauen. Auch wenn wir mal 3D-Präsentationen machen können und all diese Geschichten. Ich glaube es nicht. Der Anteil wird höher, einverstanden. Mhm. Aber ein Auto, ohne dass ich in dem Auto gesessen bin.
Mhm. Ja, das geht natürlich nicht.
Wie soll das gehen?
Das ist klar.
Und ich bin ja kein Freund vom Zurückschicken. Also was ich ja hasse, ist Zeug bestellen, wieder zurückschicken und gut, es gibt andere, der Michael Frey ist so, der bestellt und schickt zurück. Da ist der, also kennt der gar nichts, da hat er das praktiziert, der mit einer Inbrunst, dass mir manchmal ganz Angst wird.
Was wir gar nicht vergessen ist, den Aufwand, den manche Menschen damit haben. Also ich kann mir das in die Firma schicken lassen. Aber wenn ich jetzt bei, was weiß ich, Siemens oder BMW oder in irgendeiner Abteilung bin, dann kann ich mir nicht fünf Pakete jeden Tag schicken lassen. So, das heißt, ich muss wirklich an diese Packstation oder wo auch immer hin und ich muss das handeln. Und das ist auch nicht in 2 Minuten passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass Online-Einkaufen mit Rückschick und all diesen Geschichten so ganz easy ist.
Ja, deswegen denkt ja, sagen wir mal, gerade die Online-Industrie, wenn ich es mal so sagen darf, natürlich sehr stark nach, wie sie die Logistik da noch weiter verbessern können. Wir hatten auch mal in einer Folge darüber gesprochen. In Österreich ist es gang und gäbe, beim Neubau von Häusern Packstationen quasi zu integrieren in die Häuser. Mhm. Ja, so wie du deine Mülleimer da, ein Häuschen dafür hast du sowas auch für Pakete beispielsweise. Mhm. Ja. Was ein Stück weit auch daran natürlich liegt, dass, sagen wir mal, in Österreich teilweise die Leute noch viel weiter auseinander wohnen. Ja, und da will der Postbote hast du einfach weitere Wege, sagen wir mal so, nicht so viele Ballungszentren. Aber da wird schon auch sehr stark drüber nachgedacht. Es gab auch ja diese irre Idee, die ich immer vorgestellt hatte, von einem belgischen Logistikunternehmen, die gesagt haben, du kriegst irgendwie was in dein Auto eingebaut, sodass die tracken können, wo dein Auto gerade rumschwirrt. Und die stellen dann fest, aha, der Herr Meier fährt jeden Tag dorthin, dort arbeitet er offensichtlich und auf diesem Parkplatz steht ständig sein Auto.
Und wenn der ein Paket für mich hat, fährt der quasi mit dem Auto vorbei, kann dann den Kofferraum öffnen, legt mir das Paket rein und und. Also völlig abgedreht eigentlich. Ich will nur, was ich nur sagen will, damit es wird, man denkt sehr viel über das Thema Logistik auch nach. Vor allen Dingen die Lebensmittelbranche beispielsweise hat ein hohes Interesse daran, dir etwas zu offerieren, wo du sagst, es ist für mich einfach und bequem, dass ich meine Lebensmittel nach Hause bekomme. Ja? Thema Kühlkette ist das eine, aber wenn du jetzt über Grundnahrungsmittel zum Beispiel sprichst, ist überhaupt kein Thema, weil viele Leute natürlich den normalen Logistikaufwand Supermarkt als lästig empfinden. Also mir geht es zum Beispiel so, ist grauenhaft. Ja.
Also ich will die Mango in die Hand nehmen, wenn ich sie kaufe.
Du willst die Mango in die Hand nehmen, ja, aber ich will eben nicht, ich habe zwei Kinder, ich will eben nicht meine 24 Tüten Milch jedes Mal in die Dachgeschosswohnung hochschleppen und. Ja, das würde ich gerne outsourcen beispielsweise. Ja. Naja, dann hätte ich Zeit dafür, ja, dass ich sagen kann, okay, heute will ich schön kochen und jetzt gehe ich zum Fischhändler und danach gehe ich zum guten Gemüsehändler. Die Zeit bleibt mir heute am Wochenende nicht, weil ich diesen ganzen Mist erledigen muss. Ja.
Schlechte Lebensplanung.
Schlechte Lebensplanung, genau. Ja. Wie sagte meine Großmutter immer, hätte was Gescheites gelernt. Ne? Aber gut, ist halt jetzt so.
Ich glaube auch, wenn, also machen wir mal das andere Szenario, dieses Online-Thema würde so laufen, wie es viele Leute ja im Moment propagieren. Dann wird das nächste Thema werden das ökologische Thema.
Ja.
Was da an Transportunternehmen und so weiter und so weiter. Und dann wird es darauf wieder irgendeine Steuer geben, die das Thema auch nicht mehr spaßig machen lässt. Mhm. Also insofern glaube ich, ja, ein Stück wird sich's verschieben, aber der gute Mix ist da, glaube ich, ganz gesund. Mhm.
Gut, ja, vielen Dank mal für deine Ausführungen, Sigi. War mal ganz interessant und wirklich hörenswert und sehr informativ. Das war auch mal so aus deinem Blickwinkel heraus zu hören, dadurch einfach auch sehr stark natürlich in diesem Markt einfach drin bewegst und wir dann nicht hier immer so am grünen Tisch, der wir alle keine Ahnung haben, das rumphilosophieren, gell, Andreas?
Ja, so sieht's aus.
Ja, so sieht's aus, ja. Mhm. So,
was war denn das jetzt gerade für eine Seitenbemerkung?
Gar nicht überhaupt noch. Eigentlich meinte ich ja mich damit.
Es geht eigentlich.
Eigentlich meinte ich überhaupt nicht. Lasst uns vielleicht noch kurz über den Smart- und Tablet-Markt vielleicht ein bisschen sprechen. Ein Blick nach Japan, auch eine Rubrik, die wir haben, lassen wir heute mal aus. Da sind da zwei Sachen drin, die jetzt nicht wirklich erwähnenswert sind. Ganz interessant, habt ihr das mitbekommen, was Facebook gemacht hat mit einem Programm im Prinzip, wenn man sozusagen will, richtigerweise nennt sich es, glaube ich, Home Launcher. Die wachsen oder sind jetzt in der Lage, sich in diese ganzen Android-Telefone rein zu
setzen als Startseite, ne?
Als Startseite, tutto completi.
Habe ich mir noch nicht angeschaut.
Ist es nur noch alles nur noch von Facebook sozusagen durchwirkt. Es war ja lange Zeit im Gespräch oder lange Zeit wurde darauf vermutet, dass Facebook irgendwann mal ein eigenes Smartphone bringen wird. Jetzt gehen sie den Weg über Android und nisten sich da sozusagen ein. Finde ich mal einen ganz interessanten Ansatz, weil man so auf ein Telefon branden kann und man muss eigentlich nur ein Stück Software liefern, was sich die Kunden dann auch noch freiwillig installieren darauf. Bin mal gespannt, wie das Thema ankommt. Ich kann mir gerade vorstellen, insbesondere bei den jugendlichen Teenies, die viel im Facebook unterwegs sind, könnte das durchaus auch reizvoll sein. Sei nur mal erwähnt. Die Tablet-Pläne bei Microsoft gehen weiter. Es gibt hier offensichtlich Pläne, jetzt auch im 7-Zoll-Bereich einzusteigen. Also da verdichtet sich alles dahingehend, dass sie auch eben kleinere Formate sozusagen auch bringen. Das sei an dieser Stelle auch erwähnt.
Ich bin echt mal gespannt, wie das bei Microsoft mit der Hardware überhaupt weitergeht.
Ja.
Weil die müssen das jetzt entweder mal richtig praktizieren oder es dann vielleicht doch mal lassen.
Tja.
Okay? Ist so.
Ja, unbedingt.
Ist so, also das, was die da rumeiern, das ist
furchtbar.
Das ist mir komplett unbegreiflich.
Aber ich meine, da gehen, naja, wir haben uns schon oft genug drüber unterhalten.
Ja.
Kann man nachhören.
Ja.
Dann vielleicht noch kurz erwähnt, HTC, auch ein Unternehmen, über das wir hier häufiger sprechen, hat erneut ein Verlustquartal gemeldet in Rekordhöhe.
Also das mit HTC ist ja auch wirklich ein Drama. Ja, es die waren mal so vorn dran.
Ja. Es funktioniert einfach nicht.
Und jetzt kommen sie nicht mehr richtig in Sprung. Ja,
und auch von Nokia, über die wir ab und an mal sprechen. Ja, es tut sich ein bisschen was, es wird ein bisschen besser, aber es entwickelt sich auch trotz Lumia und Windows und so weiter nicht alles wirklich so, wie man sich's vorstellt.
Nein.
Vor allen Dingen, weil halt sehr, sehr stark das komplette Geschäft mit den Featured Phones wegbricht. Also Featured Phones sind die einfachen Handys, so wie man sie sozusagen von früher kennt, ohne große Funktionalität. Das Geschäft bricht zusammen, was auch klar ist und was auch zu erwarten war. Aber Nokia hat es nicht geschafft, einen Turnaround herzuführen mit dem Verkauf der Windows Phones. Und der Markenanteil der Windows Phones ist weiterhin rückgängig.
Also man,
das ist homöopathisch, was da
also man arbeitet nicht mehr so unprofitabel, wie das noch vor Zeiten war bei Nokia. Spannend wird bei Nokia, glaube ich, morgen müssten vom Rechts wegen die nächsten Quartalsergebnisse kommen.
Mhm.
Und da bin ich doch mal sehr gespannt, weil die Quartalsergebnisse vom vierten Quartal 2012 waren nicht unbedingt das Ruhmesblatt der Geschichte.
Ja.
Smartphone-Umsätze -55% und also das ist, ich bin mal gespannt aufs nächste Quartal bei Nokia. Mhm. Es müsste von rechts wegen was passieren, aber irgendwie sieht das nicht so richtig danach aus.
Mhm.
Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung man da als Unternehmen gehen möchte.
Ja. So, dann haben wir hier den Bereich Systemhäuser. Da hat der Michael Haufenzeug eingetragen, was ich mir noch alles nicht richtig durchgelesen habe.
Ja,
und da würden wir jetzt echt auch nur rumeiern. Zu einem kann ich allerdings was sagen. Das ist die Razzia bei dem Abmahnsystemhaus. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Da hat der Kollege von mir, der Armin Weiler, etliche Male darüber berichtet. Da gibt es auch auf Facebook eine größere Gruppe. Da ging es um Folgendes. Dort sind viele Systemhäuser abgemahnt worden, weil sie auf Facebook mit ihrer Präsenz kein Impressum angegeben hatten. Und da gab es ein angebliches Systemhaus, nannte sich Binary Services, sitzen in Regenstauf, die zuhauf, sagen wir es mal so, Abmahnungen verschickt haben. Dann wurde mal die Geschäftstätigkeit dieses angeblichen Systemhauses mehr durchleuchtet. Da war dann nicht so ganz klar, ob das wirklich ein Systemhaus war. Daraufhin hat sich das Unternehmen gleich mal umbenannt und nennt sich jetzt Systemhaus Revolutive Systems, wie auch immer. Ja, da sind viele Gerichtsverfahren im Moment anhängig. Das ist jetzt aber auch ein bisschen nach hinten losgegangen sozusagen, weil es eine Razzia jetzt gab in dem Systemhaus, das diese vielen Abmahnungen rausgeschickt hat. Dort viel Zeug beschlagnahmt wurde, teilweise auch noch bei der Staatsanwaltschaft ist und der Besitzer oder einer der Besitzer, der ist da doch relativ clever, der hat jetzt mal den Bayerischen Landtag mit dem Thema beschäftigt und hat gesagt, ja, also mir wird hier jegliche Geschäftsgrundlage entzogen, weil meine ganzen Computer sind beschlagnahmt und. So, und da haben wir mal ein bisschen hinterher recherchiert, ein sehr lesenswerter Artikel, den verlinkt man dann auch. Also das ist irgendwie so eine Geschichte aus Absurdistan, muss man ehrlich sagen. Und was da eigentlich dahinter steckt, ahnt man. Man muss natürlich da immer sehr vorsichtig sein mit solchen Äußerungen und Deutungen, weil das natürlich irgendwie Sache der Gerichte natürlich ist. Aber für all diejenigen, die da davon betroffen sind oder sich dafür interessieren, sei das mal empfohlen, sich da noch schlau zu machen.
Es gibt interessante Geschäftsmodelle, glaube ich.
Ja, absolut. Die in Deutschland übrigens sehr ausgeprägt sind mitunter, ne?
Ja.
Also das ist schon irgendwie auch ziemlich witzig. Andreas, lass uns vielleicht noch ein bisschen.
Warte, ganz kurz, weil da sind ja noch zwei Themen drin, zu denen man zumindest kurz was sagen sollte.
Wenn du es gelesen hast, ich habe es nicht gelesen.
Ich kann, zu zweien kann ich zumindest ein bisschen was sagen. ITK Group haben wir letztes Mal, glaube ich, schon mal drüber geredet. Die hatten ja Insolvenz angemeldet. Der Dirk Waller in Berlin und hatte aber angekündigt, es wird einen Investor geben.
Mhm.
Das ist die Medialine. Medialine kannte ich bis jetzt vom Namen. Ich habe den Namen mal gehört, weiß ich aber nicht wirklich viel drüber. Tatsächlich hat Medialine investiert, einen Asset-Deal und hat da die Mehrheit und die Mitarbeiter übernommen. und freut sich drüber, dass die, dass sie jetzt Erfahrung im Voice-over-IP beziehungsweise im UCC-Bereich zugekauft haben. Und wir erinnern uns, ETK Group ist jetzt unter anderem zu Verhängnis geworden, dass man sehr massiv in ein, ich glaube, Avaya-basiertes Rechenzentrum investiert hatte und damit UCC realisieren wollte und da nicht die Auslastung herbekommen hat. Mhm. Also das ist so die eine Geschichte, so Haken dran, Investor gefunden. Ist vom Tisch. Und das andere fand ich recht interessant, das war der Verkauf der ACP. Es wurde ja über die ACP viel spekuliert. Mhm. Es war ein Schweizer Investor dann, Finanzinvestor, der mit dem IT-Geschäft eigentlich wenig zu tun hat. Die ACP wurde tatsächlich von den Mitarbeitern übernommen in einem Management-Buyout.
Ja. Oder Mitarbeiter-Buyout. Oder
Management-Mitarbeiter-Buyout.
Es sind immerhin 89 Angestellte und Führungskräfte, sowie 7 ehemalige Mitarbeiter. Inzwischen
beteiligt, ja. Mhm. Also das fand ich recht interessant, wobei sich dann die Frage stellt, okay, das zu übernehmen ist ja das eine und die Finanzierung dürfte nicht ganz trivial gewesen sein, man munkelt so um die 20, 30 Millionen. Mhm. Und die andere Frage ist dann ja, wie das operative Geschäft weitergeht und wie es zu finanzieren ist. Das bleibt sicher abzuwarten. Schön ist, ACP gehört den Mitarbeitern und ist zumindest wieder eine Sicherheit hergestellt und man schwebt nicht mehr im Off. Einige Leute haben sich despektierlich drüber geäußert, einer hatte gelästert. Naja, das Geld vom Investor nimmt man schon gern immer mit und wenn der dann mal Profit sehen will, dann stört er eigentlich das Geschäft. Ja, aber hey,
aber
wenn es die Kunden nicht stören,
muss man
dann
sich
stört es den Investor.
Naja, da.
Aber es ist,
wenn es so schön es auch ist, aber da gibt es natürlich schon auch jede Menge Potenzial, Gefahrenpotenzial dahinter, dass das auch
definitiv ist das
nicht so funktioniert, weil ich sag mal, wenn ein Unternehmen plötzlich 90 Angestellten und Führungskräften gehört, die dann natürlich irgendwie auch alle ein Stück weit mitreden wollen.
Kann gehen, muss nicht.
Genau, das wollte ich damit sagen. Also das ist natürlich schon auch noch eine harte Probe. Und
ist das nicht
man das so hinkriegt.
Ist das nicht beim Spiegel so?
Ja, wobei
der zum Teil den Mitarbeitern gehört.
Ja,
aber 51%, glaube ich.
Ja, aber da ist, glaube ich, relativ klar geregelt, was Mitsprache und Ähnliches anbelangt. Also sehr strukturiert dort auch alles.
Hoffen wir, dass es bei ACP auch so geregelt haben.
Ja,
sonst kannst du es nicht handeln.
Anders wird es nicht machbar sein.
Ja, aber also gemacht wird ist man immer sich, schnell.
Ja, okay. Wird man sich, glaube ich, drüber einig werden. Mhm. Ja.
Also ich denke auch, dass man das nicht anders machen sollte.
Aber es gibt schon Unternehmen, die solche Modelle haben. Ja. Spiegel ist da sicherlich ein ganz bekanntes Beispiel. Und die schmeißen dann halt mal 2 Chefredakteure raus.
Ja, manchmal muss man das tun.
Ja, natürlich.
Das kommt in den besten Häusern vor.
Das ist schon richtig, ja. Das tut dem Spiegel aber auch ganz gut, ehrlich gesagt. So, aber das ist meine Meinung.
Aha. Kann erfrischend werden, glaube ich.
Kann erfrischend werden, ja, sehe ich auch.
Ja, schon.
Andreas, oder was wir uns vielleicht nochmal ein Stück weit unterhalten sollten, ist das Thema, wo habe ich es jetzt? PC-Markt. Da kam ja jetzt nochmal die Zahlen, die Europa-Zahlen von der IDC. Wir haben für das erste Quartal 2013 jetzt die Zahlen genannt bekommen. Wir haben in Europa einen Rückgang von durchschnittlich 20,2%. Und wenn man dann mal in die Tabellen etwas näher reinschaut und wir suchen dann mal Deutschland. Wo ist Deutschland? Finde ich hier gar nicht.
Hattest du Deutschlandzahlen auch?
Ja, ich hatte die Deutschlandzahlen auch. Mist.
Weil ich hatte nämlich in verschiedensten Quellen geschaut und ich habe alles Mögliche gefunden, aber nicht Deutschland.
Aber gehen wir es mal durch.
Aber in Deutschland ist der Trend auch nicht anders.
Ja, das ist ganz massiv. Da ist er nicht anders. Also wenn wir uns das mal anschauen, Verlust von Hewlett Packard von Q1 2013 im Vergleich zu Q1 2012, also Vergleich der beiden Quartale, -32%. Acer -30,4%, Dell -16,7%, Asus -26,8% und die anderen alle zusammen -16,7%. Es ist nur ein Unternehmen dabei,
das positive Ergebnisse hier zu vermelden hat, aber es erklärt sich ein Stück weit vielleicht auch aus der Historie, das ist Lenovo. Die sind tatsächlich um 11% nach oben gegangen.
Wo stehen sie, die Lenovo-PCs?
Auf Platz 2.
Also wo ach sie so, stehen.
Das, also, das ist auch eine schöne Antwort.
Also du wolltest jetzt darauf hinaus, dass die
dass die
alle im Lager stehen, meinst
schon
du?
Schon eine sehr interessante Diskussion über dieses Thema.
Die sind alle im Lager und noch nicht verkauft, wolltest du sagen.
Also oder? Ich glaube, da sind schon viele, viele in aller Welt lagern.
Ich weiß nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich hab mich ehrlich gesagt auch nie richtig schlau gemacht.
Also ich habe mit verschiedensten Menschen mal drüber gesprochen und habe immer gesagt, sag doch mal,
also,
warum.
Ja, ich krieg zumindest immer wieder zu hören.
Warum geht's bei Lenovo so aufwärts? Und dann kamen sehr vorsichtige Äußerungen, ja, die kaufen ja schon massiv den Markt. Mhm. Und ich so, Freund, wo stehen sie denn, die PC?
Also du befürchtest eventuell eine ähnliche Blase, also wie es damals bei Acer gegeben
hat. Und irgendwer hat mir jetzt neulich auf Veranstaltung gesagt,
es ist die alte Lanschi-Strategie sozusagen.
Ja, das fürchte ich. Bei denen passiert das, was bei Acer passiert, passiert bei denen nicht, denn der chinesische Staat bürgt. Oh. Hey, das ist ja auch eine interessante Betrachtungsweise. Solange dem chinesischen Staat die Kohle nicht
ausgeht. Das machen die ja durchaus.
Ist alles in Sicherheit.
Im Chip-Bereich und sowas mit Hynix und ähnlichem.
Ja, auch bei Solar ist man ja, hat man Solar. Ja, hat man nee, Hynix ja. war, Hynix war, glaube ich, Korea.
Koreanisch, richtig.
Das war Korea.
Ja, stimmt.
Also bei Solar hat man ja auch etwas gestützt, obwohl die, also ich weiß es nicht. Also ich bin, Es soll ja jetzt die nächste Stufe bei Lenovo ist jetzt der Zukauf wird gemunkelt bis jetzt noch, der IBM X. Mhm. Und das wird natürlich ein bisschen Stabilität in die ganze Geschichte reinbringen. Ja.
Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Die Quartalszahlen von der IBM kamen ja auch
raus. Die schauen uns auch gleich. Aber der Einbruch im PC-Markt, meines Erachtens, also es, wenn man mit den Herstellern spricht und mit den Distributoren, auch mit dem Handel, dann denkt man, es fühlt sich doch alles ein bisschen dramatischer an, als die durchaus dramatischen Marktforschungszahlen sagen. Hm. Und der Einbruch ist tatsächlich schon viel früher gekommen. Nur jetzt war er halt nicht mehr, also wenn man sich überlegt, wie die Freunde die Zahlen erheben, die fragen ja bei den Herstellern die Zahlen ab. Was die Hersteller melden, überprüfen sie dann anhand von 3 bis 5 Kriterien, die mir nicht wirklich plausibel sind bis jetzt, also wie das dann mal funktioniert. Vielleicht sollte ich jetzt gar nicht mehr so was sagen.
Okay.
Auf jeden Fall, jetzt haben die Marktforscher den Stempel drauf gemacht und gesagt, okay, und das war ja schon absehbar. Sprichst du mit der Distribution, dann sagen die, also letztes Jahr war jetzt auch nicht doll und das vierte Quartal war PC und Notebook-seitig auch nicht wirklich toll. Hm. Und tatsächlich will kein Mensch mehr irgendwelche Notebooks haben. Ja. Also so stellt sich's, ist ein bisschen überspitzt, aber
ja,
so stellt sich's da.
Haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen. Also im Prinzip ist die Entwicklung ja nicht wirklich überraschend jetzt. Also
nee, es gab ja neu, nachdem die Zahlen rausgekommen sind, hatten wir so ein interessantes Geplänkel mal auf Facebook. Hm.
Da ging es ja ums Thema, dass ja viel Schuld auch Windows 8 zugesprochen wurde.
Genau, was ich so erschütternd finde, ist, es ist doch alles ganz klar. Was ist denn passiert? Es geht alles Richtung Touch. Es gab keine wirkliche Alternative im Bereich Touch. Mhm. Microsoft ist hergegangen, hat was sehr Mutiges gemacht und hat gesagt, okay, wir bringen jetzt ein Touch-Betriebssystem auf den Markt. Die Geräte gab es dann zum Teil nicht und natürlich ist das eine Monsterumstellung und es hat doch kein Mensch ernsthaft erwartet, dass Windows 8 einen Schub für den PC-Markt bringt. Kein Mensch hat es erwartet. Also ich habe es nicht erwartet.
Oh naja, also Microsoft hat da schon anders getönt. Ja.
Microsoft, es gehört zum Job, dass Microsoft anders tönt.
Ich weiß, das ist eine große Marketingmaschine und viele Hersteller haben da auch getönt.
Und,
aber trotzdem halt glaube ich, dass es strategisch nicht der richtige Schritt war.
Microsoft hat's doch viel früher verbaselt. Das Problem ist viel älter, dass die Microsoft-Antwort so schnell nicht gegriffen hat, wie Microsoft oder viele das gern gehabt hätten, ist doch eine ganz andere Diskussion. Dass sich die meisten Hersteller, eigentlich alle, die du eben genannt hast, die alle Verluste haben, auf zwei Anbieter verlassen, auf deren Innovationskraft, nämlich auf Intel und Microsoft, ist doch mal das Nächste. Wenn man selber keine Innovation hat oder übersichtlich viel Innovation über viele Jahre, dann ist das doch bitter. So, und jetzt geht Gartner her und beschimpft Microsoft, obwohl sie vor Jahren doch schon gesagt haben, hey, wir haben hier ein Problem. Und dann beschimpft Gartner als Nächstes Dell, weil sie sagen, ah, bei Dell, das ist ja, die sind ja mitten in so einem blöden Umstrukturierung und das ist natürlich zusätzlich, macht den PC-Markt schwierig. Nein, weil der PC-Markt schwierig ist, ist Dell in der Umstrukturierung. Und dann sagen sie, HP übrigens auch. Ja, weil der PC-Markt so schwierig ist, sind diese beiden großen Player in Schwierigkeiten und strukturieren jetzt um, damit es irgendwann wieder besser wird.
Das ist für mich nur die halbe Wahrheit, aber da reden wir da jetzt vielleicht dann gleich nochmal drüber.
Ja.
Wir müssen nämlich den Sicky entlassen, der hat seinen nächsten Termin. Wir bedanken uns ganz herzlich für dein Kommen. War schön, gerne, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
Hat Spaß gemacht.
24 Stunden nicht wunderbar geschlafen.
Stimmt.
Bist auch, glaube ich, jetzt auch ausreichend müde. Vielen Dank auch für das Gebäck, was du uns mitgebracht hast. Und Andreas, du bringst den Sigi vielleicht kurz zur Haustür.
Du machst eine elegante Überleitung. Ich bin gleich wieder da.
Kann ja irgendwas erzählen. Zwischenzeit,
ich habe gerade Gebäck gegessen. Ich habe total pappige Hände.
Das ist auch noch Hände. Das
bin ich schuld, dass du pappige Hände hast.
Auf gar keinen Fall. Bloß ich gehe jetzt ganz kurz dann auch noch Hände waschen.
Auch
nicht, dass ich an der Tastatur festklebe.
Okay. Also vielen Dank und viel Spaß noch. Ne?
Vielen Dank.
Sigi, schön, dass du da warst.
So, dann blenden wir den Sigi mal aus. Da hat die 1. Zack, ja, ich bin noch da. Ich habe den richtigen Knopf gedrückt. Passt, wunderbar. So, solange mache ich unterdessen hier einfach mal munter weiter. Vielleicht will der Andreas ja dann das Thema noch weiterführen mit den PCs. Vielleicht können wir da noch ein bisschen rumstreiten, wenn wir schauen. Mach's gut, Sigi. Vielen Dank für deinen Besuch. Gell? Ciao. Eine interessante Geschichte, denke ich, noch von HP, die wir hier mal zum Besten geben können. HP, da haben wir in früheren Sendungen auch oft bemängelt, oder ich habe es mir wieder mal genannt, gesagt, die Hersteller verlassen sich zu stark auf die Innovationen, die Microsoft und Intel bringt. Und da ist man natürlich in einer großen Abhängigkeit. Und ich habe auch immer wieder beklagt, dass gerade ein Unternehmen wie HP nicht mehr diese Innovationskraft hat, wie ich sie von früher kenne. HP war für mich immer auch so ein Stück weit eine Ingenieursfirma und viele gute Produkte auch früher gebracht, lange Zeit wieder nichts. Da scheint es jetzt doch ein Stück weit ein Umdenken zu geben. Man arbeitet derzeit, aber sie arbeitet daran, die werden auch schon sehr bald kommen. Es gibt eine sehr interessante Kooperation von Hewlett-Packard mit einem Startup in San Francisco, die heißen LeapMotion. Die haben einen kleinen Sensor entwickelt, der es gestattet, dass man mittels Gesten den Computer ein Stück weit steuern kann. Das hört sich jetzt zunächst mal nicht so berauschend an. Wenn man aber sieht, wie klein dieses Gerät ist und wie super smart es dort eingearbeitet ist und wie hochinteressant man es geschafft hat, diese Technologie dort einzubauen, dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen anders. Wir stellen da mal einen Link mit rein zu dem Thema, da kann man sich das alles mal ein bisschen anschauen. Also ich finde es auf alle Fälle schön zu sehen, dass der ein oder andere Hersteller da jetzt schon wieder versucht, mehr in Richtung Innovation zu gehen, neue Sachen einfach auch mal auszuprobieren und so eben auch Differenzierungsmöglichkeiten zu schaffen. Und ich denke, das kann allen auch nur ein Stück weit helfen. So, der Andreas ist wieder da.
So, ich bin wieder da.
Und dann können wir vielleicht unser Thema gerade nochmal kurz fortsetzen. Also ich halte das, wie gesagt, nur für die halbe Wahrheit.
Okay.
Ja, es ist ein Umbruch. Ja, es kommt natürlich auch daher, weil wir dieses Thema Tablets und sonstige Clients und so weiter haben.
Ja,
ist richtig. Ich glaube aber auch, dass Microsoft mit dem Schritt in Richtung Windows 8 und der Technologie, die sie dort eingeführt haben, dass der Schritt nicht gut war. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen für Microsoft, die eigentlich ja nur eine Antwort liefern wollten, für ein Betriebssystem für Smartphones,
das auch zu machen und die Desktop-Variante noch unangetastet zu lassen. Also all das zu machen, eben ohne diese Kacheloberfläche, sondern einen ganz normalen Desktop zu machen, so wie es die Leute gewohnt sind. Allenthalben, wo ich hinschaue mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte, ich bin ja kein Windows-Mann, aber die reden nur ständig darüber, wie man entweder diese Kacheln wegbringt oder wie man damit umgeht und welche Tools man verwendet, damit das nicht dauernd irgendwie wieder reinkommt und so weiter. Also man muss sich tatsächlich fragen, ist denn dieses Betriebssystem zugeschnitten auf die Desktops, so wie wir es haben? Natürlich nicht. Man hat parallel dazu natürlich jetzt Touchgeräte entwickelt, in allen möglichen Formfaktoren. Versucht man es, Notebooks zu machen mit Touch-Oberfläche und. Ich halte überhaupt nichts davon. Ich glaube nicht, dass sich das wirklich hervorragend dafür eignet, weil irgendwann schläft einem auch jeglicher Arm ein. Es macht Sinn auf Geräten wie Tablets, es macht Sinn auf Geräten wie Smartphones und vielleicht beim einen oder anderen Einsatz natürlich auch auf dem PC. Da kann man immer Spezialfälle dafür nennen. Die große Masse, glaube ich, aber möchte einfach klicky-klicky und nicht touchy-touchy.
Das glaube ich nicht. So, okay, das glaube ich nicht. Das ist mal der erste schon. Punkt.
Ja.
Und die Überlegung von Microsoft oder was wir doch gerade sehen, ist eine, heißt das disruptiv, das Adjektiv, Entwicklung am Markt. Das heißt, es hat bis jetzt was gegeben und irgendwie bricht das im Moment ab und es kommt was Neues. Mhm. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, wir kommen jetzt in so eine Übergangsphase und in der sich die Dinge finden müssen. Mhm. Und die interessante Frage ist natürlich, wie gehst du ran und wie begleitest du das? Es wird ja kein Mensch gezwungen, Windows 8 zu nehmen. Windows 7 ist ein schönes Betriebssystem, es ist super stabil.
Kannst du ja kaum noch kaufen. Also du kannst ja keinen neuen Rechner mehr kaufen, wo Windows 7 drauf ist.
Ich glaube schon, dass du es kaufen kannst. Und diese Downgrade-Arie hat es ja bei Windows Vista schon mal gegeben. Mhm. Sehr zum Verdruss der Vertriebskanäle, aber auch sehr zur Freude der Vertriebskanäle, denn so konnte man wenigstens was verkaufen.
Richtig, ja.
Und es ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage, wie man in so eine Situation reingeht. Und was man bei Microsoft getan hat, war schon was sehr Mutiges, nämlich zu sagen, okay, wir spielen das sehr konsequent, wir gehen auf eine sehr moderne Oberfläche, die wirklich wegweisend ist.
Aber was ist denn da modern dran? Modern sind doch, dass du da ein paar Kacheln drauf hast und irgendwann verschwinden diese Kacheln und du hast einen ganz normalen Desktop da drunter wieder. Das ist doch überhaupt nichts innovativ, das schaut genauso aus wie Windows 7. Da ist kein Unterschied. Die einzige Innovation ist, dort ein paar Kacheln zu machen. Und diese Kacheln hat man eigentlich nur eingeführt, damit man dieses Betriebssystem eben auch auf Tablets, wo du Touch machen musst, und auf Smartphones, wo du Touch machen musst, da etwas hat. Das ist für mich der einzige Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte.
Natürlich, das ist natürlich ein Oberflächendesign. Also es ist ein Benutzeroberflächendesign. Ein
Einstieg so, ja.
Das ist der Einstieg. Und der Einstieg ist offensichtlich nicht für Desktops und Notebooks gemacht, wie wir es herkömmlich kennen. Ja. Deswegen ist das ja so befremdlich.
Ja.
Natürlich ist das so.
Ja.
Wenn ich es mit der Apple-Oberfläche vergleiche, egal ob für Tablet, Notebook oder Telefone.
Telefone, ja.
Oder auch mit Android-Telefonen, gefällt mir das Microsoft erheblich besser.
Mhm. Gut, es ist jetzt ein Stück weit Geschmackssache, aber mein Gegenargument wäre jetzt auch nochmal ein Stück weit, Apple hat ganz bewusst darauf verzichtet, ein Betriebssystem zu schaffen für alle Endgeräte und hat gesagt, wir beschränken die Touchfähigkeit auf Tablets und auf Smartphones. Das haben das aber im Desktop-Bereich nicht gebracht und wollen es angeblich auch nicht bringen, sofern man da ja immer irgendwie was drüber weiß. Aber es gibt ja da auch viele Interviews und Zitate von Steve Jobs, als er noch lebte, der gesagt hat, Touch sieht er im Notebook-Markt nicht.
Ich glaube, in dem Notebook-Markt, so wie wir ihn kennen, ist Touch, also Notebooks mit Touch, das ist eine Übergangsgeschichte.
Die Brückentechnologie würde Kanzlerin Merkel sagen.
Ja, natürlich. Das wird sich irgendwann auf völlig neue Geräte einschwingen, das glaube ich auch.
Das tut's im Moment, ja.
Und wir sehen's ja, wir stecken ja mittendrin. Und die Tablet-Abverkaufszahlen sind gut. Aber die sind ja jetzt nicht so also im Vergleich zu den PC-Verkäufen nicht so exorbitant. Das heißt, wir sind noch nicht da, wo es ankommen wird.
Ja.
Das ist wirklich ein Übergang. Und Da wird in der Zwischenzeit wirklich meines Erachtens sehr viel passieren. Mhm. Wir sind aber auch in der, so, okay. Bei Apple sieht's doch so aus. Man hat bei Apple die Betriebssystemgeschichten sehr, sehr strikt getrennt gehalten. Man hat in dem Betriebssystem, im Design, was ja wirklich immer wichtiger wird, ganz bewusst so Elemente eingeführt wie so Lederdarstellung für irgendwelche Notizkalender und. Was ich schon irgendwie grenzwertig finde.
Das finde ich so wie
den Herrenwitz rund um Herrn Brüderle.
Ja,
das finde ich so ein bisschen überkommen.
War ja aber auch so ein Steckenpferd vom, wie hieß er denn, der dann raus, vom Forstel.
Und den hat man dann.
Den haben sie ja rausgeschmissen.
Den haben sie dann gleich, gleich rausgeschmissen und haben den Designer oben dran gesetzt. Und genau. Bringen interessanterweise ja auch die Betriebssystementwicklungsabteilungen enger zusammen und auch Hardware und Software enger zusammen. Mhm. Und meines Erachtens ist das eine Antwort auf das, was Microsoft hier vorgelegt hat.
Ja, sie machen es aber sehr vorsichtig natürlich. Also sie bringen schon Teile sozusagen des iOS, versuchen sie mehr in den Desktop-Bereich zu bringen, aber auch nur da, wo es wirklich Sinn macht. Alles andere lassen sie außen vor. Ja,
sagen wir mal so, Apple agiert da sehr viel vorsichtiger. Die machen halt einmal einen sehr großen Schritt und dann dauert es lang, da kommt dann ganz wenig oder gar nichts, bis dann der nächste große Schritt kommt, auf den ich im Übrigen sehr gespannt bin.
Ja, ich auch.
Weil ich mir heute überhaupt nicht vorstellen kann, was der nächste große Schritt sein könnte.
Keine Ahnung. Also fällt mir ehrlich gesagt auch nichts Wirkliches dazu ein. Und man merkt seinen Börsenkurs auch an.
Also zum Börsenkurs habe ich sehr andere Theorien. Hm. Es gab kürzlich, ich habe das verlinkt, einen sehr emotionalen Artikel von jemandem, der meinte, ja, die Apple, wenn die den Cook nicht bald rausschmeißen, also ihren CEO, der ist doch die Wurzel allen Übels, dann wird's denen bald so gehen wie diesen absoluten Konkurskandidaten HP und JCPenney.
Ach Gott.
Und da habe ich gedacht, okay, wo steht die Apple-Aktie? Und offensichtlich völlig bescheuerte Einschätzung, zumal die Apple-Aktie erst nach dem Tod von Jobs,
ja,
getrieben durch Cook, diese Höhen erreicht hat. Ja. Meine Theorie zur Apple-Aktie ist, die ist einfach gnadenlos überbewertet gewesen und ist jetzt wieder in Gefilden, wo die Ansatzweise wieder vernünftig handelbar ist.
Ja, ich wollte nur damit sagen, der Grund, warum die auch so eben ein Stück weit runtergerauscht ist, auf normales Niveau, wie du so schön sagst, und da gebe ich dir sicherlich recht, ist eben schon, denke ich auch, dass den Aktionären ein Stück weit die Fantasie fehlt, was Apple jetzt als nächstes bringen wird oder was dort kommen wird.
Ne? Das Interessante ist, Jobs ist das egal gewesen. Jobs war das völlig
wurscht,
wie die Fantasie der Aktionäre aussieht.
Das war ihm schon immer
scheiße. Mir doch egal, ich habe eine Idee, ich werde sie verfolgen. Ja. Und es ist zu hoffen, dass Cook diese Linie durchhält.
Ja.
Und dass man ihn das so agieren lässt.
Ja. Ja.
Unter Jobs hatte dieser Laden diese hohe Bewertung nicht. Er war die Hälfte wert, so viel wie heute.
Ja.
Und in etwa genauso viel wie heute.
Ja.
Also, das mal zu Apple. Und insofern, man muss als Microsoft, muss man irgendwann den Schritt gehen. Ich glaub nicht, dass es vom Organisatorischen, von der Management-Aufmerksamkeit, die es bräuchte, von der finanziellen Anstrengung tatsächlich möglich gewesen wäre, zwei Betriebssysteme gleichzeitig zu entwickeln. Das heißt, ein Windows 8 und ein Windows 7,5 oder sowas, was dann den normalen Weg weitergeht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und man sieht so ein bisschen an dieser Entwicklung Windows 8 und Windows RT, wo das RT ja irgendwie komplett gescheitert ist.
Mhm.
Also ein wirklich eine absolute Krücke geworden ist.
Ja, Rohrkrepierer. Kann man ruhig so sagen.
Also insofern, glaube ich, ist man bei Microsoft hergegangen, okay, wir müssen eins machen und das müssen wir möglichst gescheit machen und es wird garantiert, und ich glaube nicht, dass man erwartet hat, dass von Anfang an total einschlagen wird und der totale Brüller wird.
Mhm.
Und eine interessante Geschichte ist übrigens, warum gab es zum Windows-Start, zumindest 8 Start, so wenig Touchgeräte verfügbar, weil die Bildschirme zu knapp waren. Das heißt, man hat nicht genug Ausbeute hingekriegt und wahrscheinlich hat Apple halt die halbe Produktion
alles
weggekauft, dass dann bei Microsoft wenig geht.
Mhm.
Also da haben ja mehrere Faktoren zusammengespielt.
Mhm.
Und auch das iPhone war nicht am ersten Tag der absolute Brüller und der absolute Erfolg. Der hat sich nach einem halben Jahr oder was eingestellt.
Ja,
also das hat doch erheblich gedauert. Ja. Und jetzt rumzuschreien und sagen, ja, Microsoft hat alles falsch gemacht. Nein, sie haben viel zu spät, sie haben vielleicht das Richtige, aber viel zu spät die Entwicklung in richtige Bahnen gelenkt.
Ja, wobei ich mir, wie gesagt, aber das ist wahrscheinlich auch eine müßige Diskussion, nicht weiß, ob das der richtige Weg ist, den sie da im Moment eingeschlagen haben. Vielleicht haben sie einfach auch zu spät das Falsche getan.
Also das wäre natürlich ganz bitter.
Das werden wir vielleicht tatsächlich erst in ein, zwei, drei Jahren wissen.
Wobei ich wirklich davon überzeugt bin, dass ich, also egal, ob die Leute jetzt klicken wollen oder was, die Mehrzahl, ich glaube, die Art, mit dem Computer zu arbeiten, wird sich in den nächsten Jahren sehr rapide, sehr dramatisch ändern, ob wir das wollen oder nicht. Jetzt bin ich ein relativ konservativer Anwender. Ich habe ja schon die ganze Zeit so ein Samsung-Smartphone. Ich habe tatsächlich gestern Abend das erste Mal in mein Samsung-Smartphone gesprochen, und zwar nicht mit jemandem, mit dem ich telefoniert habe, sondern in die Google-Spracherkennung.
Ja.
Funktioniert sensationell.
Ja, klar funktioniert
das. Also Donnerwetter, ich glaube, das mache ich jetzt öfter.
Ja, du musst dich nur mal so ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, es ist
dann komisch, kommst du dann drauf, ne?
Man ist komisch, spricht ja. So. Es gibt doch bei Star Trek, bei dem Film mit den Walen, diese Szene, wo Scotty die Maus nimmt und in die Maus spricht. Und ich habe das Telefon genauso gehalten. Meine Güte, was stimmt hier nicht?
Ja, es ist ein komisches Gefühl.
Es ist ein total komisches Gefühl. Aber ich denke, es wird sich also sehr massiv und sehr rapide ändern. Und wenn du dann als Technologievorreiter nicht jetzt die Zeichen der Zeit erkennst und die Weichen zumindest in die Richtung stellst, und du musst ja experimentieren, es bleibt dir gar nichts anderes übrig,
ja,
dann bist du irgendwann so hinten dran, dass du dann die Technologie bei deinen Mitbewerbern kaufst und die mehr Geschäft mit deinen Produkten machen als du selbst.
Ja, ja, klar.
Ich mein, siehe Android und Microsoft.
Ja, ja.
Warum hat Microsoft so tolle Ergebnisse abgeliefert? Wegen der exorbitant boomenden Android-Lizenzen, die sie abkassieren.
Ja, das stimmt. Ja, im Zuge dessen auf alle Fälle, der Intel-Gewinn ist natürlich auch ordentlich eingebrochen.
Oh ja, das erste Quartal 2013. Umsatz und Gewinn ist ja dramatisch eingebrochen.
Dramatisch eingebrochen, ja, aber lässt sich ja im Prinzip aus den soeben gemeldeten Zahlen natürlich dann auch ganz klar ableiten. Also Gewinn um 25%, um mal eine Zahl zu nennen, ist um 25% eingebrochen.
Ja.
Und 25% ist schon...
Das sind fast 500 Millionen.
Ja. Ja, das ist schon wirklich eine ganz ordentliche.
Das sind 400 und ein bisschen Millionen, aber das ist ordentlich. Und eine Milliarde ist der Umsatz eingebrochen.
Mhm. Richtig. Erwischt hat es auch im Hardware-Geschäft die Firma IBM.
Richtig, die habe ich mir doch auch
angeschaut. Die haben auch Quartalszahlen bekannt gegeben.
Was bei der IBM erheblich bitter ist, ist die Entwicklung bei der Hardware.
Ja.
Systems and Technology. Systems and Technology ist von der Umsatzentwicklung. Wo habe ich das denn jetzt? Von der Umsatzentwicklung 17, minus 17% und ist inzwischen rot. Also man hat 405 Millionen Verlust gemacht. Mhm. Das wird auch einer der Gründe sein, weshalb die IBMX, also die Intel-Server-Abteilung, im Moment gehandelt wird als Übernahmekandidat für Lenovo.
Ja.
Da laufen ja seit Anfang der Woche die Gerüchte, vor allem aus USA sehr stark, dass Lenovo nach den PCs jetzt auch noch
Intel-Server-Geschäft
IBM übernimmt.
Wäre durchaus denkbar.
Absolut möglich.
Also halte ich für überhaupt nicht ausgeschlossen und würde durchaus auch Sinn machen.
Absolut möglich, ja.
Ja, sehe ich auch so. Dann hast du noch aufgeschrieben, Andreas, Acronis. So, sind wir wieder drauf?
Ja, sind wir wieder
selben da. Selben Fehler wie das letzte Mal auch schon.
Erstaunlich.
Ja, ich habe wieder auf die falsche Taste gedrückt. Naja, macht nichts.
Acronis habe ich noch auf die Liste geschrieben. Genau aus aktuellem Anlass, vorletzte Woche hat Acronis zum 10-jährigen Jubiläum geladen.
Mhm.
Habe ich mir gedacht, Donnerwetter, Acronis ist erst 10, kommt mir sehr viel länger vor.
Ehrlich?
Ich hätte gedacht, die sind länger am Markt, aber ich kann das auch schwer abschätzen.
Na, hätte ich schon so einsortiert, so 10 Jahre, ja.
Acronis lud Kunden.
Vielleicht habe ich sie zu spät kennengelernt, kann natürlich auch sein.
Ja, das kann möglich. Ich weiß es nicht, aber es kommt mir länger vor. Mhm. Aber das ist auch so ein Haushaltsname geworden, weil die im Bäckerwald so stark sind.
Ja.
Acronis, um die Geschichte geschwind zu erzählen, Acronis hat eingeladen zum 10-jährigen Geschäftspartner, Kunden und Freunde des Unternehmens. Und auf der Acronis-Party habe ich den Sigi Pfeffer getroffen.
Ach, schade.
Und schade, dass der jetzt nicht mehr da ist, weil Acronis ist auch sein Thema, weil Acronis ist ja einer der Hersteller, ich glaube, der hat mit Acronis gearbeitet ab Tag 1 oder Tag 2, wo die im deutschen Markt angefangen haben. Mhm. Das Interessante bei dieser Acronis-Geschichte ist, Acronis ist in diesen 10 Jahren ein Haushaltsname für Backup geworden. Also jeder, der Acronis hört, den Backup, klar. Mhm. Was den Geschäftsführer, den Alex Fürst, der den Job seit Ende letzten Jahres hat, auch ziemlich nervt. Also der sagt, okay, das ist schön, dass das so ist, aber es ist auch schlecht, dass das so ist. Wir machen nämlich viel mehr.
Ja.
Was ich auch nicht wusste, weil ich habe Acronis, Backup, klar. Backup, Utilities, Image. Hey, ganz klarer Fall. Und das recht gut. Und dann auf der Veranstaltung haben die halt so ein bisschen erzählt, was die sonst noch machen. Die sind zum Beispiel im Virtualisierungsbusiness recht groß. Mhm. Du kannst virtuelle Maschinen über Acronis Backup tatsächlich umziehen. Das heißt, virtuelle Maschine läuft, Backup machen und dann spielst du es auf komplett andere Hardware in komplett anderen Zusammenhängen wieder auf.
Okay.
Läuft. Mhm. Und was ich sehr interessant fand, das ist sind neue Produkte, die wir haben. Das heißt Mobile Echo. Das war eine Akquisition auch Ende letzten Jahres. Group Logic, glaube ich, hieß der Softwarehersteller, den die da erworben haben. Das löst dir das Problem, dass du Unternehmensdaten deinen Leuten auf mobilen Devices zur Verfügung stellen willst ja eigentlich mhm. und immer das Problem hast, wie kann ich verhindern, wenn die Unternehmensdaten auf dem Handy haben, dass die weiterschicken, dass die runterladen, dass die irgendwie veruntreuen. Mhm. Und da haben die eine Lösung für. Du hast auf deinem Handy eine gekapselte Anwendung, das ist dieses Mobile Echo.
Ja.
Und das Mobile Echo repliziert Unternehmensdaten, die kannst du auf dem Handy aufrufen, aber nur in dem Mobile Echo.
Wie eine Sandbox quasi.
Genau. Mhm. Und dann kannst du hergehen und sagen, okay, das ist mein Geschäftsführer, dem vertraue ich. Der darf das auch weiterschicken oder der darf das auch in der Anwendung aufmachen oder drucken. Mhm. Und das andere ist meine Putzfrau, der vertraue ich auch, aber nicht ganz so. Die darf das also nur anschauen. Mhm. Da dürfen die Daten dann diese Anwendung nicht verlassen. Das ist eine total clevere Geschichte. Die sind mit dieser Mobility-Lösung sehr stark unterwegs. Da arbeiten die mit einem Security-Anbieter Mobile Iron, den ich auch nur vom Namen kannte.
Kann ich auch noch vom Namen, ja.
Und der Alex Fürst sagt, also es ist super, man wird von vielen Unternehmen angesprochen. Die Unternehmen haben mobile Devices, die suchen alle nach Lösungen, die praktikabel sind.
Ja.
Und jetzt hat er die Anfragen und sucht einen Channel und mhm. sagt, hey, wir hätten da Kundschaft. Liebe Partner, wie sieht's denn aus? Mach doch auch statt Backup Mobile Device. Und der sagt auch, also es ist wirklich nicht ganz einfach. Du sprichst mit den Partnern und sagst hier Mobile Devices und schaut's euch doch mal an, macht doch. Ich sage, ja, super Sache und überhaupt. Und steigst ein bisschen tiefer ein, stellst fest, können die gar nicht. Mhm. Müssten sich weiterbilden, sind aber wirklich nicht unbedingt bereit, da zu investieren oder wirklich was zu tun.
Frage ist auch immer, oder eine Sache ist natürlich auch immer, wie die Nachfrage ist nach solchen Produkten.
Nachfrage muss recht hoch sein. Also weil die Unternehmen haben das Problem.
Ja, entweder schließen sie sich auf eine Plattform ein, wo sie wissen, die ist relativ sicher und belässt es dann entsprechend. Ich glaube tatsächlich Android-Phones, die ja doch vom Grundprinzip her weit offener sind dann natürlich eher prädestiniert dafür. Und da brauchst du sicherlich irgendwie zum Mobile Device Management geeignete Möglichkeiten, um das ein Stück weit besser absichern zu können.
Ja, du brauchst das für iPhone-Funken schon auch. Du brauchst das für iPhone
ja, gibt's auch. Da gibt's aber ja eine von Apple mitgelieferte Lösung, ne?
Es gibt so diverse Lösungen auch von Apple. Mhm. Und die Apple-Lösungen, die mitgelieferten, sind nicht immer unbedingt die besten Lösungen.
Ich habe da nochmal einen Vortrag gehört von
der. Und wenn du gemischte, also wenn du heterogene Flotten hast, wird das Ganze erheblich komplex.
Ja, klar. klar. Das wird dann, kann man beliebig schwierig machen, das ist schon richtig. Ja. Nur, ja, wenn wir da mal ab und zu so rumfragen oder auch überlegen, ob man da mal eine Veranstaltung machen kann zu dem Thema, ist Echo eigentlich immer eher verhalten.
Also ich denke, wenn du im Channel fragst, dann glaube ich das sofort, weil sich viele halt nicht mit dem Thema auskennen und das Thema auch überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, bei ihren Kunden das Thema zu adressieren.
Ja.
Wenn du bei gewerblichen Endkunden fragst, ist das Thema sehr massiv da. Mhm. Und da ist eine gewisse Hilflosigkeit.
Weil die nicht wissen, an wen soll ich mich wenden.
Exakt. Ne? Ja. Und wenn du bei Herstellern fragst, also bei Acronis oder es gibt hier, in München gibt es einen Hersteller Equinox.
Mhm. Ja, ja, die sind bekannt.
Diese Hersteller haben alle sehr viel Endkundenanfragen. Die können sie aber nicht selber bedienen. Mhm. Die bräuchten eigentlich Partner, die technisch versiert sind. Mhm. Und sie kriegen nicht die Partner aufgebaut.
Ist die Equinox, sind es diejenigen, die da auch diese eBay-Software machen und diese Fernsehsoftware und
so weiter? Ja,
Die sind das, ne?
Ja, die sind das.
TV.
Ja.
Das ist interessant. Gute Produkte, ja.
Es ist wirklich interessant. Und es gibt wirklich fantastische Lösungen. Ich habe vor einiger Zeit jetzt schon mit dem Renke Krüger von der Ingram mal drüber gesprochen. Die haben ja so ein relativ großes Mobile-Portfolio damals aufgebaut. Es gibt Management-Lösungen, also so Handy-Management-Lösungen, die zum Beispiel deine Telefonrechnung überwachen. Mhm. Weil anscheinend jede 12. Telefonrechnung falsch ist.
Ach.
So mit kleineren Fehlern und Ungenauigkeiten. Das heißt, das lohnt sich schon, da Dinge einzusetzen. Das ist aber nicht ganz einfach, das ist komplex. Das musst du irgendwo aufspielen, dann musst du die Telefone zuschalten, dann müssen die gezeigt werden, dann musst du natürlich mit dem Betriebsrat sprechen und. Also komplexes Thema. Und viele Systemhäuser trauen sich da nicht ran. Die sagen, das ist nicht unser Ding. Das ist ja Handy, da
ja.
Müssen wir nicht machen. Mhm. Und das geht ja dann wieder in diese Marktchancen und wie stelle ich mich auf Debatte, die wir am Anfang schon hatten. Und da muss ich wirklich sagen, Gustavo Möller-Herck, stimmt, man muss investieren in Personal, man muss in Fortbildung investieren, man muss wirklich sagen, wir brauchen das Know-how, bewegen wir uns keinen Schritt nach vorne.
Ja. Das stimmt. So, dann schauen wir mal auf unsere Liste, was wir da noch alles stehen haben, Andreas.
Jo.
Wir haben, der Michael hat das Zeug eingetragen. Ach ja, was wir vielleicht noch kurz zumindest erwähnen sollten, ist das Funai, die Reste sozusagen oder das, na was heißt die Reste? Das komplette Inkjet-Geschäft von Lexmark
gekauft
hat. Ne? Die haben ja doch sehr viel Technologie da auch drin gehabt und sehr viel Entwicklung auch.
Ja.
Haben sich ja dann vor ein paar Monaten, glaube ich, entschieden, aus dem Geschäft auszusteigen und nur noch Lasermaschinen zu machen und gekauft wurde jetzt durch Funai, die im Übrigen auch die UE-Sparte von Philips übernommen haben.
Richtig, genau.
Und
die hatten doch auch schon für Lexmark produziert.
Ich meine ja, dass die da auch schon einiges gemacht haben. Ja.
Wo die Funai hin will, ist mir nicht so richtig klar. Ich habe mal in den Geschäftsbericht geschaut.
Viele kennen Funai ja gar nicht richtig. Ne? Die sind ja jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen, dem man so alltäglich begegnet.
Nein, kein Abrennt, nee.
Das ist kein Abrennt. Ist jedenfalls ein japanisches Unternehmen, 51 in Osaka gegründet, lese ich gerade. Und sind dann da von Asien aus oder von Japan aus, haben sie dann expandiert in den 80er Jahren Richtung Europa und auch in den USA.
Machen ja. Die auch so weiße Ware und solche Geschichten? Ich glaube, ja. Das ist so ein Mischkonzern, das ist auch interessant.
Mischkonzern,
ja. Was ich ja recht spannend finde, ist, die Richtung, in die sich Lexmark entwickelt, hast du das mal verfolgt? Also die Lexmark habe ich mir jetzt...
Die sind ja irgendwann Softwareanbieter.
Die sind sehr stark in Software eingestiegen. Mhm. Der Umsatz, den sie im Moment machen, ist relativ unbedeutend. Aber das geht so Richtung Business-Prozess-Automatisierung, Content-Dokumenten-Management. Also diese ganzen Print nachgelagerten oder eigentlich vorgelagerten dem Dokumenten und Datenhandling. In USA machen die da schon einiges.
Finde ich auch eine sehr interessante Strategie, ehrlich gesagt.
Das also ist wirklich sehr konsequent, sehr konsequent in eine Richtung gegangen. Ja.
Also das ist eins der Unternehmen, man weiß nicht, ob das alles gut gehen wird, wie auch immer. Ich hoffe, es war auch wirklich eine weise Entscheidung, aber ich denke, die haben da schon viel drüber nachgedacht und hatten ein sehr liebgewonnenes Tintenstrahlgeschäft, waren da lange Zeit auch sehr erfolgreich in dem Markt unterwegs. Haben ein Stück weit auch dazu beigetragen, dass der Markt schwierig wurde. Lexmark war schon eins der Unternehmen, die mal gerne einen Tintenstrahldrucker für 39 Euro im Mediamarkt platziert haben. Aber sie haben zumindest erkannt, dass sie da nicht weitermachen können. Das Geschäft abgekündigt quasi. Aber parallel schon im Stillen eigentlich, und das hat man gar nicht so nach außen mitgekriegt, etliche Softwarefirmen übernommen. Und bastelt da jetzt Services rund ums Thema Drucken. Also eine durchaus interessante Strategie, die man jetzt so bei den anderen großen Druckerherstellern zumindest nicht offensichtlich beobachten kann.
Ja.
Muss man so zu sagen. Wobei, Brother, da ist mir letztens auch untergekommen, hast du gewusst, dass die Software für Videoconferencing machen?
Nein.
Nebenher?
Nein.
Ist so.
Tatsächlich,
das
ist unglaublich.
Wobei ich mir dann gesagt habe, naja, Videoconferencing ist jetzt, sagen wir mal, auch nicht irgendwie Rocket Science. Und
ja, die Videokonferenz, also ich glaube, wenn du Videokonferencing professionell machen willst,
dann ja, aber
dann ist das schon ein anspruchsvolles Netzwerkthema,
aber sagen wir mal so. Andreas, ich glaube, du wirst mir recht geben, wenn wir 15 Jahre zurückgehen, hatten wir jedes Jahr irgendwie die Pressemitteilung auf dem Tisch. Videokonferenzmarkt steht unmittelbar vor dem Durchbruch.
Genau so war es gewesen.
Und
jedes Jahr ist passiert.
Jedes Jahr ist es neu passiert.
Ja.
Ne?
Und
ist heute nichts geworden. Und es ist ein Stück weit tatsächlich jetzt machst du halt Google Hangout, wenn du das machen willst, oder nutzt irgendwie
oder
die
Skype
anderen Dienste
oder
Skype
oder
sonst irgendwas.
Ja.
Gut, im professionellen Bereich mag es noch ein bisschen anders sein, aber weiß es nicht, ob der Markt da wirklich so sehr extrem lukrativ ist.
Der Videoconferencing-Markt, das kommt aufs Segment an.
Wahrscheinlich.
Also in dem höherwertigen Segment, klar, ist aber kein Massengeschäft.
Ne.
Ah, interessant.
So, dann haben wir ja eigentlich, die wichtigsten Themen.
Sollen wir noch mal kurz über Dell sprechen?
Ja, ich habe es nicht beobachtet die letzten Tage, aber da steht, wenn du aktuell noch was
dazu
weißt,
ich habe so ein bisschen beobachtet. Es gibt ja in dieser Dell-Übernahmegeschichte gibt's so vier Parteien. Das eine ist die Partei Dell, also Michael Dell und Silver Lake Partners, die ja die Firma privat nehmen wollen.
Dann gibt's Blackstone, oder?
Dann gibt's Blackstone, die da ein Gegenangebot machen wollten.
Investoren-Konglomerat.
Genau, Investorengruppe. Dann gibt's Carl Icahn, das ist so ein berühmt-berüchtigter Firmenübernehmer.
Ja.
Und dann gibt's
ein Company Rider, wie man ihn nennt.
Ein Company Rider oder eine Heuschrecke.
Ja, Aktivist wird auch gerne zu ihm gesagt. Nee, schon
in Deutschland sagt.
Schon äußerst aggressiv. Also immer ziemlich klar, was
ist. Und dann gibt es einen Großaktionär, Southeastern Asset Management.
Mhm.
So, interessant ist Folgendes. Wie ist die Dell-Geschichte überhaupt ins Rollen gekommen? Großaktionär Southeastern Asset Management hat Michael Dell auf einer Konferenz letztes Jahr im Sommer angetragen, nimm die Firma doch privat. Der Kurs geht immer weiter runter, du musst das Unternehmen umbauen, das hat doch alles keinen Wert. Reprivatisiert das doch.
Mhm.
Und die haben einen sehr großen Anteil. Ich glaube, die haben 15% oder sowas. Und die haben die Aktien schon sehr lang und sehr teuer gekauft.
Mhm.
Und daraufhin wurde dieser ganze Prozess ins Rollen
gebracht.
Es wurde dann ein Komitee gegründet vom Aufsichtsrat, was den Prozess überwacht, mit den Anwälten spricht, dass es korrekt zugeht, mit Wirtschaftsprüfern, mit Unternehmensberatern, dass die Szenarien klar sind und was dann auch andere dazu aufruft, bietet doch mit, sonst ist er ein bisschen blöd, hast du einen und da muss man dann drauf eingehen oder es passiert gar nichts, sonst ist er irgendwie doof. Und im Zug dieses Prozesses haben sich dann Blackstone und Icahn gemeldet und diese Blackstone-Geschichte wurde schon immer sehr schräg angeschaut. Icahn und auch Southeastern Asset Management haben gesagt, also dieser Prozess, dieser Bieterwettbewerb, der ist doch eigentlich gar keiner. Der Blackstone ist doch nur so da drin, dass irgendeiner drin ist, das habt ihr dem doch gesagt.
Mhm.
Es kursierte dann auch ein Dokument. Man kann das alles auf der, bei der amerikanischen Börsenaufsicht sehr schön nachlesen, alles dokumentiert, dass der Blackstone, wenn er ein Angebot abgibt, seine Auslagen ersetzt bekommt. Für die Firmenbewertung und für diese Beschäftigung mit Dell. Die Auslagen in Höhe von 25 Millionen.
Schau an.
Genau. Und jetzt kannst du natürlich sagen, die 25 Millionen haben oder nicht, das ist ganz schön.
Ja.
Und meine Analysten sind eh da Kosten. Hey, das ist ja.
Mach ich total, gerne mal ein paar PowerPoints für
total
euch.
Klasse total klasse Geschichte. Der Stand der Debatte ist jetzt folgender. Auch interessant. Der Stand der Debatte ist folgender. Blackstone hat sich zurückgezogen. Anlass war der Rückgang im PC-Markt, weil die sagen, Mensch, der PC-Markt ist so stark rückläufig, das hat ja alles wirklich keinen Wert. Also das ist ja,
das merken Sie jetzt.
Das hat ja, also das ist ja wirklich ganz schlimm. Mhm. Spricht natürlich auch wieder für die Tatsache, vielleicht war das einfach nur eine vorgeschobene
Scheinangebot.
Mhm. Okay, die sind raus. Southeastern ist total genervt, weil die sagen, jetzt geht das privat, aber diese $13.65, die da angeboten werden, ist ja kein Wort, das ist ja ein Witz. Mhm. Die Firma hat doch Potenzial auf viel mehr.
Mhm.
Und das finden wir gar nicht lustig. Und ICANN ist anders hergegangen. ICANN hat gesagt, passt mal auf, Freunde, ich kaufe jetzt rasant viele Anteile, ich verklage euch bis zum jüngsten Tag, ich übernehme das Ding, mir doch egal.
Mhm.
Corporate Raider, genau. Mhm. Dann hat das Komitee hat ICANNs Offerte abgelehnt. Und hatte auch sehr sachlich geschrieben und diese Klagewelle, mit der er sie überziehen will, das wäre also nicht die Option.
Mhm.
Und tatsächlich hatte ICANN beantragt, bis zu 25% Dell-Anteile zu kaufen. Er hat jetzt 5,6 oder sowas, 5,61. Also bis zu 25% hat er beantragt, hat auch die Freigabe der Justizbehörde, glaube ich, brauchte er. Oder der Börsenaufsicht, das hat die Freigabe erhalten, wurde dann aber vom Dell-Aufsichtsrat wohl besänftigt, etwas eingebremst, also er wird nicht mehr als 10% erwerben und er möchte aber in Diskussionen treten mit anderen Großaktionären, um eine andere Strategie für Dell auf die Beine zu stellen, denn Dell wäre ja doch deutlich unterbewertet mit den 13, sagt also ICANN auch. Der ist noch im Rennen.
Das heißt, der versucht es über Strohmänner auf gut Deutsch? Also
es gibt ja Großaktionäre und wenn du natürlich dann hergehst und sagst, okay, du hast 10% Dell-Anteile und sag mal, 13 ist doch irgendwie doof und du kannst ihn dann überreden und der sagt, stimmt, dann verkaufe ich sie halt nicht, dann halte ich sie, dann zusammen hast du dann auch irgendwann viele Anteile und kannst dann schon gegen den Vorschlag stimmen.
Mhm.
Es gab dieses Gerücht, ICANN wäre raus, ist er nicht. Man kann auch das nachlesen. ICANN hat ein sehr aggressives Statement bei der Börsenaufsicht abgegeben, dass er sehr wohl das Recht hätte zu klagen und das stünde jedem Aktionär zu und ihm stände das gleich dreimal zu. Und das nächste Filing kam dann von Southeastern, die einen Brief geschrieben haben an ihre Kunden sozusagen, die bei denen Geld eingezahlt haben, mit dem man dann die Dell-Anteile erworben hat.
Ja.
Und das Southeastern Argument ist ein recht interessantes. Die hatten schon mal gesagt, bei Dell geht es doch gar nicht um den PC, sondern es geht doch um das Enterprise-Segment. Und wenn man das Enterprise-Geschäft sich anschaut, ist Dell wirklich massiv unterbewertet.
Mhm.
Das Problem ist natürlich der PC, weil Dell dafür bestraft wird, dass sie PC-Company sind. Muss sagen, Freunde,
klar. Aber die haben ja zig Firmen für den Enterprise-Markt auch zugekauft, ne?
Genau. Und deswegen sagt der Southeastern jetzt, wir kämpfen für unsere Kunden darum, dass es ein höheres Angebot gibt. Das ist so nicht akzeptabel. Denn schließlich haben wir über die ganzen Jahre, ich glaube, 32 Milliarden oder was an Firmenzukäufen finanziert, damit Dell überhaupt die Basis hat. Und jetzt, wo wir die Basis gelegt haben, sagen sie, Edge, ihr seid alle raus. Mhm. Und das kann doch gar nicht sein, dass wir nicht teilhaben dürfen. Mhm. Das ist ein sehr interessantes Schreiben von diesen Southeastern an die Kunden. Ist absolut lesenswert. Mhm. Verlinken wir dann auch.
Ja.
Wo er sagt, es kann doch nicht wahr sein. Wir haben geblutet für die Grundlagen. Und jetzt haben wir dann plötzlich nichts mehr davon, wenn es dann darum geht, irgendwann in Zukunft da Profit rauszuziehen. Ich denke, in Wirklichkeit würden die Southeastern gern diesen Going Private mitmachen und als Beteiligung drinbleiben, so wie die Silver Lake. Also das, denke ich, ist der Hintergrund. Das, was ich an dem ganzen Prozess extrem nervig finde, ist, also ich kann diese Aktionärsgeschichten absolut verstehen, wenn ich da investiert habe und ist ja meine Kohle auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das Interesse des Unternehmens, der Mitarbeiter und vor allem das Interesse der Kunden steht überhaupt nicht mehr im Vordergrund.
Ja.
Was ist denn das Potenzial, was Dell hat? Na, das Potenzial von Dell ist schöne Technologie, die hoffentlich morgen von den Kunden gekauft wird. Es gibt Kunden, die brauchen das und die sind bereit, das zu kaufen. Wenn man mit ihnen fair umgeht. Und dann muss man sagen, komm, wenn Milliardäre hier an so einer Firma zerren, die Freunde, die euch weich gemacht haben, sind doch die Kunden draußen und auf deren Wohl ist da völlig geschissen. Also das finde ich wirklich grenzwertig.
Für Dell ist es insgesamt nicht gut. Also es wäre eigentlich wünschenswert, dass der Prozess möglichst rasch über die Bühne
möglichst
geht.
Möglichst lautlos.
Weil das ja irgendwie nach allem, wie es so aussieht, nicht ansteht, dass das alles relativ schnell geht. Ich denke, ICANN wird da auch nochmal massiv einschreiten.
Es hängt davon ab, wie ICANN mit den anderen Aktionären spricht. Es hängt auch davon ab, wie ein Dell Aufsichtsrat mit den Southeastern spricht und ob man da nochmal zu Zugeständnissen bereit ist oder also wie das von der Seite aussieht. Ja. Es gibt für die ganze Geschichte einen ganz klar festgelegten Fahrplan, also für das Going Private. Und zwar
zeitlich gesehen.
Okay. Der voraussichtliche Closing-Termin soll im August passieren. Jetzt irgendwann ist dann die Aktionärsabstimmung, die ist relativ bald. Deswegen geht das jetzt ja so hin und her, weil jetzt musst du Lobbyarbeit treiben, dass halt die Abstimmung entsprechend ausgeht. Bis Ende August soll das Closing kommen. Die ICANN-Offerte für die 10% und besteht allerdings natürlich über den August-Termin hinaus bis Januar 2014, wenn die Abstimmung anders ist, dann muss ja irgendwas passieren in der Zwischenzeit.
Ja.
Und ganz interessant, und da würde ich wirklich empfehlen, mal in die Filings reinzuschauen. Es sind Konventionalstrafen vereinbart, wenn das Going Private nicht funktioniert, und zwar zwischen Michael Dell und Silver Lake Partners und Dell dem Unternehmen. Und da geht's um Summen. 750 Millionen zahlt Dell der Investorengruppe, wenn das Ding scheitert und das Unternehmen Dell war dran schuld. 450 Millionen zahlt die Investorengruppe dem Unternehmen Dell, wenn das Ding scheitert und die Investorengruppe war. Also das sind Summen, die da aufgerufen werden. Da wird es dir schwindelig. Irre, ja. Also das sind wirklich irre Summen.
Da wird dann Angst und Bang. Ja.
Es geht natürlich insgesamt auch um mehr als 20 Milliarden Dollar, was jetzt ja auch kein Pappenstiel ist.
Ja. Oh, es wird wieder hell hier. Wir haben Licht.
So, jetzt habe ich gerade die Sonne aufgehen lassen. Also diese Dell-Geschichte ist sehr spannend. Ich denke mal für Mitarbeiter und Kunden im Moment aber wirklich weniger lustig.
Also den Link dazu, den musst du mir mal noch zuschicken. Den können wir dann noch mit eintragen. Und apropos Link, vielleicht ein kurzer Hinweis an die Hörer. Seitdem wir den Komfort-Webplayer, sage ich jetzt mal, auf der Webseite haben, poste ich keine separaten Links mehr zu weiterführenden Artikel drunter, weil mir da ehrlich gesagt einfach der Aufwand zu hoch geworden ist. Aber es gibt eine Abhilfe, und zwar gibt es seit der letzten Folge ein, ich nenne es digitales Begleitheft zur aktuellen Folge von Channelcast, und zwar mit Flipboard. Flipboard kennt vielleicht der eine oder andere. Das gibt sowohl fürs iOS als auch für die Android-Plattform. Es ist im Prinzip eine Art Blätterkatalog, wenn man sozusagen will, indem man Nachrichten einspeisen kann, und ich habe da immer eins angelegt dann für die jeweilige Folge, und das abonniert man einmal und dann kann man sich dort durchblättern und findet dann da drin allerdings dann alle Links
zu der jeweiligen Sendung, die dann auf bestimmtes Quellenmaterial noch verweisen oder weiterführende Informationen bieten oder reine Informationen sind in irgendeine Richtung, da einfach mal auf die Website channelcast.de schauen. Die entsprechenden Folgen, da ist der Link dann auch nochmal drin.
Funktioniert Flipboard eigentlich auf Notebooks auch?
Nein, funktioniert nur auf
Handys.
Nur auf Handys, beziehungsweise auf Tablets.
Oder Tablets.
Genau, mhm. Ja. Und da aber allerdings sehr, sehr gut. Ob da irgendwann mal eine Desktop-Variante kommt, wage ich allerdings auch zu bezweifeln.
Bei der Popularität von Desktop- und Notebook-Rechnern bei der derzeitigen ist
würde das
nicht unbedingt in
würde
Aussicht.
Das sehe ich auch so. Aber jeder, der ein Handy hat, kann sich da das Flipboard, eine kostenlose Anwendung, runterladen. Sucht dann nach Channelcast und kann das dann ganz einfach abonnieren und sieht wirklich toll gemacht aus. Ist wirklich prima und eine schöne Zusammenstellung. So, ja. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, Andreas?
Lass mich mal in die Liste schauen.
Märklin ist übernommen worden.
Märklin ist übernommen
von
worden, ja, habe ich
Bobby
auch gehört.
Bobby Car sozusagen, also hinter Bobby Car steckt Simba. Natürlich ein Unternehmen, nämlich Simba, aus Fett.
Aus Fett.
Genau, ja. Und die Eisenbahn kommt sozusagen nach Fett zurück, ne?
Jo.
Passt soweit auch alles.
Weil uns gefahren ist.
Genau. Ja, dann können wir im Prinzip zur...
Wir haben mit Sicherheit irgendwas vergessen, war ja viel los in den letzten Wochen.
Ja, gibt immer noch irgendwie.
Aber
wir haben jetzt keine allzu lange Zeit mehr bis zur nächsten Folge. Da sind wir vielleicht froh, wenn wir noch das eine oder andere Thema haben. Und insofern können wir ja da, glaube ich, ruhigen Gewissens auch schließen. Wir senden schon wie lange? Lass mich mal nachschauen. 3:10. Also
Drei Stunden zehn.
Kann man jetzt auch nicht meckern.
Na, außerdem sind wir ja nicht vollständig in der vollständigen Besetzung angetreten.
Genau. Unser Gast hat uns früher verlassen müssen. Insofern müssen wir uns da jetzt nichts nachsagen lassen.
Nein, gar nicht.
Hast du einen Pick?
Nee, nicht wirklich.
Ich habe einen.
Du hast einen?
Ja, ich habe mal einen mitgebracht. Mal eine ganz andere Richtung.
Ich komme jetzt aber.
Du kochst ja auch gern?
Absolut.
Ich koche ja auch ganz gern, also ich stehe auch ganz gerne mal in der Küche. Und was ich nicht mag, es gibt Leute, die haben Schneidebretter, um Gemüse und Ähnliches zu schneiden, aus Glas. Das ist mir immer irgendwie suspekt. Also ich weiß immer nicht, wie man auf Glas mit einem richtig scharfen Messer, das funktioniert irgendwie nicht. Dann gibt es Leute, die haben dann so Kunststoff-Teflon-artige Schneidebretter beispielsweise. Kann man nehmen, kann man machen, finde ich aber irgendwie, ich weiß nicht, so in der Küche.
Ich habe so eins, aber das ist nicht so schön.
Ja, aber wenn die ziemlich unansehnlich mit der Zeit, weil du kriegst auch nicht sauber, sondern dann hat man meistens dann irgendeins aus Holz. So. Und beim Holz gibt's jetzt natürlich auch verschiedene Sachen. Da gibt's natürlich so die ganz billigen, die du bei Ikea mitbringst. Die darfst du natürlich nie und nimmer in eine Geschirrspülmaschine reinstecken, weil sind sie gleich kaputt. Also wäschst du sie irgendwie wieder ab und kriegst sie mehr oder minder sauber.
Im Laufe der Zeit werden sie örtelig.
Werden sie richtig örtelig, genau. Und da habe ich mal gedacht, na, was gibt's? Ich bin da dann so ein Nerd, ich will da dann immer so wissen, so im Holzbrettschneidebereich, was ist denn da so, was gibt's denn da für richtig gute Lösungen? Und da bin ich zum Kustermann gegangen, ein Haushaltswarenfachgeschäft hier in München, relativ groß, also mache nicht nur Haushaltswaren, mache mittlerweile vieles anderes. Ein richtiges Traditionsunternehmen hier in München.
Ja.
Und dann bin ich da quasi mal in die Schneidebrettabteilung reingegangen. So. Und siehe da, es gibt tatsächlich Empfehlungen im Bereich Schneidebretter. Ich habe mir ein Schneidebrett gekauft aus Lorbeerholz.
Mhm.
Habe ich jetzt schon eine Zeit lang. Und das hat mehrere Vorteile. Erstens ist Lorbeerholz ein relativ hartes Holz.
Mhm.
Kannst du also gut drauf rumschnibbeln. Zum Zweiten riecht Lorbeerholz.
Ah, das riecht bestimmt
nach
Lorbeer.
Das riecht einfach wirklich nach Lorbeer.
Ja.
Und was ich auch nicht wusste, ist, dass Lorbeer eine antiseptische Wirkung hat.
Ach,
und eine antibakterielle Wirkung hat. Das heißt, diese Schneidebretter reinigen sich sozusagen von selbst. Also die machst du einfach sauber. Du sollst die auch gar nicht großartig mit viel Geschirrspülmittel oder so weiter reinigen. Heißes Wasser drüber, Schwamm sauber machen. Und dann stellst du es einfach zum Trocknen hin. Und das ist sensationell. Also ich kann nur empfehlen. Also wenn du das dann nimmst, riecht dann auch wieder ganz gut. Es wird nicht sparkig oder sonst irgendwie etwas. Ist ein kleines bisschen teurer natürlich. Gibt's in allen schönen Formen, dicken und Formen und Größen. Aber meine Empfehlung für die Küche und die hören ja bestimmt der ein oder andere Mann zu, wenn er mal etwas Schönes sucht. Schneidebrett aus Lorbeerholz.
Das ist eine schöne Empfehlung. Ja. Was übrigens recht schön ist, der Kustermann hat tolle Beratung.
Ja.
Und hat ein sehr interessantes Sortiment. Also hatte. Dieses Cross- und Upselling ja. machen die da.
Machen die perfekt.
Machen die wirklich sehr, sehr toll. Und der ja. Laden ist nicht günstig.
Nein, aber, ist echt eine Apotheke.
Aber super frequentiert. Ja. Muss man wirklich sagen. Ja. Komm, ich habe noch eine Schote zum Abschluss, weil ja. du es mit dem Schneidebrett gerade gesagt hast. Es gibt doch diese Werbung, wo ein Typ auf einem Apple-Tablet, auf einem iPad in der Küche Zwiebeln schneidet.
Ja, ja, ja.
Kennst du.
Und das dann
in der die... sagt, mein Tablet ist so super, schau mal, zack, Zwiebel geschnitten, Song in die Spülmaschine.
Ja.
Erzählte mir Christoph Dassau von der Ingram, erzählte mir folgende Geschichte. Gibt hier ein Lokal in München, in der Nähe vom wo ihr die Veranstaltung gemacht habt.
Vom Künstlerhaus.
So schräg gegenüber.
Ja. Gibt's im Lehnbach, meinst du, oder?
Genau, am Lehnbachplatz gibt's so ein Lokal, ich habe den Namen dummerweise wieder vergessen.
Lehnbachpalais wahrscheinlich.
Da hatte er, nein, es war nicht das Lehnbachpalais, ich glaube ein Italiener oder was.
Aha.
Da hatte er mit seiner Abteilung mal so ein Kickoff gemacht.
Mhm.
Und die machen ja der Christoph Dassau macht ja Monitore und Signage und solche Sachen. Und dann sagt er, kommen wir zu dem Italiener rein, hängen da an der Wand zwei große Monitore. Allerdings so Consumer-Geräte, der wusste das auch sofort, welcher Typ das ist.
Mhm.
Die waren aus und da hatte jemand mit einem dicken Stift die Speisekarte draufgeschrieben.
Sensationell.
So scheitert
so ein Digital Signage-Produkt. Oder so scheitert, ja, genau.
So scheitert ein Digital Signage-Projekt. Also das fand ich doch wirklich.
War dann immer, aber immerhin noch für was gut, ne?
War aber für was gut. War halt eine Anzeige. Sie haben aus einem digitalen Device eine analoge Anzeigetafel gemacht.
Sehr, sehr gut.
Aber da habe ich gedacht, meine Herren, also tolle Anwendung. Dass es sowas wie im Video dann auch im echten Leben gibt. Irre.
Das Video ist übrigens sensationell.
Das Video ist toll.
Wirklich gut gemacht.
Das Video ist toll. Vielleicht gehe ich da mal hin und fotografiere mal die Monitore. Die
Monitor. Ja, wunderbar. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als noch auf ein paar Dinge hinzuweisen am Schluss. Zum einen auf unsere Amazon-Wunschliste. Da sind natürlich Sachen drauf. Wir freuen uns immer über ein paar Kleinigkeiten, die wir zugeschickt bekommen. Da ist übrigens auch Bier drauf. Immer so als dezenter Hinweis. Aber wir kriegen ja jetzt erstmal Wein vom
Sigi.
Vom Sigi, ne, da sagt er ja, Wein. Darauf hinweisen, dann nochmal der Hinweis, man kann uns im Übrigen auch flattern, wer sich mit Flattern nicht auskennt, einfach mal auf channelcast.de gehen und auf den Flatter-Button drücken, das ist ein soziales Micropayment-Verfahren, da kann man nicht nur uns, sondern viele andere Dienste, die man gut findet, flattern und das wird dann nach einem bestimmten Schlüssel am Ende des Monats aufgeteilt. Ich gebe das Geld weiter an die Entwicklung oder Weiterentwicklung des Webplayers, hatte ich ja schon gesagt. Wir sind aber nicht abgeneigt gegen irgendwelche Spenden. Die Hosting-Kosten, die wir hier für Channelcast haben, sind auch nicht ganz ohne, muss man so sagen. Und dann schlussendlich noch, wer mag, kann sich bitte auch für den Newsletter bei Channelcast eintragen, den wir immer dann rausschicken, wenn es was Neues gibt. Oder wir etwas dazu blocken oder ähnliches. Dann bekommt man das automatisch zugeschickt. Genau, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich in schon 14 Tagen, 3 Wochen wieder, dann aus Böblingen.
Genau, in alter Frische aus Böblingen.
In alter Frische
aus Böblingen. Und schauen uns das neue Partnerprogramm von der HP mal in die Tiefe an.
Genau, und werden da mal ein bisschen drüber quatschen. Und zum Abschluss habe ich heute tatsächlich mal noch was rausgesucht. Bist du eigentlich großer Fußballfan, Andreas?
Eigentlich überhaupt nicht.
FC Köln sagt dir was.
Der erste FC Köln sagt mir selbstverständlich ganz viel.
Der erste FC Köln spielt in
Hennes
der...
Weisweiler, Wolfgang Overwart.
Ja, das ist sensationell.
Hennes
Löhr.
Das ist die Zeit, wo ich aktiver Fußballfan
war. Weißt du, wie der aktuelle Trainer
meine
heißt?
Meine Herren, keine Ahnung.
Also
wo spielen die eigentlich?
Zweite Liga.
Und
durchaus erfolgreich. Also die haben in den letzten 10 Spiele nur ein einziges verloren. Alle anderen zumindest unentschieden oder auch gewonnen. So auch gegen die Berliner zum Beispiel, gegen die Union Berlin und ähnliche. Und wenn man sich ja im Fernsehen manchmal dann diese Interviews anschaut, die dann die Sportreporter mit den Trainern führen, da fasst man sich ja eigentlich so oft ans Hirn und sagt mal, total bescheuerte Fragen, ja. Und genauso bescheuerte Antworten eigentlich ja. von den Trainern, die auch immer nur so politische
Antworten geben, wo wo du eigentlich überhaupt nichts erfährst drüber. So, der Trainer des ersten FC Köln, der Holger Stanislawski, der hatte mal die Gelegenheit genutzt und ein wirklich nicht alltägliches Interview gegeben, in dem er ganz klar Stellung bezieht dazu, wie es mit dem ersten FC Köln weitergeht, wie es mit den Spielern weitergeht und auf welche Strategie er setzt. Und dieses Interview ist wirklich hörenswert. Also es gibt es eigentlich als Video, aber gut, da verpasst man jetzt auch nicht viel, wenn man sich's nur anhört. Ich finde es einfach sensationell und ist wirklich mal ein Interview, das richtig Laune macht. Und das spielen wir euch noch vor zum Abschluss. Und dann kommt unsere schöne Musik und wir sagen auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen bis
in Böblingen.
Auf Wiedersehen in Böblingen.
Genau. Alles klar, macht es gut. Und jetzt zu dem Interview.
Der ist mittlerweile schon ziemlich alt, der Kevin McKenna. Ist der Umbruch ein bisschen gescheitert?
Wir haben gesagt, wir setzen den Umbruch jetzt anders, dass wir alte Spieler nur nehmen, ganz alte Spieler. McKenna ist alt, staubt ja manchmal schon. Meierhofer auch schon 30 drüber, staubt. Jung alle weg. Ich glaube, dass jung überschätzt wird, sondern das Entscheidende ist alt, Erfahrung, langsam, verletzungsanfällig. Alles das, was scheiße ist, werden wir jetzt versuchen, in diese Mannschaft einzubauen.
Deswegen auch mit Kevin McKenna die Vertragsverlängerung?
Deswegen. Und wir haben ja nicht nur ein Jahr, wir haben es nur ein Jahr jetzt gesagt. Aber wir werden ja wahrscheinlich bis 2018 mit ihm weiterarbeiten.
Er selber sagt, er eben 27 Jahre alt dafür.
Genau. Also wir möchten, dass er seine goldene Hochzeit mit dem 1. FC Köln hier feiert, als Spieler, nicht in einer anderen Funktion. Eigentlich bis zum Ende.
Jetzt macht Stefan Meierhofer das 2:0 sehr spät erst in der zweiten Halbzeit. Irgendwann war das dann doch im Endeffekt ein Fehleinkauf?
Also ich sage ja. Es war ja lächerlich, das Tor. War ja an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Scheiße gespielt. Also alles, sicher nichts gehalten auch, was er machen soll. Er sollte eigentlich nur stehen vorne und läuft auf einmal und pusht und macht und tut. Also ich gehe davon aus, dass er im nächsten Spiel, erstmal muss er mir das Dienstag erklären und dann wird er im nächsten Spiel draußen sein.
Ist das so ein bisschen Slapstick, nur 2:0 gegen Union Berlin, gegen Verfolger?
Ja, es ist beschämend für jeden Zuschauer, der hier war. Mir tut es wirklich leid. Es ist Chancen nicht reingemacht, scheiße Fußball gespielt, zig Chancen haben die anderen gehabt. Letztendlich hatten wir Glück, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Und ich denke, dass es alles nur auf den Faktor Glück bat und alles Gott, Kreuz und Beten, Kerzen und dieses Drumherum und dieser 13. Mann und ja, alles nur darauf aufgebaut ist und eigentlich wären wir schon abgestiegen und hätten das auch verdient gehabt.
Jetzt 3 Spiele zu 0 in Folge. Knackt es da schon am Trainerstuhl? Wie sicher ist dein Posten? Ich meine, der Trainer wird immer am Erfolg gemessen.
Ja, wenn du 3 Mal zu 0 spielst hintereinander, bist du eigentlich kurz davor, dass da ein Fass aufgemacht wird. Was auch ich durch meine permanenten Systemumstellungen versuche ich ja, dass wir dieses Gegentor kriegen, aber es funktioniert nicht. Und auch da hält sich die Mannschaft denn ja wieder nicht an Absprachen. Und das ist für mich einfach enttäuschend und ich weiß auch nicht, wie ich diesen Kummer ertränken soll, bis wir endlich mal wieder ein Gegentor kriegen.
Erreichst du die Mannschaft noch?
Ich habe sie nie erreicht. Wenn sie auf mich hören, haben wir auch verloren. Sobald sie nicht auf mich hören, haben wir gewonnen und insofern sollte sich der Club auch wirklich Gedanken machen, ob man das mit mir überhaupt weitermacht.
Alles klar, danke.